Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge.
Okay, das ist unser Anfang, hat Sebastian jetzt entschieden. Dann fangen wir auch direkt an, denn wir haben heute unseren nächsten Gast bei unserem Podcast Augen zu und durch vor uns sitzen. Weit angereist, naja, so mittel aus Braunschweig. Eigentlich, ich würde mal sagen, Exil-Berliner sozusagen. Sitzt genau. Der vor uns, ein echter. Ich habe es auch direkt schon beim Hallo gleich gehört. Vor uns sitzt, holy crap, also eigentlich Erik, hi.
Hallo, wunderschönen guten Abend.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich mega dolle. Ich bin total aufgeregt, ich habe ja gerade schon gesagt.
Das ist okay. Das legt sich gleich, genau. Ich habe auch einfach so eine ganz stabile Einstiegsfrage für dich hier schon vor mir. Wie beschreibst du deinen Stil, ohne das gängige Vokabular aus der Tattoo-Szene zu benutzen?
Ach du Scheiße.
So, dass es jeder versteht?
So, dass man einfach versteht, ja.
Und auch wenn man keine Vorbildung hat.
Quasi.
Japanese dürfte man nicht...
Du darfst es jetzt nicht vorgeben für ihn.
Also
vielleicht möchte er das gar nicht sagen.
Darf ich benutzen, was gängige Stile in der Links sind? Oder
ja, es geht vor allen Dingen darum, dass man jetzt, weil eigentlich mögen es die meisten gar nicht, dass man sagt, oh, du machst ja eigentlich so eine Mischung aus Neo-Traditional und XY.
Ja gut, denn also alle Stile sind meine Stile, würde ich sagen. Oh. Also weil das Ding ist, ich finde Einflüsse aus allen Stilen wichtig. Also so, sei es Realismus, sei es Traditional, sei es... Ja, eigentlich alles. Also ich habe keinen Stil, also ich fühle mich einem Stil zugehörig, ne? Den darf ich jetzt nicht sagen, aber...
Doch, den darfst du sagen, sag.
Also ich mache schon so neo-traditional, japanisch, ja. Also ich sag mal, neo-japanisch inspiriert,
ja.
Sag ich. Das, also das, aber am Ende sind alle Stile mein Stil, würde ich sagen. Also gibt nichts Festgelegtes eigentlich.
Wie ist es dazu gekommen, dass es das ist, was man jetzt sieht?
Also ich habe immer... sehr zu Tätowierern, die ihren Stil kennen, aufgeschaut, die den sehr gut beherrschen, sag ich mal, ja, und hab in jedem Stil auch eine Sache gehabt, wo ich sage, boah, das finde ich richtig cool, das finde ich richtig geil und da sollte man sich mal ein paar Sachen abgucken vielleicht und man sucht sich dann so aus allen Stilen irgendwas zusammen und merkt halt, okay, das er meinst, das halt er nicht und für mich ist dann halt diese Neo-Traditional, Catchige halt übrig geblieben, ne? So, damit habe ich halt angefangen.
Achso, damit hast du auch angefangen.
Genau, richtig. Also ich habe so ein Neo-Traditional, na, New School hieß das früher. Neo-Traditional kam ja erst später, so zu der Zeit.
Ja.
Hieß das noch, schimpfte sich jetzt New School, waren halt Traditionals mit mehr Details, oder?
Mit mehr Glow.
Ja, halt mehr einfach ein bisschen Schwung und ein bisschen mehr Farbe und ein bisschen mehr Details.
Ein bisschen mehr Farbe ist gut, ne?
Ja, also volle Bude rein.
50 Farben.
Ja, die guten alten Zeiten mit 20 Farben müssen da rein, ja.
Ich wollte gerade fragen, wie viele Farbkäppchen standen dann da?
Oh, so, ja, 20 Stück in jedem Fall, ja. Früher war das immer übertrieben, ja.
Hast du das reduziert?
Ja.
Über total, die Jahre?
Total, total. Also ich habe irgendwann gesagt, okay, ich möchte eigentlich gerne alles so sehr monochrom haben und alles in einem Stil und vielleicht nur einen kontrastigen Farbpunkt sozusagen. Und aber ansonsten, ja, habe ich das so runter reduziert. Also auch die Details halt runter reduziert, weil man ja auch nach Jahren irgendwann mal mitbekommt, ja gut, die Dreierliner, die du dann da drei gemacht hast, die ist entweder dann doch eine Fünfer geworden oder ist halt doch nicht mehr da, ne? Also.
Für alle, die sich immer fragen, weil es fragen sich einige, wie reduziert man denn seinen Stil, wenn man dann mal diese Feststellung gemacht hat, so aus den Lerneffekten, wie macht man das?
Das ist eine gute Frage.
Oder wie hast du es gemacht? Vielmehr so.
Ich habe einfach gemalt, bis mir die Finger geblutet haben, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, was um seinen Stil zu schulen, ist, glaube ich, Tuschen und Malen so schon das Beste. Um nicht, also um es nicht auf der Haut auszuprobieren, logischerweise. Ne? Also am Ende denkt man sich, naja, ich packe da ein bisschen Gelb rein und daneben nochmal so ein bisschen Braun. Und in der Haut merkt man dann, vielleicht doch nicht so geil. Deswegen lieber so was vorher malen. Ne?
Merkt man es denn auf dem Papier schon? Damit man es dann übertragen kann?
Man kann halt schneller ein Bild davon machen, ob Farben nebeneinander passen, ja.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, klar. Ja.
Ob die dann auf der Haut funktionieren, lernst du später erst, aber das kannst du ja wenigstens erstmal als Grundlage.
Wenigstens erstmal zu gucken, ob jetzt, also wie die Farben nachher in der Haut funktionieren, ist ja eh eine Sache, aber ob Farben nebeneinander überhaupt passen, ist so ne? Also Kontrast reinbauen sozusagen, wenn du dann so ein dunkles Olivgrün hast und haust halt ein knackiges,
Orange.
Mint wahrscheinlich.
Als nee, Kontrast Türkis. Dazu?
Hm? Wahrscheinlich, oder?
Ja, hab ich Türkis, früher Orange, so. Türkis, Oliv. Also ich finde diesen Wechsel also
die
mal gut.
Sind Komplementärfarben. Ja,
halt komplementär und dann auch nochmal gedeckte Farben und knallige Farben zusammen. Genau, ist immer ein schöner Gegensatz. Und
eine Farbe hebt die andere ein bisschen in den Vordergrund, ne? Ja, so würde ich es dazu sagen.
Bei einer Blume ist doch super. Hast du halt ein knalliges Rot oder Orange und dann hast du gedecktes Oliv als die Blätter, weil die nicht so wichtig sind.
Ja, klar. Also die traditionellen Leute machen dann oft so eine schöne, mintige, diese Classic-Grün, ne, so leicht mintig aussieht. Mir wäre das persönlich zu kalt. Also ich mag so kalte Farben nicht. Boah, die krasse Blau.
Das fand ich bei Stefan Pauli ja eigentlich ganz interessant. Achtung, die Folge könnt ihr hören. Das ist eine Folge von den Sorry Mom-Folgen von dem Tattoo-Festival. Nein, aber dass er ja nur mit den Primärfarben arbeitet. Und da ist ja dann wirklich rote Rose, grüne Blätter. Zack.
Genau. So. Oh, da geht es ja um Haltbarkeit. Ne? Die wollen natürlich keine gedeckten Farben, weil die sagen, das knallige Grün wird nach 20 Jahren auch matschig. Und deswegen... Ja.
Also ich finde, das könnte ich gar nicht jetzt sagen, dass das so oder so ist, weil ich habe dafür viel zu viele Beispiele gesehen, dass das auch funktioniert, ne? Aber auch halt sehr viele Beispiele, dass es halt eben nicht funktioniert, ne? Deswegen.
Warum Holy Crap? Wer ist die heilige Krabbe? wo kam die her?
Also das kommt noch aus der Zeit, wo ich gerade so, boah, da habe ich so 3 Jahre tätowiert ungefähr, so 15, 16 Jahre her.
Okay, aber es ist aus der Tattoo-Zeit, nicht von also, ganz früher.
Ich tätowiere jetzt so 15, 16 Jahre, so roundabout,
ja,
vielleicht ein bisschen mehr. Und in der Zeit habe ich, da gab es diese Gentleman's Tattoo Flash, gab es ja da schon und dann gab es halt alle Leute, die so Skizzenbücher gemacht haben mit einem bestimmten Stil oder mit einem Thema und ich wollte halt auch so ein Skizzenbuch bei denen haben und dachte mir so, Mensch, dann muss ich halt irgendwas machen, was cool ist und ich liebe halt Krabben. Sternzeichen habe ich ja nicht verraten, hat damit aber Gott sei Dank nichts zu tun. So viel darf ich dir verraten.
Also ich wollte immer sagen, heißt doch nicht Krebs.
Nee, kriegst du ihn nicht. Und ja, und ich fand Krabben halt schon immer cool. Also ich bin immer mit meinem Vater so nach Norwegen gefahren und zum Angeln und alle sind auf dem Kahn und los und ich stand da am Hafen und hab Krabben gefangen, ne? Oder Krabbenkörbe ausgelegt, weil ich einfach diese, weiß nicht, mich faszinierte einfach total diese Tiere. Ich könnte nicht mal sagen, warum, aber ich finde die einfach sau cool.
Immer noch? Hat sich das gehalten?
Und das hat sich neu gehalten. Also bei mir stehen noch überall irgendwelche Krabbenfiguren rum und so. Also das ist schon alles noch immer so. Ja, und irgendwie halt in der Nacht, okay, Krabben findest du cool, Krabben kannst du malen, vielleicht in verschiedenen Variationen und so und dann machst du halt einfach so ein Skizzenbuch und irgendwann bin ich auf jemanden getroffen, der sagte, holy crap, und dann so, oh Mensch, eigentlich,
holy crap.
Und dann dachte ich so, Mensch, ja, na klar, die heilige Krabbe, ja, er meinte so, nee, Mann, holy crap, also anders, gut, okay. Ja, und dann haben wir gesagt, ja komm, ist ein geiler Name und irgendwie habe ich das beibehalten und seitdem ist es so.
Ah ja.
Und den Namen trage ich deswegen auch mit Stolz, sag ich mal. Ja, 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 die kleine Krabbe.
Die kleine Krabbe.
Ich laufe seitwärts, ganz schnell.
Was?
Ja, welche Eigenschaften einer Krabbe besitzt du?
Ich kann ganz schnell seitlich laufen. Weil in der Schule auf jeden Fall der Schnellste.
Du hast eine ganz harte Schale und einen ganz weichen Kern.
Ja, wollte ich auch
das sagen. Das ist auf jeden Fall eine Kernbeschreibung, ja.
Ja?
Ja, würde ich sagen. Also...
Also hast du intrinsisch schon ein Tier gewählt?
Dieser Panzer, der einen schützt, der sehr robust aussieht und auch sehr aggro, finde ich. Also so eine Krabbe sieht, wenn man sich die mal in größer vorstellt, schon sehr aggro aus. Und ja, und wenn die aber da ihren Panzer abwirft, so alle halbe Jahr mal, dann ist sie halt butterweich, ne?
Mhm.
Und so bin ich halt irgendwie auch. Also kann man wahrscheinlich adaptieren darauf, aber... Das war jetzt nicht der Hintergrund davon.
Aber so der Unbewusste. Ne?
Also, ich glaube auch, dass es einen unbewussten Antrieb gibt, mit welchen Tieren man sich irgendwie sympathisiert,
sein,
sozusagen.
Ja, das kann sein.
Glaube ich schon, auf jeden Fall.
Ja, also mich faszinieren die einfach total, die Tiere, weil ich finde es einfach überall. Es sind Kakerlaken der Meere quasi. Also die kriegst du nicht weg, die kriegst du nicht kaputt und die kriegst du auch nicht tot. Und das ist halt einfach, und egal wie groß sie sind oder wie klein die sind, so ein Hummer kann zum Beispiel eigentlich unendlich alt werden, ne, am Ende. Der erstickt ja in seiner eigenen Schale quasi sozusagen.
Ehrlich
deswegen,
wohl?
Deswegen stirbt er ja eigentlich nur.
Wow. Er erstickt.
Wusstest du nicht?
Ja, ein Hummer lebt einfach für immer quasi, wenn sein Panzer, nur irgendwann ist der Panzer so groß, dass er nicht mehr abschmeißen kann und dann erstickt er in seinem eigenen Panzer sozusagen.
Also je älter der Hummer, desto größer der Panzer?
Richtig.
Ah, okay. Da haben wir Gott sei Dank auch noch was gelernt, jetzt schon nach 15 Minuten.
Ich habe viele Biologiestudenten als Kunden und die hören das natürlich auch. Und dann muss ich natürlich zeigen, dass ich auch was gelernt habe in der Zeit.
Hast du wirklich viele?
Ja, habe ich wirklich, ja.
Wo kommt, das frage ich mich auch immer, wie kommt das, ne? Also wie kommt das dann, dass die sich dem japanischen traditionellen Stil dann...
Na, also der beste Beispiel ist einer, warum es jetzt gerade mit den Fröschen so, weil der schreibt seine Masterarbeit über Frösche oder Lurche sozusagen und deswegen habe ich ihn tätowiert und naja, und dann lerne ich halt was dazu immer. Und der
aber hat er sich dich ausgesucht, weil du Frösche gerade
machst? Ja, der hat sich
wegen
den Fröschen genau das ausgesucht.
Und weil das jetzt gepasst hat zu ihm.
Genau, und der, wenn er jetzt herkommt, dann erleuchtet der mich sozusagen. Ne? Und dann sprechen wir über die neuesten Fakten, so die so...
Über Frösche
jetzt gerade. Betreffend zum Beispiel jetzt gerade bei uns gibt es da so ein paar Sachen. Ich lerne halt echt viel. Und ich unterhalte mich gerne darüber und ich lerne halt gerne dazu. Ich versuche das alles aufzusaugen und irgendwie für mich vielleicht auch zu nutzen halt natürlich.
Wer das nämlich noch nicht mitbekommen hat, es gibt jetzt einen kleinen Interessenskonflikt auf Eriks Profil quasi, weil er zwar Holy Crap ist, aber weil er in letzter Zeit mehr und mehr vermehrt Frösche macht.
Die Sache ist völlig verfroscht.
Ja, jetzt gibt es jetzt gibt's ein Gap irgendwie zwischen dem Namen und dem auch, neuen ja, es Kink ist, sozusagen.
Ich weiß auch nicht, aber ja, der Name ist so und die Tattoos sind jetzt so.
Ja.
Das ist halt einfach. Und wie lange geht dein Frog Kink schon? Kanzbar hast du ja schon gemacht, oder?
Ja, glaube ich schon. Also ich habe vor einem Jahr den ersten tätowiert. Ich hatte vorher nie einen Frosch tätowiert. Hattest du irgendwo mal einen tätowiert?
Ach, du hast noch nie einen Banjo-Frosch oder so gemacht?
Ich habe einen Frosch schon, aber nicht auf japanischem Hintergrund.
Ich kann mich aber auch nicht daran erinnern, dass ich mal einen Frosch tätowiert habe. Und irgendwann kam einer an und meinte so, ey, finde ich cool, so als Ronin sozusagen. Und ich so, Mensch, ja.
Als was?
Achso, als Ronin, also ja. So als, ne, japanischer Krieger. Ja, herrenloser Samurai sozusagen. Und den habe ich gemalt und hat so viel Laune gemacht, dass ich dachte, Mensch, da kann man noch mal ein paar von malen. Und jetzt hat es nicht mehr aufgehört, leider.
Das liebe ich auch, du entdeckst was und dann jetzt die Serie. Dann, was kann man
genau
noch machen?
Was können die alles halten, in der Hand haben?
Genau, richtig. Auf dem Rücken tragen. Also das Coole ist natürlich, dass ich natürlich da an der Stelle natürlich, was ich jetzt mit den Krabben gemacht habe, konnte ich da nicht so gut machen. Ne? Da kann ich mit den Fröschen besser machen. Die kannst du anziehen, die können Sachen in den Händen haben. Bei Krabben ist das irgendwann dann mal so. Da ist so eine Grenze einfach irgendwie, ne? Weil die halt nicht per se jetzt Arme und Beine haben, mit denen sie jetzt so Sachen
so viel machen können. Ja,
nur einen Hut aufsetzen oder irgend sowas.
Ja, das war's. Ist halt alle denn.
Hast alle Hüte durch.
Ja.
Dann wird so, wie heißt das? Anthropomorph.
Ja?
Heißt das so?
I don't know.
Oh, das weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, so wie wenn all hier die Zeit, diese Zwischendurchzeit mit Faultieren, mit Beanie und Pfeife und so. Und wenn es dieses total dann Fabel halt neue wird, quasi.
Der Frosch hat ja. Ja.
War halt irgendwann mal halt einfach keine Möglichkeiten mehr da und deswegen war das halt auch dann ad acta.
Ist auch irgendwann erzählt.
Muss man das aber abschließen, sonst wird es ja dann auch irgendwann
ja, genau, richtig.
Ein bisschen. Und der Frosch hat ja wenigstens so eine menschliche Anatomie.
Richtig, richtig, ja.
Und für deinen flüssigen, dynamischen Stil ja auch besser als einen statischen Dinger, ne?
Quasi.
Und einen japanischen Hintergrund auch.
Ja, also ich versuche dem Ganzen so eine Geschichte zu geben, würde ich sagen. Also ich habe mir vorgestellt, wie wäre das jetzt, wenn ich ein Frosch wäre? Und ich würde zu dieser Edo-Zeit leben und würde mir die Samurais angucken, die an mir vorbeirennen. Und ich würde das ja nachahmen. Also, weil, also am Ende ist ja im Japanischen noch so, dass ja auch Tiere mal ein Bewusstsein hatten und sich so verhalten haben wie Menschen. Und ich versuche quasi so eine Mischung daraus. Und versuche mir halt vorzustellen, wie wäre das für den, wenn der sich jetzt sagen würde, Mensch, ich möchte jetzt auch ein Samurai sein. Und wir machen jetzt hier so eine Armee als Frösche sozusagen. Mhm. Und bekämpfen die Schildkröten oder was weiß ich, ne, und so gehe ich dann halt da ran und dann versuche ich das genauso zu malen sozusagen, ja.
Aha, okay.
Also die Rüstungen...
Richtig.
Das ist
hat er also, sich selber ausgedacht, die Rüstung, hat das also, dann adaptiert?
Nee, anders tatsächlich. Ich lese mir tatsächlich oft irgendwie so ein Beispiel, jetzt zum Beispiel Takeda Shingen, halt einer der Fürsten, der diese roten Rüstungen in den Armeen eingeführt hat, warum denn die ersten Samurai rot waren. Und dann mit diesem Helmschmuck, den er hatte, und er hatte halt so ein, ich kann ihn mich jemand korrigieren, kann jetzt ein Oni sein, aber kann glaube ich auch ein Fudok sein, bin mir jetzt nicht sicher, und hat halt so Schmuck dran und guck mir halt schon die Rüstung dann von denen an und tu dann quasi so, als hätte der kleine Frosch Fürst das von dem großen Fürsten sich abgeguckt und nachgebastelt sozusagen.
Ja, so dachte ich.
Nur halt mit seinen Möglichkeiten, so, ne?
Schön.
Der lässt aber den Oni oben dran und macht jetzt nicht nochmal einen Frosch
draus. Nee, richtig, genau.
Er will ja so cool sein wie der Große.
Ich versuche schon so ein bisschen authentisch und ein bisschen Ecke und ein bisschen Ich spinne einfach. Ne?
Das klingt wie was sehr Kindliches auf jeden Fall, was noch immer in dir.
Toll. Ja, total.
Noch in dir drin ist.
Ja, total.
Stimmt, du könntest das ja auch einfach traditionell, dann könntest du richtig belehrt aussehen und so. Ja, genau, sieht es erstmal witzig aus, hat aber trotzdem Tiefgang.
Genau, richtig. Also alle lachen sich immer darüber kaputt. Und jetzt habe ich vor kurzem erst ein Bein angefangen. Da liegt jetzt der komplette Frosch über das ganze Bein mit einem riesengroßen Wassereimer auf dem Rücken und alle finden den total cool und der sieht niedlich aus. Ja, aber der Typ hat halt einfach gerade seinem Stiefvater den Kopf abgehackt, weil er quasi seinen besten Freund die Frau überlassen wollte, die sein Stiefvater ihm geklaut hat.
Was auf so einer Legende, japanischen
Geschichte quasi beruht. Und deswegen haben wir auch so einen abgehackten Froschkopf, so einen Namakubi-Froschkopf dann am Ende auch auf die Wade gemacht und alle finden es total süß, obwohl die Story halt einfach sehr, ja, düster ja am Ende ist. Ne? Also viele Geschichten ja da sind sehr düster und ich finde es schön, mit diesen Sachen zu spielen, Sachen niedlich und schön darzustellen und trotzdem aber eine Düse, so was Düstere zu haben, ja, als Geschichte sozusagen.
Mhm. Wo kam dieser japanische Einfluss her?
Ich bin schon immer ein großer Fan von japanischen Sachen. Also da, wo ich in dem Laden, in dem ich gelernt habe, da wurde auch viel japanisch gemalt.
Wo hast denn du gelernt?
Ich habe beim Sven im... nett, dass du fragst, Sebastian. Ich habe im House of Paint in Biesenthal gelernt, in so einem ganz kleinen Dorf im Speckgürtel von Berlin. Mhm. Und, ja, liebe Grüße Ihnen raus an der Stelle. Und da habe ich gelernt und der Sven hat auch viele japanischen Einflüsse gehabt. Ich meine, ich glaube, die Möglichkeiten in dem Ort, da waren halt nicht viele, die sowas haben wollten. Mhm. Aber es gab halt trotzdem welche, die deswegen hinkamen. Und das hat mich sehr beeinflusst, ja. Mhm. Ja, schon.
Wann warst du bei Sven? Springen wir
bei
zurück.
Bei Sven habe ich angefangen, also mein erstes Tattoo habe ich 2006 bekommen. Und danach habe ich mir irgendwie gedacht, okay, das ist jetzt doch noch nicht so das Ende.
Bei Sven aber.
Bei Sven, ja. Genau.
Wie alt warst du?
Von Sven. Also, das ist ja, also viel besser. Ich war 8, 9 Jahre alt, da bin ich das erste Mal an diesem Laden von Sven vorbeigefahren. Mhm. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil wenn
so
ich
lange gibt's ihn. Krass.
Sven hat kurz nach der Wende aufgemacht.
Respekt, ey.
Ja. Kurz nach der Wende, 94, glaube ich, hat Sven, 94 oder 95, hat er den Laden offiziell eröffnet, hat aber vorher schon tätowiert. Und so aus Zeiten durfte es ja nicht. Ja. Ne? Da war ja
also erste Generation, logisch,
genau,
im Ostdeutschland.
Er ist die erste Generation. Und da bin ich als Kind immer zum See, bin ich immer dran vorbeigefahren und dachte, Mensch, cool. Aber ich habe mich nie so für Tattoos interessiert. Also Tattoos haben mich nie wirklich dolle irgendwie penetriert und dachte so, ja, ist halt cool, aber lief so an mir vorbei und ich meine, ich war 9, also ist er genug, ne? Und dann hat aber mein bester Freund so sein erstes Tattoo bekommen, auch von Sven. Wie alle aus dem Ort natürlich irgendwie, da ist man loyal, da geht man natürlich nur zu dem und ich habe auch nur das Studio in dem Ort. Und ja, da bin ich dann irgendwann hin und dachte so, Mensch, ja gut, ich will jetzt auch ein Tattoo haben. Und dann weiß ich ganz genau, ich meinte ziemlich, ich möchte gerne eine Sonne auf dem Rücken und die soll aber böse aussehen. So, und dann hat er mir die gemalt und dann hatte die so ein böses Gesicht, ne, so mit so Augenbrauen so nach unten und ich dachte so, ja, okay, aber eigentlich, ich hab's mir ganz anders vorgestellt, so, ne, so, wie du das so kennst eigentlich, meistens stellst du dir was völlig anderes vor und dann sage ich so, ja, ich hab gedacht, da ist keine Sicht drin und meinte so, ja, wie soll ich so denn böse malen, wenn sie keine Sicht hat, dann dachte ich so, ja, okay, du bist halt auch einfach ein bisschen trottelig, ne? So, du bist halt natürlich auch aufgeregt und erstmal, du denkst auch und erzählst auch irgend so einen Nonsens, was du haben möchtest. Ja, und ich fand's dann cool, hab's ja noch tätowieren lassen. Dann irgendwie 3 Stunden gedauert und dann hab ich da so mein erstes Tattoo bekommen und bin da raus und für mich war klar, irgendwie nach kurzer Zeit, okay, ich möchte gerne noch eins haben. Aber ich war da auch noch nicht an dem Punkt, dass ich das gerne machen wollte. Also, ich war zwar sehr kunstinteressiert, also ich wollte immer was mit Kunst machen und Kunst studieren, wurde aber für das Studium nicht zugelassen, weil ich einfach zu schlecht war und nicht die, ja,
Aufnahmeprüfung, ne?
Ja, ich habe kein Abitur, und dann musstest du ja haben und so ein Quatsch.
Achso, da warst du irgendwie 18 oder irgendwie dann.
Ja, also ich habe mich mit 15, 16 habe ich mich so darauf vorbereitet, bin dann so auf so eine Kunstschule gegangen, die waren dann so 3, 4 Mal die Woche immer auf dem Abend zum Malen halt, ne? Und da habe ich dann mit so alten Künstler-Ehepaar halt zeichnen gelernt mit Kohle, Tusche, Öl, alles. Ja, und wurde nicht zugelassen und dachte so, naja, okay, egal, dann machst du halt, ich bin dann Sozi geworden, ich habe dann was Soziales gemacht und habe halt parallel mich dann von Sven tätowieren lassen, als ich das zweite Mal dann da war ich dann 19, da habe ich dann irgendwie gesagt, okay, ich finde das schon irgendwie sehr cool, also alles, was da so an Bildern rumhing, war alles sehr catchy, sehr, ja, also dieses in Szene setzte und so dieses leichte, dieser leichte böse Mitschwung, so diese, so du bist nochmal so in so einer andere, in so einer anderen Riege so drin. Ne?
Der Underdog.
Ja, das war, also na klar, das ist eigentlich jeder weiß irgendwann, dass das totaler Nonsens ist und nichts ist, was man irgendwie für sein Leben braucht, aber trotzdem schwingt das erstmal mit und macht eine Sache interessant. Ne? Mhm. Und dann hat er mich irgendwann darauf angesprochen, weil von einem Kumpel von mir, der Vater, hat er dann gesagt, Mensch, da ist so viel Zeichne. Und dann sagt er, naja, warum malst du denn deine Sachen nicht selber? Und dann habe ich gesagt, naja, weiß nicht, ich kann einfach nicht gut zeichnen. Also ich kann vielleicht zeichnen, aber nicht gut. Also ich fand nie das, was ich gemacht habe, sah gut aus. Meine Freunde haben zwar auch alle gesagt, dass das immer toll ist, aber ich hatte kein Selbstbewusstsein. Also früher gar nicht, überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, also vielleicht mache ich jetzt einfach mal so ein Praktikum irgendwie bei dir. Und dann habe ich mich da 2 Wochen hingesetzt. Naja, und das Ende vom Lied war, dass ich einfach nicht mehr gegangen bin. Also mein Praktikum war vorbei, und dann war auf einmal ein Jahr rum. Statt 2 Wochen. Habe mich dann einfach über kurz oder lang einfach, ich habe Erzieher gelernt, mich in der Schule, ich war so noch kurz vor Ende und möchte dann einfach gekündigt und habe alles hingeschmissen. Und habe gesagt, so, ich mache jetzt was anderes.
Von jetzt bist du gleich. Zu Sven gegangen und hast gesagt, hier bleib
ich. Genau, ich habe, also natürlich haben wir das vorher abgesprochen. Eigentlich war die Regelung auch, du machst erst deine Ausbildung zu Ende. Ich war halt aber echt so unglücklich und ich war einfach, ich wollte auch einfach nicht mehr. Und ich meine, wenn du jeden Morgen aufstehst und du könntest heulen, weil du keinen Bock auf die Sache hast, die du machst, dann bringt dir das doch nichts. Nee. So, und ich würde auch keinen dazu zwingen, irgendwas zu machen, was er nicht machen möchte. Ne? Also dann,
was waren die Gründe da? Also das Umfeld oder die Leute, der Inhalt?
Was? Diese Gefangensein in dem, dass mir alle Leute sagen, wie ich was zu machen
habe. Ah, okay.
Ist so feste Struktur. Gewesen. Also nicht, dass ich ein Problem damit habe, dass mir jemand sagt, was ich tun soll, sondern ich habe halt ganz viel da gelernt, von dem ich dachte, ey, das brauche ich nicht. Wofür? So, das ist alles so, das hält mich in meiner Zeit auf. So, ich fand auch Schulzeit, fand ich schon immer blöd. Irgendwie bin immer arbeiten gegangen. Ich fand es cooler, irgendwie Geld in der Tasche zu haben und mir irgendwie das Leben zu leisten und leben zu können, als irgendwie gute Noten zu haben. Ne? Natürlich, für meine Mutter war das natürlich nicht so toll, aber ja, ich habe dann einfach gesagt, so, jetzt kündige ich alles und habe dann einfach, bin jetzt in die Lehre gegangen direkt. Ne? Ja, und dann habe ich da meine Zeit erstmal verbracht.
Was war denn das zweite Tattoo, was du dir noch hast von ihm stechen lassen? Sieht man das noch?
Ja. Und ich kann sagen, also...
Also wir sehen einen Traditional-Schädel mit einer 13 auf der Schulterkugel.
Und knallige Farbe immer noch.
Dann mit so einem richtigen Oldschool-Banner.
Das ist noch die gute Farbe.
Ja. Orange-gelb,
Classic. Classic-grün, Classic-orange.
Ja, das Orange und das Grün ist wirklich...
Ne, Classic-gelb ist auch noch drin. Also ich kenne kein Gelb, was irgendwie nach... Das ist ja jetzt
wirklich,
alt, 17 Jahre alt.
Die Wellen da drunter sind auch noch von da?
Alle,
der ganze Arm ist von der ganze Arm.
Ja. Das ist alles so...
Sieht ja top aus.
Ja, das ist jetzt alles so, weiß nicht, so 13, 14 Jahre alt.
Ach, du hast dann gleich einen ganzen Arm gemacht, nach der Sonne.
Nee, ich habe erst nur den Oberarm, dann die Brust und erstmal alle so, was man halt nicht sieht. Also
auch noch von ihm.
Noch ein bisschen länger gewartet, ja.
Genau. Okay. Genau. Und dann, wie war das, in die Lehre zu gehen sozusagen? Also gab es eine irgendwie ordentlich angelegte Lehre von ihm oder war das so, du bleibst jetzt x Jahre?
Nee, das war schon richtig mit dem Plan. Also ich hatte das Gefühl gehabt, dass ich da sehr gut aufgehoben bin, muss ich ehrlich sagen. Also weil er hatte ein großes Talent dafür, einem Sachen, er hat immer gesagt, er ist kein guter Lehrer, aber das kann ich ihm sagen, das stimmt nicht. Er ist ein wirklich sehr guter Lehrer. Das Ding ist nur, wenn du halt mit Leuten was beibringst, die keinen Bock haben, dann kannst du noch so gut sein als Lehrer, das bringt dir ja nichts. Ne? Und ich fand, er hat mich immer sehr... sehr gut an die Hand genommen, war sehr geduldig, sehr ruhig, wurde ein bisschen gestänkert, ich habe auch mal oft auf die Finger und wurde auch mal gemeckert, sodass ich dann auch mal zu Hause saß und mir dachte, Junge, ich heul hier einfach nur und schmeiß alles hin. Aber man hat sich so durchgebissen, ne? Und gerade diese Durchbeißen, diese standhaft bleiben und so, das macht sich wirklich bezahlt halt, ne? So, das ist nicht, dass man schikaniert wurde, aber harte Arbeit soll belohnt werden und das habe ich halt gemerkt, ne? Und dadurch merke ich, okay, das ist auch mein Anreiz für alle. Wenn ich merke, ich arbeite hart dafür, dann kann ich das doch erreichen. Egal, ob mir da jemand steht und mir hilft oder halt nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was er mir auf diesen Weg mitgebracht hat. Ne? Also wirklich durchzuziehen und sich einfach von nichts und niemand abbringen zu lassen. So, das ist, glaube ich, so das, was wirklich wichtig ist. Also Talent ist immer eine Sache. Also ich finde, ich kenne sehr viele Leute, die sehr talentiert sind und diese Talent nicht nutzen. Ich kenne sehr viele Leute, die haben gar kein Talent, aber einen Biss, dass du dir denkst, ich krieg eine Krise, wenn ich auch nur die Hälfte davon hätte.
Schade, dass du jetzt nicht nennen kannst.
Aber das ist halt wirklich, es muss so ein gutes Zusammenspiel sein. Und das wurde mir in der Lehre auch gut beigebracht, sag ich mal. Ne? Mhm. Ja. Und ich habe dann Lehre angefangen wie jeder andere. Erstmal zeichnen.
Nee, ist ja nicht wie jeder andere, deswegen frage ich so explizit, weil es gibt sehr unterschiedliche Erfahrungen.
Wie der Großteil
oder der Idealfall
in meiner Anfangszeit erstmal irgendwie zeichnen. So, das war, du lernst zeichnen, du lernst, ich habe viel über Stile gelernt, natürlich diese ganze Hygiene-Geschichte und so, das muss man ja eigentlich nicht extra erwähnen, weil das ist natürlich das, was du nachher brauchst, um deine Arbeit zu machen natürlich, ne? Und Arbeitsplatz aufbauen, abbauen, wischen, Staub wischen, Griffstücke putzen, Alter, ohne Ende.
Kundengespräche auch schon, oder?
Kundengespräche, ans Telefon gehen, aber dann natürlich Kundengespräche nur in Bezug auf, man nimmt die Sachen auf und so. Also ja. War ihm schon sehr wichtig, dass er mit seinen Kunden spricht und auch bespricht, wie das Motiv aussieht, weil am Ende ist er der das macht, ne? Und ich finde, das soll natürlich auch der dann besprechen, sozusagen. Mhm. Ja, und dann lief es halt am Anfang so, dass ich, war halt so, dass wir morgens im Laden waren und dann so seinen Kalender durchwühlt und dann stand halt irgendwas drin, was er zeichnen musste und dann haben wir uns halt nebeneinander gesetzt und dann hatte ich halt auch die Chance, okay, du zeichnest das, ich zeichne das, was der Kunde sich aussucht, davon kriegst du dann was ab. So, und das war natürlich ein guter Anreiz.
Ach, wirklich? Erstmal. Das ist ja cool.
Also ne, ja. Das war halt, also natürlich bei kleineren Sachen, die jetzt ein bisschen einfacher sind, ne, war jetzt nicht bei allen Sachen, aber es war natürlich ein super Anreiz, auch sich Mühe zu geben und zu sagen, okay, ich kann jetzt aber auch was erreichen, weil ich habe auch zu der Zeit kein Geld bekommen. Mhm. Ne? Und ich habe zu der Zeit von Graffiti mehr oder weniger gelebt.
Ich wollte gerade schon fragen, wo kommt das Wort Graffiti jetzt? Wann kommt das?
Also ich war nie der Sprüher so. Also ich bin nicht mit meinen Kumpels durch die Gegend gelaufen und hab irgendwelche Gleichungen an, wenn ich sprühe, sondern war wirklich so, dass ich als Mittel für Kunst genommen habe. Also wie andere einen Pinsel nehmen, war das für mich dann halt eine Sprühdose. Und zu der Zeit war ich halt einfach, dachte ich, okay, komm, du musst halt irgendwie ein bisschen an Geld kommen. Und ich hatte halt zwei, drei gute Kumpels, die haben halt auch viel Graffiti gemacht zu der Zeit. Und dann habe ich einfach eine Firma angemeldet, hab dann mit der Stadt vorgesprochen, hat dann so getan, als wenn ich dann große Erfahrung hätte. Und dann habe ich halt einfach gesagt, Mensch, hier, ich besprühe jetzt alle Häuserwände, die ihr braucht und so Bushaltestellen. Und dann habe ich da Aufträge gekriegt ohne Ende und ich habe das dann an meine Jungs verteilt.
Wirklich?
Und dann haben wir uns da ordentlich Geld verdient und dann konnte ich mich da so ein bisschen über Wasser halten. Ja, immer Samstag, Sonntag denn. Ne?
Aber dann so das, was die Stadt wollte oder die Kommune dann in Auftrag gegeben hat.
So
Stromkästen,
also
Landschaft.
Schafe auf der Wiese und so. Ne?
Das schöne Zeug.
Die Sporthalle.
Ja, aber auch, wir konnten auch ein bisschen frei arbeiten. Also es war schon jetzt cool. Also man konnte schon
ist ja geil.
Sachen machen.
Ja.
Genau.
Das hast du nebenbei gemacht,
okay, sozusagen. Das machen wir nebenbei. Dann habe ich das nur mal so auf dem Wochenende, so einmal, zweimal im Monat gemacht und hat dann nur so ausgereicht, dass man davon auf jeden Fall ein bisschen leben konnte. Ja, und dann irgendwann habe ich halt angefangen zu tätowieren, ne?
Der Kontrast, geil. Von der Blumenwiese an der Bushaltestelle zu Schädeln und...
Ja, aber auch selbst Blumen müssen schön aussehen. Also,
ich bin nur
also zur Routine, aber für die Routine, ne? Und
ja,
die Übung
Fall,
ist es
Fall.
Ja, glaube ich, egal welches Medium.
Ja, und dann habe ich einfach da so ganz so getan, als wenn ich da den absoluten Plan hätte und...
Konnten die auch nicht
nachprüfen. Alle abgekauft, also von daher, alle haben sich gefreut und haben es mir schon fast in den Mund gelegt. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ihr das unbedingt wollt, dann mache ich das nicht so.
Sieht man das noch irgendwo?
Ja,
gibt es noch eine alte Sporthalle oder ein Museum?
Gibt noch eine Hauswand, wo
wirklich?
Noch eins. Ja, ja, weil, also bin ich auch ganz froh, dass der noch dran ist, weil einer von meinen Jungs, mit denen ich das damals gemacht habe, der lebt jetzt halt nicht mehr, schon seit 2 Jahren. Mhm. Der ist vor 2 Jahren verstorben. Deswegen ist es natürlich auch eine schöne Erinnerung, wenn man halt da mal langfährt und weiß, okay, hat man mit denen herangesprüht, war eine schöne Zeit.
Ja.
Ne? Ja.
Schulgraffiti ist nicht so langlebig, ne?
Wird nee,
schnell mal abgerissen, rübergerollt.
Ja,
gerade bei diesen offiziellen Sachen, da sind ja Amtsgebäude und so,
ja.
da macht das keiner.
Toi. Und dann ist vorbei.
Genau. Ja, nur ein bisschen zu stänkern. Ja,
ja, genau.
Ja, ja, genau.
Okay, und dann, wie lange ging die Lehre insgesamt?
Ich glaube so 2,5 Jahre.
Aber du hast in der Lehre auch direkt schon tätowiert.
Also ich habe nach 1,5 Jahren, habe ich glaube angefangen. Das war auch eine sehr lustige Geschichte, weil das war mein Geburtstag, weiß ich noch, wie heute wirklich. Da habe ich mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Weil, also die Situation war folgende. Ich hatte am Folgetag Geburtstag und mein Chef kam an und meinte, Mensch, was ist am Morgen Geburtstag? Wie sieht's aus? Willst du meine erste Tattoo machen? Und so, ja, klar, hätte ich schon Bock drauf. Und dann sagt er, ja, dann bau doch schon mal einen Platz dann alles auf. Also das war dann der nächste Tag, bau mal alles auf und alles. Und dann kannst du ja mal gucken, was du so alles brauchst. Und dann hatte ich mir eine Tattoo-Maschine von ihm genommen, weil ich hatte natürlich keine. So, und dann.
Was hat er gehabt für eine?
Boah, ich glaube, das war eine von Stefan Fischer, eine Bavaria, glaube ich, eine Custom Irons, aber schon, wo noch, ich glaube, da war Stefan noch ganz in den Anfängen, also war so ganz frisch noch tatsächlich. Und der hatte eine Liner von dem, die lief so krank. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Dann habe ich mir die Maschine genommen und so, Moment mal, das ist meine Maschine. Und dann meinte ich, okay, aber
ich hab ja keine.
Hast du eine eigene? Ich sage, nee, Mensch, du weißt doch, ich bin doch, hä? Dann sind ja, na, dann musst du die eine organisieren. Und ich habe gesagt, ja gut, dann musst du mir jetzt eine kaufen. Nee, kauf wird nicht. Dann sag ich, wie? Dann musst du eine bauen.
Oh Gott.
Genau, so stand ich auch da und dann habe ich überlegt. Und dann sagt er, dann sag ich, ja, aber wie soll ich das machen? Keine Ahnung, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Und dann sagt er halt, ja, guck mal, da drüben im Bücherregal, da steht Tattoo Artist Magazine, ne, aus, weiß nicht, war ja aus den Staaten damals noch. Und da waren dann alle Bände und da stand dann drin, wie man sich so eine Tattoo-Maschine baut, auf Englisch. Und ich, der größte Englisch-Yogi von allen, gar kein, ich hab dann 2 Wochen gesessen, hab mir dann die Lektüre reingehauen und hab mir das durchgelesen und hab mir dann einen Messingblock bestellt.
Hab ich wollte so gerade fragen, großen, was denn,
also ja, ich bin dann, ja, ich hab mir das alles ohne durchgelesen und dann bin ich halt losgefahren zu so einem Schrotthändler. Ach, war das
diese Machine Gun oder so? Ich glaube, die hatten wir auch mal.
Was?
Hieß das nicht Machine Gun oder sowas? Diese nee. Hefte?
Nee, Tattoo Artist Magazine war das direkt.
Die kenne ich da mit Interviews. Ich hatte aber auch, aber ist ja egal.
Genau. Und die
aber englische Beschreibung.
So, alles auf Englisch.
Also ja, aber mit richtigen Tätowiermaschinen-Utensilien klar, oder mit so Alternativsachen, wie man...
Nee, das ist so richtig. Das war, also Icon war da immer ganz groß mit bei. Also, du konntest auch, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber du konntest da, glaube ich, auch so deine Icon-Maschine von denen irgendwie mitbestellen. Hast du so ein, hier diese komische Red Fink...
Mhm.
Haben die ja da gemacht.
Green Monster oder so.
Ja, genau. Und dann konntest du die ja da auch zusammenschrauben und konntest die so alle Einzelteile bestellen. Ja, gut. Und dann bin ich halt zu so einem Schrotthändler gefahren und habe gesagt, ich brauche hier mal so ein Kilo Messing irgendwie. Und weil ich wusste, das geht halt leicht zu schneiden mit der Hand, weil ich hatte halt auch keine Maschine, um das zu schneiden irgendwie. Und so. Ja, und dann habe ich mir da Messing geholt und habe mir da aus so einem Messingblock per Hand so eine Maschine, so einen Rahmen rausgeschnitten mit Säge. Mit einer Metallsäge und habe dann das runtergefeilt und so, dass das irgendwann gepasst hat. Also die Spulen durfte ich mir dann Gott sei Dank bestellen. So, den ganzen Rest habe ich alles selber gebaut und dann habe ich das irgendwie so zusammengeklöckelt, dass das dann irgendwie lief. Das hat geblitzt und gefunkt. Ich habe nur Stromschläge gekriegt. Das, seitdem hasse ich auch Strom wie die Pest. So alleine schon dieser leichte Mikrostrom, wenn du oben die Schraube einstellst und das zingert so durch die Finger. Ich hasse das wie die Pest. Und ja, und dann habe ich da zwei Wochen...
Trauma.
Ja, richtig übel. Und dann habe ich da 2 Wochen mit diesem Ding rumgewirkt und habe dann das Ding zum Laufen gekriegt und damit habe ich dann meine ersten Tattoos quasi gemacht, ja.
Also in meine harte Schule.
Bis er dich erlöst hat und du durftest was bestellen, oder was?
Nee, dann hieß es erstmal, dann habe ich natürlich auch irgendwie Nadeln, musste ich ja auch nehmen. So, dann wurde mir auch beigebracht, wie man diese Nadeln lötet. Fand ich auch richtig cool. Also kann ich jedem empfehlen, der das nicht kann, dass man das wenigstens immer gemacht hat, weil das schon, ist schon echt cool einfach, ne? So, und dann habe ich halt meine Nadeln da selber gelötet. Und dann habe ich da halt losgelegt erstmal. Und habe da mit selbstgebauter Maschine gearbeitet und irgendwann dann nach einer ganzen Weile hat er dann gesagt, so, heute fahren wir jetzt los, wir fahren hier nach Berlin in eine, was war denn, Lausitzer Straße, glaube ich, zum Tattoo Safe.
Ah ja.
Lausitzer Straße, da hörte der Laden noch Kimo, glaube ich. Da musstest du vorne noch klingeln, dann gab's so eine kleine Hinterhof, Kamera, genau, dann musstest du da durchgucken. Und wenn er dich da irgendwie nicht kannte, hat er nicht aufgemacht. Und da wurde ich dann mitgenommen und dann wurde das auch so, das fand ich auch immer sehr cool. So, das war alles so.
Voll.
So, das, ich habe dann gemerkt, so, okay, ich habe mir das jetzt verdient. Ne? Er hat gesagt, so, du kannst jetzt hier mitkommen, ich stelle dich ihm vor als mein Lehrling.
Inneren Kreis eigentlich.
Du wirst jetzt hier in diesen inneren Kreis aufgenommen. Du darfst dann auch selber hinfahren und darfst dir dann da deine Nadeln holen und alles. So, dann wurde ich da richtig vorgestellt und bin dann da durch den Laden gelaufen. Und also für mich ist da so, du warst da an dem Punkt, du wurdest da in Sachen reingeführt, wo halt kein anderer rinblicken konnte. Mhm. Und das war für mich natürlich eine Riesenehre. Und ich hab da gestanden und dachte so, Alter, das ist ja einfach, du jetzt spielst du mit im Game, ne?
Ja.
Und dann denkst du erst, jetzt geht's aber richtig los.
Ja.
Dass man dafür auch noch richtig tätowieren muss, ist erstmal die andere Geschichte. Aber erstmal denkst du jetzt.
Ja, es hat so eine Aura auf jeden Fall.
Alter, jetzt ist geil, ne? Ja. So, jetzt geht's richtig ab. Und das war halt bei allen Sachen so, die so gemacht wurden. Auch als ich dann das erste Mal auf Convention gefahren bin, weiß ich noch, sind wir nach Frankfurt gefahren. Und dann auf dem Weg war halt auch so, okay, pass auf, Erik, da kommen andere Tätowierer zusammen. Ich werde dich als mein Lehrling vorstellen. Ich erkläre denen, dass du bei mir arbeitest und so und du kannst dich da mit allen unterhalten. Und hab mich auch voll gefreut und war total gehypt. Und dann sagt er, ja gut, aber sei dir bewusst, wenn du da jetzt jemanden falsch voll laberst, dann fährst du leider nach Hause. Das kannst du aber wissen. Und dann, okay, alles klar, du laberst da keinen voll, du säufst dir da keinen rein und quatschst da irgendwelche Leute an. Also für mich wurde sehr dolle auf diese auf dieses Respektsding geschient, ne? Dass man wirklich sagt, ey, du hast ja Gott verdammt nochmal Respekt vor den Leuten zu haben, weil am Ende sind die auch, tragen die dazu bei, dass es heute so ist, wie es ist. Ja. Deswegen muss man da, hat man da gefälligst Respekt zu haben. Also sie ekelt halt einfach. Und das wurde mir eingebläut und das habe ich übernommen und genauso lebe ich das doch weiter und genauso würde ich es auch weiter so weitergeben halt, ne?
Du findest es jetzt nicht im Nachhinein überzogen.
Überhaupt nicht, den ganzen
Loyalitäts- und Respektzeug.
Ich hab's teilweise mal hinterfragt, weil ich finde, jeder, der einen gesunden Menschenverstand hat, sollte alles mal hinterfragen, was ihm so umschwirrt. Einfach nur um zu wissen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Ja. Aber später habe ich festgestellt, dass es die gute Schule war, ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das hat mir heute nie Steine in den Weg gelegt. Überall, wo ich hinkomme, wo ich Leute kenne, freue ich mich, dass ich die sehe. Es war früher auch sehr, sehr eng alles aneinander. So, man ist sehr eng, auch auf Conventions hat man sich da an den Tisch gesetzt, wo auch nur die saßen, mit denen man dann irgendwie da so, ne? Mhm. Und das war schon irgendwie cool, ja. Hm. Also ich fand das schon, mir hat es viel gegeben einfach. Weil ich auch, wie gesagt, ich hatte keinen Selbstbewusstsein, ich war halt immer der kleine Untergebutterte, ne? Und das erste Mal in meinem Leben war ich jemand, der durch sein Können überzeugen konnte und nicht durch Größe oder Aussehen
große
oder sonst
Presse dergleichen. Oder
ja, oder irgendwas, ne? Also ja, da wusste ich halt, okay, meine natürlich rückblickend weiß ich, dass das auch Grotze war, was ich da gemacht habe, ne? Am Ende, so was würde man heute nicht mehr machen, aber ja, hat halt jeder gehabt, würde ich sagen. Also gibt da keinen, der nicht hatte.
Wie wurdest du da aufgenommen? Bei diesen ersten Messe? Hast du da...
Bist du bei der Messe oder beim Supplier?
Bei der ersten Messe wurde ich tatsächlich sehr gut aufgenommen, aber ich war die Bitch vom Dienst erstmal, ne?
Ja. Ich habe mich um... Ich habe mich hochgearbeitet.
Richtig, ich habe dann... Wir hatten den Stand, da habe ich dann alles mit aufgebaut, alles geschleppt und dann hieß es so, guck doch mal. Ja, was denn? Na, siehst du den nicht tragen? Ja. Ja, dann helf dem. Okay, alles klar, mir geht los. War dann Pino.
Grüße.
So, das heißt, ich habe dann angefangen halt mit den so auf die Stände so ein bisschen zu versorgen und habe dann halt Papier für alle geholt, Kopien gemacht etc. pp. Habe ich einfach darum gekümmert, dass die Läden halt, dass die Stände da halt so ein bisschen versorgt werden. Ne? Das war dann so meine Aufgabe am Anfang. Ja, und ich wurde sehr gut aufgenommen. Also alle haben sich immer auch, wir sind auch immer oft nach Luxemburg gefahren. Ich war selber einmal
Vianden?
Da. Vianden? Vianden, richtig, ja.
Eine schöne Messe.
Eine der schönsten Messen, die ich je gesehen habe.
Ja.
Und auch da wurde ich auch immer, ich wurde immer herzlich aufgenommen, muss ich sagen. Auch von allen, weil ich aber auch glaube, dass Sven, glaube ich, jemanden, also Leute nicht angeschleppt hätte, wenn er nicht zu 100% dahinter steht einfach. Ja. Ne? Ich glaube, das ist so das Ding. Und da ist schon ist auch schon so eine Vertrauensfrage natürlich, ne? Mhm. Ja, würde ich schon sagen.
Hm. Was hast du denn für eine Maschine dann bekommen, die erste?
Meine erste Maschine war auch von Stefan Fischer, eine Bavaria Custom Irons, da habe ich mir dann so eine Allrounder-Spulmaschine, mit der man dann Schattieren und Linien machen kann, ne? Weil man will ja dann auch irgendwie alles machen. Ja, und die war meine erste Maschine, habe ich dann auch noch von Stefan Kleen Lehrlingsrabatt bekommen, weil ich so viel Kohle hatte.
Oh.
Ja, ist ja so, ne? Du hast ja nichts am Anfang und ja, das war halt echt cool, ja. Denke so, meine erste Maschine, das Goldstück, ja.
Hast du sie noch?
Na klar.
Ja, klar.
Ja. Ich hab nicht eine einzige Maschine, die ich je besessen habe, bis auf zwei Maschinen, habe ich in meinem ganzen Leben verkauft. Ich habe nicht eine einzige Maschine verkauft.
Die ganze Schublade voll oder warst du lange mit einem?
Die im Setzkasten?
Nee, ich habe eine Kiste da. Also ich habe einen Maschinenkoffer, da liegen halt die drin, die ich halt nicht mehr nutze. Und dann habe ich halt einen Maschinenkoffer für Maschinen, die so für Ersatz sind und halt eine Schublade, wo halt die sind, die ich jeden Tag nutze, ja.
Was uns zu den Quickies führt.
Ich habe mich gerade gewundert, warum du nach Quickies...
Achso.
Zu den Quickies. Wenn du fragst, was die Quickies sind, dann weiß jeder, dass du den Podcast nicht oft hörst.
Hat er doch gesagt, drei Folgen hat er
gesagt. Genau, richtig.
Aber jetzt wissen das weiß das Publikum jetzt halt auch.
Trocken rein in den Lachs.
So. Das ist ja dein Element. Hier geht es ein bisschen schneller voran manchmal. Vielleicht.
Aber Erik setzt sich ganz viele Stücke darauf, dass es eine wirklich schnellfreie Runde wird.
Also ich sag zwei Sachen und du entscheidest dich zwischen einer Sache oder...
Darf ich auch sagen, keine?
Ja.
Oder die Mitte oder...
Ja, weil ich hatte Hand oder Rücken, da wüsste ich nicht.
Die habe ich heute rausgenommen.
Ja, Gott sei Dank, da habe ich dir...
Frosch oder Krabbe?
Frosch.
Gut. Geil. Fragen wir jetzt immer, egal ob die anderen was damit...
Traditionell japanisch oder neotraditionell japanisch? Neo-japanisch heißt das.
Dann in Neo-japanisch, ja.
Ich fange jetzt mit den altbewährten an. Custom Design oder lieber Tattoo Flash?
Custom Design.
iPad oder Stift und Papier?
Stift und Papier.
Gezeichnet oder durchgezeichnet?
Gezeichnet.
Freihand oder Stencil?
Freihand.
Farbe oder schwarz?
Farbe.
Nicht so schnell.
Oh. Farbig, würde ich sagen.
Lidocain TKTX oder pure Willenskraft?
Bei dir selber und bei deinen Kunden.
Also da eine Sache zu TKTX auf gar keinen Fall, weil wir wissen nicht, was drin ist. Betäuben ja, wenn es dir hilft.
Bei dir und selber oder bei den Kunden jetzt?
Sowohl als auch. Also weil ich kann ruhige Linien ziehen, wenn der Kunde ruhiger liegt.
Ja.
Am Ende.
Hast du irgendwelche Hacks, wo du sagst, oder besser gesagt, so Must-Haves und Don'ts, wo du sagst, wehe, du kommst mit einer Emla, weil
also ich,
funktioniert gar nicht?
Also ich kann mich in keinen Körper reinfühlen und jeder muss das für sich selber entscheiden. Ich bin nicht ganz so schmerzanfällig, deswegen habe ich da Glück. Ich kenne Leute, denen geht es halt nicht so. Und ich muss sagen, wenn man es halt machen kann, dass man da ruhiger durch so eine Session kommt, dann mach es.
Aber im Abheilungsprozess hast du keine, siehst du also keine bei, Unterschiede?
Also ich nutze ausschließlich No Pain Cream. So, das ist auch die einzige, mit der ich tätowiere. Und deswegen, da habe ich noch nie, in meiner gesamten Zeit noch nie Probleme mit gehabt. Nee, gar nicht. Also mit allem anderen ja. Also Vasokain-Spray, scheiße. Diese TKTX finde ich auch kacke. So, aber so diese No Pain, das ist nicht zu doll, nicht zu wenig. Es reicht aus. Beim einen hält es länger, bei dem anderen weniger lang. Ja, aber im Zweifel würde man länger aushalten, wenn man es nicht nutzt. Ja, also manche Leute versauen sich ihre Session, weil sie sich die Creme raufmachen, dann nur eine halbe Stunde aushalten, weil die Creme dann vorbei ist. Obwohl sie, wenn sie sich dran gewöhnt hätten und ein bisschen das Mindset, also ein Mindset ist da auch sehr wichtig, wenn man das hat. Also ich versuche da auch immer sehr, ich wurde schon lange nicht mehr tätowiert, deswegen ist es schon, aber ich versuche da auch ohne Creme und sehr gewissenhaft ranzugehen irgendwie. Mhm. Aber am Bauch und Rippen habe ich auch mit Creme gemacht. Also jetzt später. Also ich hatte die Rippen halt mir auf der Convention in Frankfurt machen lassen, auf dem Sonntag, nach zwei Tagen Aftershow-Party, kann ich sagen, schlechte Idee. das war so beschissen. Oh, da bin ich bei Pino, da habe ich bei Pino gepennt. Da sind wir aus Frankfurt zurück und da habe ich bei Pino geschlafen, in der Dusche zusammengebrochen. Weil Rippen, wie gesagt, fand ich, war echt, nee.
Aber mit Creme hast du die Rippen?
Nee, natürlich nicht. Deswegen sage ich, würde ich es heutzutage anders machen.
Ja. Oh, krass. Ja.
Also ich habe jede Stelle, die scheiße ist, habe ich auch schon mal ohne Creme gemacht. Also ich habe mir auch den Bauch und Sternum hier ohne Creme tätowieren lassen, die Brust ohne Creme, die Rippen ohne Creme. Eigentlich alles mal ohne Creme, deswegen weiß ich, da nehme ich welche und da halt nicht. Aber da kenne ich auch meinen Körper einfach gut. So.
Ja. Würdest du sagen, man merkt es, wenn Menschen chemische Drogen konsumieren, dass du das als Tätowiererin merken, ihr das merkt? Das hatte ich letztens als Diskussion.
Ja.
Dass man es merkt.
Wenn der Verzehr mehr als empfohlen ist, also das heißt, in der Regel jetzt mal, wenn jemand nur mal am Wochenende weggeht und der klingt sich was, dann ist das eine Sache. Aber Leute, die ziemlich dauerhaft konsumieren und gerade auch chemische Drogen, finde ich, erkennt man und merkt man.
Ja.
Und da habe ich jetzt erst ein Beispiel, deswegen, ja, würde ich sagen, also da musst du schon, die Haut ist beschissen, die Haut, skin-muted Hautbild, die verändert sich, die wird hart, die wird picklig, die wird, ja, das, also würde ich schon sagen, ja.
Ja.
Ja, würde ich sagen.
Hatte ich letztens Diskussion. Ja, danke.
Wie möchtest du angeschrieben werden, mit einer ausführlichen Mail oder saloppe WhatsApp-Nachricht?
Saloppe WhatsApp-Nachricht kriege ich nur von Leuten, denen ich meine Nummer gebe. Ja. aber ich finde es einfach cool, wenn ich nicht gesiezt werde und einfach auch nur wie ein ganz normaler Typ behandelt werde und wo dann einfach steht, ey Dicker, Alter, ich finde deine Tattoos geil, mach mir mal so ein Ding und dann sag ich, ja cool, Alter, komm vorbei, wir bequatschen das.
Ja,
und wenn das geht. Wenn er halt keine Chance hast, vorbeizukommen, müssen wir halt telefonieren und dann ruf ich dir halt an und dann schnacken wir da halt eine Runde. Also ich bin da ganz easy eigentlich tatsächlich.
Ah ja.
Ja, also eigentlich ist immer so, erst kommt eine E-Mail an, dann steht eine Telefonnummer drin und dann klingelt es irgendwann und dann kommt so, hallo, ich bin's.
Und so über Insta, so hast du Zeit nächste Woche?
Ja, kommt auch schon mal, aber es ist wirklich selten.
Ja.
Also meistens läuft es über E-Mail.
Angaben zum Motiv oder künstlerische Freiheit, wie sieht's da aus?
Sowohl als auch.
Spulmaschine mit Metallgriffstück oder Pan mit Cartridges?
Alter, Frage verstehe ich nicht. Spulmaschine natürlich. Leute, to the coil. Also ja? Ist doch wohl völlig klar.
Ah, okay, also jetzt noch auch heute noch.
Ja, natürlich.
Also,
ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Ich habe jetzt seit 2-3 Wochen von Oleg von Right Stuff eine Single Coil zum Probieren bekommen.
Hab ich gesehen.
Die haben mir jetzt quasi erstmal, ja, die haben mir vermacht jetzt. Und das ist eine meiner Lieblingsmaschinen. Also ich liebe Spulmaschinen. Das einzige Nervige ist halt, dass sie oft einstellen muss. Aber ja klar, ich arbeite auch mit Cuban. Habe ich eine mittlerweile. Die anderen habe ich so ein bisschen aussortiert. Und mittlerweile ist mein Setup eigentlich den Cuban.
Welche?
Die V6 habe ich. Und die VB3. Die VB3 nutze ich aber nicht mehr, weil mir die einfach zu... Die ist mir ein bisschen zu... Dralle, ein bisschen zu doll tatsächlich mittlerweile, weil ich es doch mag, ein bisschen sanfter zu tätowieren einfach. Single Coil, dann habe ich noch eine normale Coil-Maschine von Right Stuff und noch die Cross, also ich habe ja, mein ganzes Setup ist ja von Right Stuff, weil ich ja von denen so ein bisschen gesponsert werde sozusagen und der hat noch so eine Cross-Rotary, das ist halt auch wie eine Spulmaschine am Ende, wie so eine Dan Cuban, nur ein bisschen anders aufgemacht. Und finde ich geil. Und zum Ausmalen nehme ich halt so ein, habe ich auch so ein Pen halt, ne?
Ja. Ach, okay. Und wann nimmst du die Cuban und wann die Spulen?
Alle Maschinen nutze ich für Linien, außer den Pen und so eine, ich habe noch so eine Direct Drive, damit male ich eigentlich am liebsten aus.
Ah, okay. Genau.
Ja, aber ansonsten eigentlich
auch alles. Auch von Right Stuff, die, ne? Hast du im Video gesehen?
Ja, genau, richtig.
Dann hast du einen Autoklaven-Arthur noch immer da?
Nee, aktuell nutze ich gerade Einweggriffstücke.
Ah, okay.
Ich hatte mir Metallgriffstücke bestellt. Problem ist nur, ich habe keinen Autoklaven. Und eigentlich hatte ich so einen Deal mit so jemandem, dass ich mal da meine Sachen reinschmeißen kann, aber der meldet sich halt nicht mehr und deswegen muss ich jetzt gerade auf
Einweg
zurückgreifen. Und nee, die liegen bei mir rum und ich könnte eine Krise kriegen. Oh, halt, ja. Ne? So, und, aber jetzt, ja, ich bin jetzt geduldig, jetzt warte ich mal auf den Autoklaven und dann geht das auch wieder ganz normal, ja.
Krass.
Der bin ich oldschool, ja.
Ja.
Da bin ich alte Schule.
Ich war nämlich schon gespannt, nachdem du alles mit dem Löten erzählt hast, ob kommt jetzt der Switch und ist er jetzt total
Ich war ganz lange war ich Verfechter davon und ich weiß ganz vielen Leuten, die haben mich richtig doll damit geärgert und die stänkert auch, weil mir das doch sehr viel Spaß gemacht hat. Weil immer, wenn mir sowas vorgestellt wurde, für mich die Aussage war, ja, kannst du ja nehmen, aber ich bin halt kein Kosmetiker. So, also kannst du machen, aber es ist halt, das ist für mich Kosmetik, ne? Und das hat halt lange gedauert. Ist mir auch immer ein bisschen sauer aufgestoßen, gerade so, als ging ja erst los mit Cheyenne und so, ne? Und dann hattest du ja deine erste Ecke, wo Cheyenne nur arbeiten durfte und dann aber Beruhe bitte, wo ich mir dann schon dachte, boah, also alleine aus dem Grund möchte ich eigentlich ja nicht in diesem Pamphlet da drinnen hängen, weil ich eigentlich ja nicht so ein Mensch sein möchte. Ich will nicht jemand vorschreiben, dass er mit irgendwas anderem arbeitet, bloß weil es ihm zu laut ist. Also das finde ich einfach Nonsens.
Nee, der Unterschied wird nur dann so groß, wenn alle Studios anfangen, Stück für Stück umzusteigen und dann kommt einer und macht die Spule an.
Bei uns im Laden alle ruhig, ich bin der Trecker. Ja. Ich schmeiß da den Trecker an und alle gucken sich um und ich sage, Junge, das ist halt...
Das ist halt so
muss das halt einfach.
Ja.
Ja, ja.
Das ist schon krass, ja, der Unterschied, ne?
Und bei der Direct Drive, die ist ja nur auch entspannter. Und da, aber dir ist es egal, ob das jetzt lauter ist, leiser.
Das ist mir egal.
Ja.
Also ich
hast
finde,
du einen Stöpsel im Ohr?
Nee, da ich eh fast schwerhörig bin, ist das fast egal. Also ich habe lange Musik gemacht, deswegen habe ich mir noch ordentlich was verholzt. Und ich hatte im linken Ohr mal so eine Mittelohrentzündung, deswegen höre ich da einfach 30-40% weniger mittlerweile.
Bist du hoffentlich auch Linkshänder, oder?
Wie bitte? nee, rechts. Ich finde, so eine Maschine muss halt geil klingen. Also mir ist es egal, wie laut die ist, aber die muss geil klingen. Also wenn Direct Drive, wenn die so knarzt und wenn die so krisselt, weißt du, wenn
ja
da
auch
so
was abhören.
Du hörst
da denkst du auch so, Junge, ich
ist.
Könnte das Ding in die Wand schmeißen, wenn das weiter so krisselt. Nur dieses Krisseln, weißt du, das ist wie so ein Uhrenticken. Das geht dir irgendwann auf den Sack. Aber wenn die Ding geil läuft, so und ich finde gerade, also ich kann eine Maschine halt, meine Maschinen stelle ich nur nach Gehör ein und deswegen bringt mir das viel, wenn ich höre, wie die sich anhört halt einfach, ne? Ja.
Inhalt oder Form, was ist der wichtiger?
Da könnte ich keins von beiden nehmen. Also würde ich, oder beziehungsweise keins und beides eigentlich.
Ja. Dachte ich mir. Also so wie du es vorhin beschrieben hast mit dem Frosch und dem.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch inhaltsstark, also.
Ja, also ein Tattoo muss nicht geil aussehen, um eine Bedeutung zu haben, aber ein Tattoo darf auch geil sein, ohne eine Bedeutung zu haben.
Ja.
Also deswegen kann alles eine Bedeutung haben und nichts eine Bedeutung haben. Mhm. Ist ja Interpretationssache, ne?
Ja, ist es.
Genau. Siehst du dich als Künstler oder als Dienstleister?
Vollblutkünstler, ja, würde ich sagen.
Boah, siehst du, so einfach geht das.
Ja, das war doch klar. Ist ja auch ein Mann.
Ja, aber nee, ach so.
Männlich gelesen.
Ist ja deine
empirische Forschung, die ich nebenbei betreibe.
58 gestern.
Warum denkst du, bezeichnen sich viele weibliche Tätowiererinnen nicht als Künstlerinnen? Obwohl sie vielleicht augenscheinlich welche sind. Hättest du eine Theorie?
Das weiß ich nicht, weil also davon habe ich noch nicht gehört selber, dass das Tätowiererinnen von sich sagen. Aber dann würde ich sagen, dass das Quatsch ist. Und dass man sich nicht schlechter machen sollte, als man ist. Und alles ist Kunst und nichts ist Kunst. Das heißt, egal was du machst, wenn du Kacke gegen die Wand schmeißt, dann ist es so lange keine Kunst, bis jemand daneben steht und applaudiert. Ja, und für mich ist es trotzdem keine Kunst. Mhm. Deswegen ist alles Kunst und nichts Kunst. Und deswegen sollte man sich nicht schlechter machen, als man ist. Weil da kann ich aus Erfahrung sprechen, das habe ich nämlich oft gemacht und viel gemacht. Aber das soll man nicht machen. Das ist nicht gut für einen selber. Deswegen...
Gab es einen Zeitpunkt, wo du vielleicht geantwortet hättest, du bist nur in Anführungsstrichen sozusagen Handwerker und auf keinen Fall ein Künstler?
Also ich würde unterschreiben, dass ich auch Handwerker bin, weil ich das Tätowieren als Handwerksberuf sehe, aber das, was ich daraus mache, ist die Kunst nachher. Mhm. Deswegen, also man macht mit dem Handwerk seine Kunst, würde ich sagen. Mhm. Deswegen, also eigentlich ist es, wie gesagt, es ist alles Kunst und nichts ist Kunst. Also deswegen ist es ja auch so schön eigentlich. Und deswegen ist es ja so cool, dass es so viele Stile gibt und so viele Möglichkeiten und so. Die Welt ist so voller Möglichkeiten in dieser Richtung. Deswegen, ey, dann bist du halt Künstler und wenn du halt sagst, du bist kein Künstler, dann bist du halt trotzdem Künstler. Egal, was du sagst. Und gibst du ja nicht selber, den geben dir andere Leute.
Ja.
Ne? Also deswegen sollte man... hat man da eigentlich keine Angst zu haben. So, das wollte ich eigentlich darauf hinaus. Mhm.
Machst du eigentlich noch Dienstleistungstätowierungen? Oder alles Custom Design oder basierend auf deinen Zeichnungen?
Also das Ding ist, ich sehe das nicht als Dienstleistungstätowierungen.
Also ich meine Dienstleistung, die Vorlage kommt vom Kunden.
Ich kann das an einem seltenen Beispiel, glaube ich, erklären. Ich habe eine Bekannte gehabt bei uns in Braunschweig und von der ist die Mutter verstorben und die hatte von ihrer Mutter eine Kette bekommen mit einer Unendlichkeitsschleife. Mhm. Schon als Kind.
Ja.
Und diese Kette hat sie im Urlaub verloren. Das war zu der Zeit, wo alle hier Asi-Propeller, bla bla bla. Mhm. Ne? So, und ich bin halt, ja, jeder, wie sagt man denn? Das ist ja so. Ihr Hype gerade, wie sagt man denn? Das ist so diese, was so gerade.
Modetätowierung.
Ja, was so gerade so Mode ist. Ne? Ja. Also jede Mode hat ja irgendwo seinen Ursprung und irgendwo auch seine Berechtigung, genauso wie so ein Arschgeweih. Also jeder Trend, Entschuldigung, genau. Mhm. So, und jeder Trend hat ja seine Berechtigung und jeder Trend ist ja aus einer Sache entstanden, die ja irgendwie auch was handfestet war. Und so ein Arschgeweih sah ja nicht scheiße aus. Das sah ja nur irgendwann scheiße aus, weil es alle gemacht haben und sich dabei keine Mühe gegeben haben. Mhm. So, ne? Und deswegen finde ich, darf ich mir nicht anmaßen zu sagen, was jetzt eine Berechtigung hat oder nicht. Mhm. Und die kam jedenfalls an und dann meinte sie, sie möchte halt eine Unendlichkeit schleifen. Dann meinte ich so, pass auf, das ist halt so, dass das halt viele haben. Und sie hat mir das erklärt. Und dann meinte ich so, ja, natürlich mache ich dir das, weil ich weiß, wie sehr wichtig dir das ist. Und wenn ich merke, dass der Mensch, deswegen sage ich ja, jede Tattoo hat seine Berechtigung und wenn er da steht und nur ein Dreieck haben will und mir aber erklärt, warum das so ist und das jetzt nicht, ich will jetzt mal ein Dreieck in sie Sicht haben, sondern ne, man kriegt das ja schon so ein bisschen mit beim Reden. Hat alle seine Berechtigung, deswegen sehe ich auch nicht so was nicht als Dienstleistung an, weil ich am Ende demjenigen das ja ermöglichen möchte und aber auch dafür zeichnen könnte.
Ja.
Also das heißt, ich sage, okay, ich mach das, pass auf, aber ich finde es schöner, wenn ich dir das so und so mache und berate die Leute, aber was willst du an einer Unendlichkeitsschleife anders machen? Die ist halt, wie sie ist.
Ja.
Ne? Und trotzdem hat die halt eine Gewichtung, die man ernst nehmen sollte.
Ja. Ja,
darum jetzt.
Wenn der Extremfall kommt, dass dir jemand das Handy hinzeigt und zeigt, ich will das, weil ich das bei Pinterest gesehen habe und ich habe keine Geschichte dazu.
Dann würde ich es nicht machen.
Ja, genau das.
Genau, richtig. Mhm. Also muss halt, also jeder muss sich mit mir halt unterhalten, ob er das will oder nicht. ich denke, dass ich dann halt jedem erklären kann, ohne dass er sich blöd vorkommt oder dass er denkt, dass er keine Ahnung hat, weil natürlich hat er keine Ahnung, weil er soll eine Ahnung haben. So, ich bin noch der ihm diese Ahnung ermöglichen kann am Ende. Ne? Und deswegen versuche ich das so neutral, wie es nur geht. Ne, am Ende, weil das wichtig ist, dass Leute nicht hier schockt sind von so einem Tattoo-Schüler und dann denken, boah, Alter, bloß wieder raus hier irgendwie, ne? Das ist ja auch Quatsch.
Mhm. Ja. Wie sieht das aus? Ich habe einen Besprechungstermin bei dir und komme in dein Studio rein?
Oder es ist durch meine Lamellenwand. Pass auf, kleinen Augenblick dauert's noch, Keule, dann bin ich gleich da.
So, weil das in deiner Sitzung stattfindet.
Wenn ich dann, ja, meistens liegt es immer so, dass ich da dann auch mir eine Pause einrichte, ja, sozusagen. Mhm. Ne? Das heißt, mein Kunde sagt ja meistens, er nutzt dann die Zeit zum Essen oder so. Oder ich habe halt einen separaten Besprechungstermin, der findet dann nach oder davor statt. Mhm. Ne? Ja, dann kommt man rein und holen wir uns einen Kaffee erstmal ganz entspannt.
Natürlich einen Kaffee?
Ne? Also ich habe da so eine türkische Bäckerei um die Ecke, mit denen sind wir ganz dicke und dann gibt es erstmal Kaffee. Und dann setzt man sich hin, zündet sich ins Herd an und dann quatscht man erstmal. Mhm. So, wie, wo kommst du her? Was hast du gemacht? Wie war der Weg hierher? Und, ne, oder.
Tätowierst du Menschen, die rauchen?
Ja, ich rauche ja selber. Also, ich tätowier Leute, keine Leute, die nicht rauchen. Nee, nein, natürlich. Nein, ich tätowier. Ich tätowier jeden, ja. Also, ja. Also, das, jeder kann kommen, jeder kann mich voll quatschen und jeder hat das gleiche Recht und die gleichen Chancen. Ja. Genau.
Das ist schön. Mhm. Jetzt möchtest du weiter wissen, wie es weitergeht, wenn man im Laden ist.
Genau, dann quatsche ich mit dir. Nimmst du dann schon gleich so Skizzen, sowas? Oder ich meine, das ist ja immer dann noch, na gut, kommt drauf an, ob
du. Also, das ist quasi, wenn du jetzt einfach so reinkommst, ohne dass ich davon weiß, dann komme ich nach vorne und dann gebe ich dir einen Besprechungstermin. An diesem Besprechungstermin besprechen wir sozusagen alles, was passieren wird. Wir planen diese Tattoo durch. Ich stecke kurz, grob vorher ab, in welche Richtung das geht. Und als Beispiel zum Beispiel mit dem Frosch, was ich vorhin erzählt hatte, da ist es dann so, er sagt, okay, ich würde ja so einen Frosch, aber jetzt soll ein bisschen Background kriegen. Und dann habe ich halt Bücher, die nehme ich dann mit, oder ich habe sie schon im Laden, die wälze ich dann durch, lese mir ein paar Geschichten durch, die eventuell in der Richtung passen. Also da war dann ein Frosch, der badet, das heißt, die brauchen einen Samurai, der badet. Davon gibt es jetzt so 3, 4, die mir dann ad hoc eingefallen sind. Mhm. Namentlich wüsste ich jetzt auch gerade nicht schnell, aber müsste ich halt nochmal nachgucken. Ja, und dann lese ich mir das halt durch.
Auf diesen Holzschnitten?
Auf diesem Holzschnitten, beziehungsweise auf der Geschichte.
Ah, okay, beides.
Die davon.
Die Farbe,
davon
eben, die dazu.
Genau, richtig. Mhm. Also meistens sind es ja dann so aus dem Nottheater auch irgendwelche Erzählungen. Ne? Ja. Die greife ich dann auf. So, und dann beim nächsten Termin besprechen wir halt quasi, dann habe ich ihm zum Beispiel 3 Optionen vorgelegt von denen. Er hatte sich auch informiert, das ist dann so eine kleine Hausaufgabe. Also ich möchte gerne, dass meine Kunden sich genauso Gedanken um ihr Tattoo machen, wie ich das mache, weil die müssen damit rumlaufen. Ne? Na klar, gebe ich mir die größte Mühe, dass sie was Ordentliches bekommen, aber sie sollen, ich glaube, der in jedem Menschen schlummert dieses Kleine von, ich möchte auch was daran teilhaben.
Mhm. Auf jeden Fall.
Und ich glaube, das ist für viele Kunden sehr wichtig, dass sie daran teilhaben können, weil das auch für deren Kopf gut ist. Weil die sich damit schneller identifizieren können. Mhm. Ich saß dann mit ihm am Tisch und wir haben gemalt und hin und her überlegt. Und man merkt halt richtig, wie sie sich freuen darüber, wie sie kaum abwarten können, wie, ne, so wie das dann entsteht. Ja, und umso mehr er sich freut, umso mehr freue ich mich. Ich könnte mir fast so eine Hose pinkeln, so da freue ich mich ja wirklich. Also das ist halt so, und das baut sich dann halt so auf und dann hat man irgendwann einen schönen Plan, dann nehme ich mir einen Abdruck, mache mir nochmal ein paar Fotos und dann geht's los.
Ja. Achso, das ist beim ersten Termin dann?
Das ist dann bei dem ersten Besprechungstermin, der richtig vereinbart wurde sozusagen, nehme ich mir ein großes Pauspapier, marker mir alles ab, die stellen alles ab und dann geht's los.
Wie
geht's mit Tätowieren los?
Nee, dann male ich's natürlich vor, das meine ich mit
dann. Wie viel Vorlauf machst du dann sozusagen bei dem Besprechungstermin? Also wann kommt dann in der Regel der Kunde? 2 Wochen später?
Meistens eine Woche später, ja.
Achso, nicht so viel.
Nee, weil ich gerne die Zeit nutze. Also ich versuche das immer so zu legen, dass ich auch nur einen Termin dann habe, um mich darüber da mental auch vorzubereiten. Genau. Also ich denke halt viel darüber nach und auch in so freien Tagen denke ich darüber nach. Ja, deswegen brauchst du eine Woche ungefähr.
Das ist dann nicht erst 2 Monate genau. später.
Nee, weil so in einer Woche hast du genug Zeit, dass du nicht vergisst, was alles besprochen wurde, aber du hast noch genug Zeit, um noch genug nachzudenken und auch noch andere Eindrücke zu bekommen. Und das ist manchmal echt wichtig, weil manchmal denkst du, das hat noch gefehlt.
Mhm. Ne? Und diese Zwischenphase, oder was du vorhin meintest, so im Extremfall abends die schnelle Skizze machen und dann die Durchzeichnung nach dem Schlaf erst zu
genau,
machen.
Genau, richtig. Oder ja, und dann frisch aufs Papier zu gucken und zu sagen, okay, so finde ich es cool, mich stört eine Sache, die ändere ich jetzt nochmal um. Also andere machen es dann, schneiden es dann mit dem iPad aus oder radieren es weg. Ich muss dann halt mein Papier zerschneiden und zusammenkleben. So mache ich das halt, ich bastel dann immer viel. Ja, aber das ist dann halt so, ja. Mhm. Genau, ja. Mhm.
Dann hat man richtig Lust, einen Termin zu bekommen, wenn jemand so lange sich damit dann beschäftigt?
Ja, ich bin da ein bisschen extrem auch, ja, manchmal. Manchmal muss ich mich da selber ein bisschen zwingen, auch ein bisschen entspannter zu machen.
Ich finde es schön, es hat ein bisschen abgenommen, aber es kommt, glaube ich, wahrscheinlich auch darauf an, zu wem man geht und welchen Stil man dann bekommt. So dieses ganz früher, bei dir war das ja auch so, dass sich so lange damit beschäftigt wurde, was man bekommt. Also wenn man so zu bestimmten Leuten gegangen ist, wusste man, man hat auch erstmal eine Stunde Besprechungstermin. Dann wird ganz genau geguckt. Genau. Auch so die alten Neo-Traditional Sachen, die ich habe. Das hat sich schon verändert, so jetzt die...
Ist schon ein bisschen schnelllebiger alles.
Ja, und dann, sucht man sich was aus dem Wannadoo, weil es nur noch Guestspots sind oder so, noch so aus. Und dann wird auch gar nicht mehr so oft so geguckt mit Größe und alles. Ich weiß noch, früher habe ich 5-mal das raufgemacht bekommen, nochmal, ob das von der Dimension passt. Vermisse ich ein bisschen an alle da draußen.
Ja, also aber bei so mir ein Genre ist es noch so, bei mir wird es noch echt viel.
Aber es ist ein Genre-Ding, ja, glaube ich auch. Weil klar, wenn
beim Traditional musst du nicht groß
mit Besprechung machen. Wenn du jetzt ein Stück Stacheldraht hier auf deinem Gelenk machst, ist jetzt auch nicht viel zu.
Große Komposition braucht halt ordentlich Vorbereitung.
Ja, ja, ja.
Also ja, es ist die Komposition, genau. Ja. Die Sachen, die komponiert werden. Ja.
Letzte Frage von der Schnellfragerunde.
Ich habe ja noch eine Schnellfragerunde.
Das ist ja deine.
Ach, das ist die emotionale.
Stimmt. Unterscheidet sich ja. Mhm. Obwohl, das ist ja so ein gutes Bindeglied. Reue oder neuer Tag, neues Glück? In Bezug auf Tätowierung würde es mich interessieren.
Das ist schwer zu beantworten. Also Reue würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, jeder, der seine Arbeit reflektiert und weiß, dass er nicht an dem Zenit angekommen ist, wird immer was finden, was er verbessern kann. Deswegen... Mhm. Reue ist vielleicht das falsche Wort. Deswegen würde ich sagen, was von beidem. Ne? Also, na klar, du schließt dann damit ab und weißt, okay, der Tattoo ist gut geworden, das ist ohne Frage, ist alles okay, es ist ein guter, also wenn du einen Standard natürlich hast und den bedienst. Ne? Aber manchmal fehlt einem immer noch so dieses Fünkchen. Also, ich versuche immer, dieses Fünkchen zu kriegen. Und dieses Fünkchen zu erreichen, ist manchmal sehr schwer.
Die letzten, was sind das, 10%?
Ja, die dich zum Ausrasten bringen. Ja. Die dich dazu bringen, alles zerreißen und anzuzünden oder sich total zu freuen.
Total, oder? Ja, es sind immer so 90%, die Basis sind.
Es gibt nur ein Extrem. Ja. Da gibt es nur ein Extrem und ich bin leider der oft echt abkotzt. Dann
hast du jemanden, mit dem du besprichst, wenn das Fünkchen gefehlt hat, was jetzt war? Oder versuchst du es dir nur allein zu
vermarten? Nee, ich versuche zu reflektieren, glaube ich. Weil ich glaube, alle anderen sind immer total glücklich und freuen sich sehr über ihre Tattoos. Und ich möchte nicht jemanden ein Tattoo malig reden, weil ich so einen hohen Anspruch habe, dass ich immer irgendwie was finde.
Ne? Ja, aber Kolleginnen oder so oder deine Freundin oder keine Ahnung mit irgendjemandem, wo du nochmal sagst, ich verstehe es nicht, warum. Ich
alle müssen
nicht
da durch,
so.
Alle müssen da durch, die im günstigsten Fall dann das hören können und das hören dürfen, sagen wir mal so. Ja.
Ja. Das meine ich, ob du dann nochmal so.
Geh da allen auf den Sack mit. Ja. Natürlich.
Hilft dir das dann?
Ja. Ja. Aber auch erst nach, das dauert eine Weile, aber dann irgendwann kommt dann so ein Machtwort und dann, ja, okay, alles klar. Ich beruhige mich ja wieder.
Ja.
Darauf muss man manchmal warten halt. Ne?
Sympathisch.
Machst du denn noch Patzer? Also, da ist mal schwierig, ich weiß, im Podcast zu sagen, aber
das ist eine
gibt
Frage,
Dinge, wo du denkst?
Nee, würde ich sagen, nicht, nee. Also klar hast du mal irgendwie, wenn ein Kunde mal so zuckelt oder so, oder du hast da mal so eine Stelle, wo es mal schnell so ein Blowout gibt. Aber ich sag mal, am Ende, in der jahrelangen Erfahrung merkst du ja, okay, ich sollte da ein bisschen vorsichtig sein, ich mach da ein bisschen ruhiger, zieh's schnell noch weg. Und am Ende hast du oftmals auch schon so angelegt, dass du halt da auch eine schwarze Kante denn hast, wo du das so ein bisschen damit retuschieren kannst. Ne? Also, aber Patzer würde ich jetzt so sagen, nicht. Also nicht Patzer, die man sieht.
Ja.
Du hast ja durch Hintergrund, hast du ja, kenne ich jetzt von früher, auch noch schön viele Möglichkeiten auch noch.
Genau.
Und wenn du jetzt so ein cleanes, traditional oder geometrische Sachen machen musst, dann ist ja...
Ja, so geometrische Sachen mache ich gerne, generell nicht so gerne halt. Ne? Weil es mir zu kompliziert ist oder so, sondern einfach, weil ich einfach keinen Bock drauf habe.
Mm.
So, und wenn ich keinen Bock drauf habe, dann soll es auf jeden Fall jemand machen, der da Bock drauf hat, weil dann wird es auf jeden Fall besser. Und natürlich muss der auch seine Arbeit irgendwie haben und es wäre Quatsch, einfach alles irgendwie abzugrasen, nur um es abzugrasen. Also, ja.
Okay. Würdest du sagen, Neo-Traditional verzeiht viel?
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Du kannst halt viel mit Farben, mit Schattierungen arbeiten, mit Kontrasten, wie wir ja vorhin nur schon gesagt haben, damit kannst du viel, viel, viel verändern, ja. Ich finde zum Beispiel, aber das Ding ist, ich finde gerade Linien überhaupt nicht schwer zu tätowieren. Ich finde lange, lange gezogene Kurven, Bögen, Kreise, das ist viel schlimmer, finde ich. Ne, da hast du im Neo-Traditional noch mehr. Und naja, wenn du die
Perlenketten,
die Frauenhaare. Wo die ganzen Linien alle parallel in unterschiedlichen Stärken sind, aber alle über 10, 15, 20 Zentimeter Länge und dann noch mit drei Kreisel noch mit drin, das, ja. Ja, das bringt dich an den Wahnsinn.
Stimme ich zu, eine gerade Linie oder ein Winkel, oder auch wenn es ein Kreis ist, der ist zwar schwierig, aber es ist konkret, aber ein Schwung, ab wann ist denn der Schwung korrekt oder richtig,
ja,
oder
ja.
Wann ist
er galant? Vor allem, wenn du so eine Disharmonie drin hast, ja. Also ich baue gerne Disharmonien ein, also dass es so eine Kontrabewegung gibt, dass es so ein Bruch einfach hat, dass man was Natürliches drin findet, was float, was irgendwie, weil ich finde, so Fehler müssen sein, also nicht fehlerhaft tätowiert, sondern Linien, die halt eben nicht einen perfekten Schwung haben. Deswegen auch die Antwort zu dem lieber Papier als ein iPad. Ich finde, ein iPad macht Sachen tot.
Mhm. Clean.
Die sehen tot aus. Ja. Nee, sehen tot aus für mich. Sehen nicht lebendig aus. Sieht zwar schön aus, aber da ist kein Leben drin. Und das finde ich schwierig. Mhm. Also für mich natürlich. Ich spreche natürlich immer nur aus meiner Sicht. Ne? Also deswegen handgemalte Sachen bin ich großer Fan von.
Ich wüsste doch nicht, wie dir das iPad jetzt groß helfen sollte, ne? Dadurch, dass viel auf dem Körper stattfindet, viel Schwünge sind. Also bei meinem Spiegelfunktion, bei meinem Stil ist es ideal, aber bei dir?
Ja, also bei mir ist es auch so, dass ich mittlerweile sehr viel schon freihand eigentlich nur noch mache.
Ja.
Dadurch haben die frontalen Gesichter, aber bei dir natürlich auch einen Mittelscheitel. Ist mir schon aufgefallen, Entschuldigung.
Ja, passt natürlich zum Stil. Also das
an alle da draußen ist mir schon oft aufgefallen, dass natürlich die alle dann dadurch mit der Spiegelung Mittelscheitel haben. Man könnte ja im Nachhinein dann wenigstens trotzdem noch mal einmal dann so machen, ne? Auch wenn man eine
gespiegelte... Ja, aber die Frage ist, was man haben will. Ja, das ist, geht ja um dieses drastische Bedürfnis. Nicht egal, sondern es ist ja schon ein inneres Gefühl
ein inneres,
von
Ruhe,
Stabilität.
Ja.
Und früher hatte ich das zum Beispiel nicht, da waren Schwünge enorm wichtig. Und mich hat jede Symmetrie angekotzt oder gelangweilt. Und jetzt ist das dran, ne? Ja. Aber.
Also, das ist halt auch ein Stil, der das halt braucht, ne? Wenn du jetzt natürlich ein realistisches Bild machst und dann machst du eine Frau, wo du alles spiegelst. Gut, dadurch, dass es ein Körper ist, hat's eine anatomische Rundung am Ende und wird halt nicht auf beiden Seiten gleich aussehen, meistens. Aber auf dem Papier würde es wahrscheinlich erstmal komisch aussehen, wenn du die spiegelt ist, ne? Wenn du deine Sicht spiegelst, deine Gesichtshälfte, siehst du aus wie ein ganz anderer Mensch halt, ne?
Ja. Es wird halt Figuren oder maskenhaft, ne? Oder statuenhaft. Und ich will jetzt nichts Dynamisches, Lebendiges darstellen, sondern tatsächlich eher symbolartiges Gesicht. Und dann ist es gespiegelt und sieht halt mit Absicht steif aus.
Genau, und dadurch funktioniert es ja auch so gut, ne? Genau, und das ist ja auch wichtig.
Was für Musik machst du?
Jetzt mache ich keine mehr Musik mehr, aber ich habe Jans am Anfang so mit Punk angefangen, ne? So Skate-Punk. Dann war ich in so einer richtigen Schmuddel-Punk-Band auch eine ganze Zeit lang.
In Berlin noch?
Ja. Mhm. Die Laborratten hießen wir.
Plasmose oder Laborratten?
Mein Vater stand auf einem Festival, wo wir gespielt haben, und hat gesagt, guck mal, da oben steht mein Sohn. Und in dem Moment da ging mir so eine 1 Liter Flasche Jägermeister an den Hals gehalten und war gerade mal 17 oder so. Also,
ach so, jung, okay.
Ja, da war noch sehr jungen Zeit, noch jünger.
Weil Sänger oder was?
Nee, ich habe Bass immer gespielt.
Was?
Ich habe mit 13 meine erste Band gehabt, mit meinen 2 besten Freunden. Wir haben meinen ersten Auftritt auch mit 13 gehabt, auf einer Bühne richtig und so. Und ja, wir haben uns dann mal im Proberaum getroffen und alles, was halt frei war, war halt die Bassgitarre. Und dann habe ich gedacht, ja, ich will mitspielen. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich da halt auch nicht alleine sitzen wollte. Und Musik hat mich schon immer sehr interessiert. Ja, und Bass hat irgendwie gepasst. Und dann habe ich gesagt, ja gut, geil, dann mache ich das jetzt mit. Und dann habe ich halt zum Schluss mit meinen Jungs halt echt, ewige Jahre zusammen gespielt, ne? Alle zusammen gemacht.
So Deutschpunk.
Denn zum Schluss war es dann jetzt so Deathcore tatsächlich, so Death Metal, Deathcore, so die Richtung, ja.
Aber in Braunschweig machst du nichts mehr?
Nee, in Braunschweig nicht mehr. Ich habe da als Aushilfe mal ein paar Mal gespielt bei einer Band und dann war ich eine Zeit lang als Rudy unterwegs mit einer Band. Ja, weiß nicht, kennst du Rikers?
Klar.
Ja, bei Rikers war ich als Rody unterwegs.
Warum fragst du ihn nur? Denkst du nicht?
Kennst du Rikers?
Ja, das kennt es immer so eine Frau, ne?
Ja, vielleicht so aufgrund des Styles würde man dir das nicht zutrauen.
Nein, das Ding ist halt immer, wenn ich davon erzähle, dann guckt mich immer einer an und sagt, die kenne ich nicht. Und,
aber Rikers ist auch Bolo-Hardcore, das ist schon sehr männerlastig.
Da bin ich halt immer als Gitarrentechniker halt mitgefahren und hab dann halt da das Mädchen für alles gemacht. So, mein erster Einstand war erstmal Bühne aufbauen auf dem Full Force, ne? Vor 12.000 Leuten, war richtig geil. Alter, ich hab wegen so der Stift. Ja, und da bin ich dann halt öfter mitgefahren. Ja, der Grobi, der bei uns im Lani arbeitet, der Gitarrist von denen.
Ja.
Und der hat mich immer mitgenommen. Und dadurch, dass ich immer Musik gemacht habe, bin ich halt immer mitgefahren. Das war halt immer cool, ne? Ja. Ja, ich wollte immer überall mit bei sein. Wollte einfach überall drin hängen. Fand das immer cool.
Ach stimmt, ich muss ja noch die Sternzeichen-Dings. Muss ich dran denken. Läuft noch so mit.
Läuft. Das Programm nebenbei noch an.
Hab das Programm noch an. Jetzt kommen die emotionalen Schnellfragerunde.
Ein Taschentuch?
Nee, ist immer noch eine Schnellfragerunde. Brauchst noch nicht einsteigen.
Du glaubst gar nicht, wie schnell ich weinen kann.
Wann, echt?
Ja,
geht
Wann schnell.
Wann hast du das letzte Mal geweint?
Vorgestern.
Und zwar?
Oh, schwierige Sache.
Also wegen einer wirklich persönlichen Sache, nicht jetzt Film oder Song.
Nee.
Also bei Film oder Song
weinst du persönlich, nicht. Nee, da jetzt nicht so, nee. Es gibt einen Song, da weine ich, da muss ich immer weinen. Der macht mich fertig.
YouTube.
Aber das ist Olafur Arnalds.
Wenn ah, du ja, kennst. Natürlich.
Was?
Ich bin Island-Fan.
Und Olafur Arnalds hat ja so sehr krasse Kompositionen gemacht. Ja. Und da gibt es eine, die...
Von welchem Album?
Ach du Scheiße, das ist jetzt eine gute Frage. Dadurch, dass es zu der Zeit, als ich das angefangen habe zu hören, war das alles nur so Komposition A. Mhm. Der neunten Dings.
Ja.
So, da gab es jetzt keine.
Also jetzt nicht von den späteren Konzeptalben, dann ist es irgendwas von den früheren.
Von den ganz am Anfang. Ja. Da hat er einen gehabt, da war ich, wie lange ist das her? 15 Jahre jetzt. Mhm. Das ist 16 Jahre. Ja. Mhm. Der Song, da geht alles mit mir durch. Das ist so mein Herzsong, ja.
Kennst du nicht. Siehst du, das kennst du
nicht. Kenn ich gar nicht.
Kennst du nicht,
oder? Ja, isländischer Pianist.
Aber ich kenne
Neoklassik. Neoklassik. Freude oder Frieden?
Freude oder Frieden? Freude.
Allein oder in der Gruppe?
Gruppe.
Klar. Prozess oder Endprodukt?
Prozess.
Ja?
Voll.
Also du arbeitest, also genau, du bist dann lieber an dem ganzen Prozess interessiert, als dass es hinten raus am Ende fertig ist.
Ja.
Sonst nimmt man sich, glaube ich, keine Besprechungstermine.
Ich wollte gerade, ja, und sonst ist man auch nicht so.
Also dieses Gespräch hatte ich nämlich jetzt vor letzter Woche erst, weil es darum ging, wie man seine Tattoo-Bilder hochlädt und so, ne? Und ey, ohne Scheiß, mir ist das so kackeal, ob ich ein geiles Foto habe oder nicht. Das interessiert
Stimmt,
mich
sowas das ist auch ein Indikator.
Von nicht die Scheißwurst. Ist mir wirklich diese ganze. Es ist ja halt schon irgendwie, na klar, du zeigst den Leuten, was du gemacht hast und du versuchst doch irgendwie deine Arbeit an den Mann zu bringen, aber am Ende ist es doch immer viel Eiervergleich und ich halte davon einfach ja nichts. Deswegen ist mir scheißegal, ob das Tattoo noch so ein geiles Foto ist, weil am Ende will ich, dass mein Kunde mich in den Arm nimmt, weil er sagt, Alter, das war einer der geilsten Tage, die ich hier hatte. Das ist mir viel, viel mehr wert als alles andere. Und
ja.
Wenn der da jedes Mal reinkommt und mir jedes Mal ein Tattoo zeigt, wie glücklich der darüber ist, ist mir alles andere kackeal, ehrlich gesagt. Ja.
Passt auch zu den Froschskulpturen. Erik macht nämlich jetzt auch Froschskulpturen.
Skulpturen?
Ganz schön.
Ja, ich versuche da.
Modelliermasse-Skulptur. Nee, was? Ton? Was ist es eigentlich?
Keramik? Das ist Modelliermasse. Ich, ja, diese backen muss so.
Ja.
Ich habe ja schon, ich habe schon irgendwie 5, 6 Stück gemacht, aber...
Backst du die jetzt zu Hause im Ofen, im normalen?
Die kannst du in einem ganz normalen Ofen bei 120 Grad
machen. Da brauchst du keinen Tonofen sozusagen für.
Nee, das ist ja quasi nur um das Stück erstmal quasi vorzumodellieren.
Ja.
Und davon mache ich ja einen Abdruck und den gieße ich dann aus.
Ja. Genau. Ha, okay.
Und der wird dann vervielfältigt, ja.
Und das muss man natürlich, da muss man den Prozess auch mögen, weil...
Ja, der Prozess ist eigentlich, ich meine, warum malt man? Doch nicht, weil man geile Dimmel an der Wand haben will, sondern
doch,
weil man
ja.
Nee, überhaupt nicht. Also ich liebe das, einen Pinsel in der Hand zu haben und diese...
Steinbock ist er schon mal nicht.
Diese Riechen, diese Fühlen, so diese Materie in der Hand zu haben, finde ich einfach sehr wichtig. Und ich finde das Endprodukt meistens nicht mal so spektakulär wie das... Wie der Weg dahin tatsächlich. Deswegen.
Wenn dir so eine Idee kommt mit dem Froschskulptur-Ding, bist du dann jemand, der, warte, ich versuche jetzt die Pole zu machen zwischen euch beiden, bist du dann jemand, der das sehr lange überlegen wird, noch ein halbes Jahr recherchieren wird, irgendwann ein Dreivierteljahr später noch Leute fragt und dann anfängt?
Vor einem Jahr damit angefangen.
Ach so. Du bist nicht morgen im Baumarkt und übermorgen ist der erste Frosch fertig.
Doch, aber den zeigt niemand.
Ah ja, okay, nee, das ist ja geil.
Und aber dann informiere ich mich weiter, dann gucke ich, was hier
genau, aber der Impuls sozusagen, darum ging es mir. Du machst, genau. Du fängst schon sofort an, wenn du so einen Impuls hast.
Ja, ich bin schon viel weiter eigentlich, bevor ich überhaupt erst, ja, klar. Ja, ich bin schon drei Wochen weiter schon voraus, ja.
Wie geht das beim Frosch? Weil das ist jetzt eine Skulptur vom Tätowieren und Flashzeichnen zur Skulptur, würde ich jetzt erstmal eine ganze Weile brauchen. Wie kommst du dann darauf, eben eine Skulptur zu machen zu wollen?
Ich verkaufe die auch, ja.
Genau.
Also es sind ja eigentlich Räucherstäbchen-Spender. Du kannst den ja so ein Räucherstäbchen in den Mund machen und den hält er dann sozusagen. Ich habe schon einen für dich halt schon zurückgepackt, Mensch, muss ich dir sagen.
Für dich.
Für euch, für dich auch. Du kriegst auch einen. Ich krieg alle einen.
Heute packe ich aus.
Mit einem Wort?
Heute packe ich aus, weil, Leute, das ist jetzt, Erik ist überhaupt gar keine Seltenheit. Deswegen heute habe ich gedacht, bei Erik traue ich mich.
Aber der Merch, nein, dann, den können wir doch teilen.
Ja, wir teilen ihn Merch. So, also, Freundes weiß keiner alles.
Soll ich sagen, was, Janusz mehr?
Ja. Leute, alles, was ihr Sebastian dauernd mitbringt, schenkt, ihm ankündigt, was passiert, teilt er mit mir. Deswegen ist es scheißegal. Das krieg sowieso auch ich. Ich sag's gleich mal.
Okay, einer ist auf jeden Fall für dich.
Genau. Also, und die Grundidee ist, ich brauche Merch, weil ich
Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ich hab schon seit Wochen und seit Monaten habe ich Drucke und ich verschenke die einfach nur. Mhm. Einfach, weil ich weiß nicht, ich mache das halt einfach, weil ich das gerne mache und nicht, weil ich damit reich werden will oder Geld verdienen will. Na klar, will ich irgendwie mein Geld damit verdienen, aber diese Frösche mache ich einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Genauso wie ich Videos mache, weil ich Bock drauf habe. Genauso wie ich male, weil ich Bock drauf habe. Also alles, was irgendwie diese Kunst betrifft und irgendwas Schaffendes, ist halt irgendwie meins. Und da fühle ich mich sehr wohl. Mhm. Ich habe bei mir im Laden einfach Fliesen gelegt, weil ich es cool fand. Mhm. Hinten, ich habe so ein Atelier und eine Werkstatt. Und da habe ich einfach gedacht, so von den auf den anderen Tag, gut, ich fahre jetzt einen Fliesenmarkt. Hole ich mir jetzt hier für 60 Quadratmeter, hole ich mir jetzt Küchenfliesen, so Industriefliesen und noch so ein bisschen Spachtelmasse und alles. Und dann habe ich losgelegt.
Geil.
Einfach machen. Mein Vater, also ich kenn das nicht anders so. Meine Familie sagt immer, mach einfach. Mach es einfach. Reden kannst du lange.
Ah, geil, dass deine Familie das auch bestärkt.
Mein Vater.
Ah, ja, okay.
Mein Vater ist die, deswegen ganz viel Liebe raus an Papa. Das ist die coolste Sau auf dem Planeten. Ja, wenn du hinfährst und mein Vater sagt, wenn du da bist, bist du da. Sag mir nicht, wann du kommst. Wenn du da bist, bist du da.
Ach, schön.
So, wenn ich mir Sorgen mache über irgendwas, mach dir keine Sorgen, kommt schon alles.
Oh, das ist ja angenehm.
Du brauchst dir keine Sorgen machen. Alle kommen zu dir. Du hast es verdient. Leute, die das verdienen, die kriegen das.
Wo hat er denn dieses Mindset her?
Ich glaube, mein Vater hat mir damals, als ich angefangen habe zu tätowieren, meine Mutter war da sehr gegen. Meine Mutter fand es nicht gut. Mein Vater hat gemerkt, dass mich das sehr erfüllt und ich mich da in dieser Rolle auch wohlfühle. Und mein Vater hat immer, wie meine Großeltern, haben mich da auch hingetrieben. Ne? Mit denen habe ich auch so richtig Künstlerfamilie. Und da wurde immer gesagt, Erik, wir kommen aus einer Zeit, in der wir keine Möglichkeiten hatten. Wir konnten nichts machen. Meine Großeltern sind im Zweiten Weltkrieg. Meine Oma war 1945 20 Jahre alt. Mhm. Ne? So, die hat ihr Leben nur Sachen gemacht, die andere von ihr wollten. Ne? Nur um zu überleben. Mein Vater stand hier in Berlin an der Grenze in der DDR. Ja? Der konnte ja nichts machen. Mein Vater kann übel geil zeichnen. Hat es nie gemacht, nie weiter verfolgt. Okay. Ne? Weil das einfach nicht, dafür war keine Zeit.
Aber heute nicht.
Heute auch nicht. So, und mir haben meine Großeltern, speziell die Familie väterlicherseits, hat mir immer eingetrichtert, die Chance am Schopfe zu fassen und das zu machen, was alle anderen nicht machen konnten. Und deswegen, glaube ich, habe ich so eine Energie dafür, dass ich das meiner Familie recht machen möchte, weil ich weiß, dass das auf meinen Schultern lastet, dass alle meiner Familie, die vor mir kamen, keine Möglichkeiten hatte und ich der Erste aus meiner Familie bin, der wirklich die Chance hat, sein Leben so zu leben, wie er es möchte und nicht, wie das irgendjemand anders von mir will. Und darin wurde ich immer sehr bestärkt, dass ich halt wirklich die Chancen nutze und das mache, was ich Bock habe, weil es gibt doch Zeiten, wo man das vielleicht nicht mehr kann oder nicht mehr darf oder was auch immer.
Ja.
Ne?
Oh, berührt mich voll.
Voll.
Also erkenne ich mich auch voll wieder. So. Und jetzt, wir haben die Möglichkeit,
gerade aus das der zu Zeit, gerade die Leute, die auch aus der Zeit kommen und du kommst selber aus Chemnitz, du weißt es ja auch.
Cottbus, aber genau die Ecke.
Und ich bin ja auch zwar noch in der DDR geboren, aber auch trotzdem ostzonal groß geworden, auch nach Mauerfall noch. Und das wurde mir schon eingetrichtert. Mir wurde eingetrichtert, auch dass wenn du musst immer Hilfe haben. Nee, musst du nicht. Mach deinen Scheiß einfach. Aber mach es doch einfach. Und wenn du das verkackst, nee, machst du das normal. Soyal.
Voll schön.
Ja, und da muss ich sagen, also natürlich meine Mutti, also sie unterstützt mich natürlich auch, aber für die war das natürlich am Anfang nicht so einfach. Ne? Also für mich, für meine Familie väterlicherseits, die waren alle so ein bisschen so, kommst du hier, machst du mal da, machst du mal hier ein bisschen und das läuft.
Mhm. Traditionell oder modern?
Traditionell.
Chaos oder Ordnung?
Chaos.
Aufgeschlossen oder zurückhaltend?
Aufgeschlossen.
Freiheit oder Bindung?
Freiheit.
Ja?
Ja.
Wieso? Ja. Okay. Nähe oder Distanz?
Nähe.
Ist Kreativität Flucht oder Lösung?
Lösung. Ja, Lösung. Auf jeden Fall.
Breit aufgestellt oder thematisch tief?
Thematisch tief.
Abstrakt oder Realismus?
Abstrakt.
Spontan oder Plan?
Spontan.
Intensität oder Stabilität?
Intensität auf jeden Fall.
Oh, ich bin nicht, darf ich schon raten zwischendurch?
Natürlich.
Feuersternzeichen.
Was?
Also auf jeden Fall ein Sternzeichen von den Feuersternzeichen.
Voll ja nicht.
Kein Feuer?
Nee.
Das ist ja krass. Na gut.
Sacken lassen.
Sacken lassen, weiter.
Also okay. Weil, zum Beispiel Freiheit oder Bindung ist natürlich, also ich liebe meine Freiheit als freier Mensch. Also, ne, so, auch wenn ich in einer Partnerschaft bin, kann ich ja trotzdem freier Mensch sein.
Ja,
ne? Darum habe ich Freiheit genommen.
Frei gebunden.
Ne? Also ich bin natürlich gebunden, ich habe eine Freundin und die liebe ich natürlich, aber trotzdem bin ich ein freier Mensch.
Ja.
Genau.
Mhm. Was war denn nach Sven und der Lehre? Was ist denn dann passiert?
So, ich habe da eine Zeit lang gearbeitet und dann irgendwann, wann war denn? 2010, glaube ich, war ich das erste Mal als Gasttätowierer in Braunschweig im Zone-Tattoo.
Mhm.
Ja, und dann habe ich da so ein bisschen rumtätowiert.
Warum eigentlich Braunschweig? Ist es durch?
Witzigerweise durch die Bandgeschichte. Also ich hatte die Band, mit der wir früher aus Braunschweig getourt sind, mit den Jungs, die haben sich immer waren ja auch mein Alter und haben sich auch alle tätowieren lassen. Ich habe zu der Zeit tätowiert und der eine meinte, ey, Erik, du musst mal irgendwie nach Braunschweig kommen. Ich will jetzt hier mal ein Tattoo von dir haben. Ich kann jetzt nicht nach Berlin fahren. Und ich so, naja, gut, dann komme ich da mal hin und die haben mir dann so einen Platz angeboten. Und ich habe gesagt, ja, Mensch, cool, kommt mal rüber. Ich war noch nie auf dem Guestspot. Und dann bin ich da einfach erstmal hingebrezelt und bin da einfach erstmal ins kalte Wasser rein, ne? Und hab dann da meinen ersten Guestspot so gemacht und hab dann gemerkt, okay, irgendwie, ich hatte einen coolen Einfluss, ich habe coole Leute kennengelernt, ich hatte andere Leute auf immer, die andere Stile tätowiert haben, da waren sehr viele traditionelle Leute und hatte halt viel Einfluss von überall her. Und ja, deswegen habe ich das schon gemocht und dann habe ich das zu so einem festen Ding gemacht, immer nach Braunschweig zu fahren. Und Berlin ging mir irgendwann auf den Sack, muss ich ehrlich sagen. Also Berlin war mir irgendwann einfach zu overdose, zu viel von allem.
Wiesenthal?
Ja, ich wollte gerade sagen.
Nee, ich habe zu der Zeit ja schon immer so in Berlin gewohnt, ne? Also irgendwie sind meine Jungs sind irgendwann ein Stück für Stück sind alle halt rausgezogen erstmal, ne? Also beziehungsweise rein in die Stadt gezogen.
Mhm.
Und das war halt bei mir auch so und hatte aber noch so eine kleine Wohnung neben dem Studio da, ne? Und und irgendwie hatte ich Berlin einfach satt. Ich konnte hier einfach nicht mehr sehen. Ich habe mir einfach nicht mehr Friedrichshain und Weißensee zum Schluss. Und Weißensee war halt auch ein Schloss so, aber mir war das einfach von allem zu viel. Ich war so, es war alles sehr, für mich immer sehr viel Schein und Sein und eigentlich wollte ich ja nicht so sein und bin aber so mitgeschwungen und habe so selber gemerkt, so, das ist eigentlich nicht das Richtige. So,
in ne? Punk-Szene immer noch, oder?
Nee, das war so diese Deathcore, Death-Metal-Szene, ja. Hardcore, also so Hardcore-Punk, Hardcore-Szene, ja, würde ich sagen. Und und dann wollte ich da einfach weg irgendwie. Ich wollte einfach was Neues irgendwie. Ich hatte dann hier auch alles abgebrochen, alle Zelte abgerissen, habe gesagt, los. Und bin natürlich sehr dankbar, dass meine Freunde immer so zu mir gehalten haben und zu mir gestanden haben. Also dem bin ich heute, so meinem einen Freund, seit 25 Jahren meine besten Freunde. Ne? Also wir feiern jedes Jahr zusammen Weihnachten seit etlichen Jahren. Wir treffen uns immer am 24. oder 25. bei einem. Ne? Also telefonieren dauernd mit den Jungs. Und das ist halt schon wichtig und hab dann gesagt, okay, also alle waren irgendwie, ja, ist schade, aber eigentlich irgendwie macht so zu der Zeit auch jeder so sein Ding gemacht. Irgendwie wollte jeder in so eine Richtung irgendwie. Und das war für mich zu dem Punkt einfach das Richtige. Und ich brauchte einfach so einen Tapetenwechsel, glaube ich, ne? Ja, und das, dann habe ich irgendwann den Entschluss gefasst, Mensch, Braunschweig ist cool, du konnte gut verdienen, hatte ordentlich Termine da. Und vor allem hatte halt schon viele Freunde dort, ne? Also hatte viele Leute, mit denen ich Kontakt hatte. Das heißt, ich bin irgendwo hingezogen.
Bist weich angekommen sozusagen.
Ja, du musstest halt ne, nicht ins kalte Wasser, sondern wurdest da so ganz butterweich aufgenommen. Und dann hast du da dein Ding gemacht. Und das war halt cool. Und dann der, zu dem ich da gegangen bin, der hat dann auch gesagt, Mensch, ey, ich hab auch Bock, einen eigenen Laden zu machen. Und dann hab ich gesagt, naja, mach doch, mach mal zusammen. Ist doch scheißegal. Dann machen wir halt einfach Bede und dann suchen wir uns hier einen Laden.
Wie alt warst du da?
2013.
Mhm. Uns brauchst du nicht angucken, mathemäßig.
Ja, lange her. Anfang 20 auf jeden Fall halt.
Hä? Vor 10 Jahren ist das.
Anfang 20.
Dann warst du 25.
Da war ich 25. 10. An 10. 25 yes.
2023.
Ich bin nicht auf Kopfrechnen ins Süd. Nee, 25 war ich da.
Ja.
Ja, also so kurz vor meinem 25. Geburtstag.
Also jung für einen eigenen Laden.
Das war so, dass wir den als Gemeinschaft aufgemacht haben, aber einer war halt der Ladeninhaber, ja. Das war nicht ich. Ja. Ich habe den Laden mit eröffnet, ne, und
Aber vorher warst du nur, in Anführungsstrichen, bei Sven.
Genau.
Noch nicht jetzt hier schon dreimal rumgetingelt, sozusagen.
Nee, also ich habe tatsächlich nur Braunschweig jetzt Gast gearbeitet. Nirgendwo anders tatsächlich, ja. Ja, genau. Und dann habe ich halt, wie gesagt, Mensch, hier ist cool, dann bin ich da hin und dann haben wir erstmal eine schöne Zeit gehabt. Und ich meine, da war das Leben eine einzige Party erstmal, ne? Hast du da deinen Laden, alle finden es cool.
Der hieß schon Holy Crap, ne?
Nee, der hieß Green Pearl Tattoo Studio. Gibt's heute auch noch.
Green Pearl.
Direkt geil. In der Innenstadt. Ja, und dann haben wir gesagt, los, ey, geil. High Life. Immer schön durch die Bars getangelt, auch unter der Woche, ne? Also gefeiert ohne Ende.
Aber hat man da noch gefragt, jemanden, ob es okay ist, dass ihr den Laden aufmacht?
Das ist schwierig, wa? Also, jein, sagen wir mal.
Hätte man fragen sollen?
Ja, man hätte vielleicht jemanden fragen sollen aus Respekt, wobei ich aber sagen muss, dass mir das ehrlich gesagt ein Scheiß interessiert, was irgendjemand von mir verlangt, was ich tun soll, ehrlich gesagt. Also, das ist so eine Sache, die habe ich in den Jahren gelernt und das sage ich jetzt auch das erste Mal so wirklich öffentlich und auch mal in so ein Mikro rein, dass mich das ein Scheiß interessiert, ob irgendjemand möchte, dass ich irgendwo bin oder irgendwo nicht bin. Der muss sich damit abfinden, weil mich juckt das auch nicht, was der macht. Ne? Und ich finde so ein Zusammensein und ein Zusammenmachen und irgendwo eher aufgenommen werden, besser als ein Kontra zu kriegen und so ein, weil das hilft halt keinem. Das hilft halt absolut keinem, außer dass es schlechte Stimmung macht. Und ich finde schlechte Stimmung schlimm. Ich hasse schlechte Stimmung. Mag das einfach nicht. Ich mag einfach, wenn sich alle einfach verstehen.
Ja. Bist du konfliktscheu?
Ich bin nicht konfliktscheu, aber ich habe einen sehr langen Atem, glaube ich. Bis ich so wirklich rausboller, was mich jetzt wirklich annervt, dauert schon eine ganze Weile, ja.
Ja.
Weil ich ja weiß, jeder hat ja, jeder aus einem bestimmten Grund, wie er ist. Und wenn jemand so ist, dann ist er halt so. Und ich finde, ich kann jetzt nicht, wenn ich den nicht jetzt als seit Kindestagen kenne und das kein Freund von mir ist, der mir dann sagt, ey, pass mal auf, Erik, du benimmst dich wie ein Arschloch, ne, dann habe ich auch nicht das Recht, ihm da irgendwie das da so scheu zu machen oder mundtot zu machen oder sonst dergleichen, ne, am Ende, ja. Ja. Aber wie gesagt, mir war es egal, wo ich hin hier, und dann habe ich gesagt, gut, ich mache das jetzt hier einfach und wir haben keinen gefragt. Es war natürlich, ist es sauer aufgestoßen bei vielen oder einigen Leuten, aber auch, wie mein Vater dann gesagt hat, Junge, bleib ruhig. Hast du ja keinen an Stress. Entspann dich. Wenn sie irgendwann werden sie schon sehen, dass du vielleicht doch ja nicht so scheiße bist oder einfach, also nicht jetzt scheiße arbeitsmäßig, sondern vielleicht auch menschlich einfach nicht scheiße. Und ich glaube, oft ist es halt einfach so ein Ding, dass man sich ausmalt, wie jemand ist, und dann ist er nicht mehr so und dann ärgerst du dich, dass du nicht mehr mögen kannst, weißt du?
Ja. Und ihr wart wie viele?
Am Anfang zu dritt, zum Schluss waren wir, echt viele, 8.
Krass.
Da echt aufgeholzt, ne? Also war dann auch so, dass ich dann 2016 gesagt habe, ey, du, das ist mir jetzt zu Fülle.
Sind Freunde, die zu Tätowierern geworden sind oder Tätowierer
von? Wir hatten noch einen, der kam aus Magdeburg. Dann kam der nächste an, der kam in Maus Dresden und wir haben dann erstmals eine Woche gearbeitet und dann haben sie irgendwann, weil wir eine coole Truppe waren, so eine richtige Gang irgendwie. Und das war natürlich cool, das hat halt viel Eier gehabt, ne, das war lässig und hat man auch irgendwie gelebt natürlich, klar, musste ja auch mal so ein bisschen. Und klar, alle haben dich für ein Arschloch gehalten, aber am Ende hast du die Zeit deines Lebens einfach gelebt, ne? Und ja, und dann, als es aber dann irgendwann so voll wurde, dachte ich, da kam ich dann an den Punkt, wo dann alle halt noch nicht waren, dass ich mir dachte, ich brauche ein bisschen mehr Ruhe zum Arbeiten. Ich brauche mehr Ruhe, ich brauche mehr gerade Linie und mir ist ja einfach gerade zu voll. Und dann meinte ich halt zu meinem damaligen Kumpel, mit dem ich das gemacht habe, ey, pass auf, ich würde gerne was Eigenes machen. Und dann haben wir gesagt, pass auf, dann lass uns einen Laden zusammen machen, einen zweiten, sozusagen. Dann habe ich gesagt, gut, okay, alles klar. Dann haben wir so eine GbR quasi gegründet, haben dann den Laden geöffnet, Crow's Nest Tattoo Parlor quasi. Und da haben wir dann quasi einen zweiten Laden gehabt und da habe ich dann 2 Jahre gearbeitet.
Allein dann auch wirklich? Oder noch
nee, da hatten, da waren wir nochmal geteilt und dann habe ich aber irgendwann gesagt, nee, das, ich brauche jetzt hier wirklich ganz alleine. Ich kann hier nicht mit. Will jetzt, wenn ich was mache, keinen fragen, ich will einfach machen, wie ich will. Ne? Und natürlich waren alles offen und jeder konnte machen, wie er wollte, aber irgendwann kommst du so an den Punkt, dass es egal ist, ob du fragen musst oder nicht, weil du einfach sagst, nee, ich will jetzt einfach, ich will egoistisch sein. Ich möchte in meinem Leben einmal wirklich egoistisch sein und sagen, ich mache das jetzt für mich und nicht für alle anderen, sondern ich will jetzt dieses ruhige Leben haben. Ne? Mhm. Oder ich will mir dieses Leben stressig machen am Ende ja auch. Ne?
Die Jungs haben weiter im Das Green Pearl gab's noch und dann gab's
genau, das Crow's Nest. Gab's noch und ich habe mich dann ausgelöst quasi aus dieser GbR und habe mich da rausgekauft. Genau.
Und beide Läden sind parallel noch vorhanden gewesen?
Beide Läden waren parallel vorhanden, nur dass einer dann voll mein Laden war und der andere gehörte dann halt meinem ehemaligen Geschäftspartner.
Genau. Crow's Nest wurde dann zu Holy Crap?
Ich hab dann, weil wir diesen Namen ja zusammen ausgesucht haben, habe ich dann aber gesagt, okay, ich will was wirklich eigenes haben. Ja. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich werde diese Crow's Nest halt als Crow's Nest schließen. Mhm. So, ich kommuniziere so, dass natürlich alle Gutscheine und so und was da kam, ist natürlich bestehen geblieben, aber der Name hat sich dann geändert, ja. Mhm. Und die Location dann nämlich nochmal umgezogen. Ja.
Da, wo du jetzt bist.
Da, wo ich jetzt bin. 2020.
Und da bist du alleine gestartet. Was meintest du mit, das ist schlecht angelaufen? Also das ist ja viel
Widerstand. Und so war das halt, das meine ich mit schlecht angelaufen.
Ja. Das war also halt jetzt nicht kundschaftsmäßig, nee, sondern...
Aber da könnte halt keiner im Laden sein. Du konntest dich da nicht aufhalten.
Das, ja? Das, Alter, kann man das gar nicht, kennen das gar, also ich kenne nur...
Du könntest dich da, als wenn dir einer unter die Füße gekotzt hat. Und du sitzt da drin. So riecht es, ja.
Und du kommst aus dem Mietvertrag logischerweise auch nicht raus, weil...
Nee. Ich habe dann so einen Säurenotdienst gerufen, wo ich mich frage, wofür so ein Säurenotdienst überhaupt da ist, weil die nicht ans Telefon gehen.
Ach so,
und wenn du da jemanden hast, sich auch keiner mehr zurückmeldet oder sich irgendjemand mal überhaupt bei dir meldet und um dir da zu helfen. Ich hatte dann so ein paar Leute, die haben mir dann halt ein paar Sachen zur Verfügung gestellt, um diese Sachen halt wegzukriegen, seitdem wir sie gebrost. Quasi dann so wie so ein Laugenwasser, so eine Lauge, um dann halt diese Säure wegzukriegen. Habe ich dann als eingesprühte Büro hat dann halt immer so mal so bei Gott. Regen so ein bisschen gerochen und so, ne? Aber das ging dann irgendwie, ja.
Wurde langsam weniger.
Ja, okay. Wurde langsam weniger. Aber okay, die Scheiße hat dich die ganze Zeit über begleitet. Wenn da ein bisschen Wasser rankommt, stinkt sofort wieder, ne?
Krass, wie so ein Fluch, ne? Also ja, diese schlechte Energie so lange. Ich meine, Scheiben einschlagen ist das radikal, so, aber dann machst du ein Glaser neu. Kannst dich nicht mehr erinnern, aber dieser ständige Geruch.
Ja, vor allem siehst du ja auch nicht. Du siehst es ja nicht.
Ah, du weißt doch nicht, wo es ist.
Nee, du siehst nicht, wo das ist, ne? Du siehst halt, du kannst halt nur ahnen, wo es halt riecht und es wart dann halt, ne?
Ja. Fies, fies, fies. Ja. Und dann, du hast natürlich immer deine Stammkundschaft gehabt, die immer mitgereist ist und, und dann warst du schön entspannt alleine in deinem Studio und hast dich wie gefühlt?
Nee, das war noch viel geiler. Ich hatte ja dann drei Leute im Laden. Die sind ja dann mitgezogen.
Ach so,
das Geilste kommt ja. Ich habe ja 2020, wissen wir ja, war ja Coroni, ne?
Ja.
So, und ich habe mir den Februar freigenommen. So einen Monat, so einen Sabbatmonat, mal wegfliegen, mal wieder zu sich selber finden, weißt du, so mal so ein bisschen regenerieren und so. Dachte mir, das machst du richtig professionell und dann hat das alles gemacht. Den ganzen Februar nicht gearbeitet. Dann war ich im März, habe ich dann diese Besichtigung für den Laden gehabt. Und dachte, Mensch, geil.
Oh Gott, ist ja genau zu der Zeit.
Dann hatte ich ja Geburtstag und dachte, Mensch, ey, zu deinem Geburtstag jetzt.
Das weiß, habe ich mir schon aufgeschrieben.
Wann ihr Geburtstag habt?
Ja, ich weiß jetzt ungefähr, wann du Geburtstag hast.
Sie ist die Detektivin jetzt.
Deswegen habe ich es gerade schon verheimlicht. Und dann irgendwann später habe ich dann quasi diesen Mietvertrag unterschrieben. Und zwei Tage, nachdem ich den Mietvertrag unterschrieben habe, wurde alles dicht gemacht.
Oh nein, ey, das ist ja krass.
So, dann hatte ich einen Laden, der war zu, weil da keine arbeiten durfte. Nachdem du
einen Monat nicht gearbeitet
hast. Nicht gearbeitet habe. Und dann hatte ich einen Laden, in dem ich ausbauen konnte, weil im Baumarkt konnte ich ja auch nicht.
Na eben, stimmt.
Ging ja auch nicht. Dann hatte ich zwei Läden, die ich bezahlt habe, ohne nichts.
Oh fuck, dann hätte man die Zeit ja zum Bauen nutzen können.
Ja, hatte ich ja auch nicht. Ja. Da habe ich in den riesengroßen Kackeeimer mal richtig reingegriffen gerade.
Das ist ein richtig gutes Timing gehabt.
Volle Bude. Ja, und dann habe ich erstmal mein Leben gechillt.
So eine richtig schöne doppelte Zwangspause. Nachdem du schon
eine freiwillige Pause... Also ich muss sagen, der erste Lockdown hat sich ein bisschen wie Heilung angefühlt, weil ich mir dachte, ey komm, Alter, ist egal. Du kannst es jetzt nicht ändern. Wenn dir jetzt irgendjemand was von dir haben will, Alter, kein Mensch hat gerade Geld, keiner kann irgendwas bezahlen. Ich hoffe, dass das auch bei mir dann so ist. Und ich glaube, dass sich da in China mir da irgendwie einen Strick draus dreht. Ey, dann halt die ersten Monate des Lockdowns da, was war das, 3 Monate oder was? Ey, jeden Tag, bin um 1-2 Uhr gestanden. Nachmittags natürlich, natürlich. Aber ich habe auch bis um 7 Uhr morgens gemalt.
Oh, okay.
Jeden Tag. Ich habe gelebt wie so ein Vagabund. Wenn ich aufwache, wache ich auf. Wenn ich esse ich. Wenn ich male, male ich. Mehr habe ich nie gemacht und das habe ich die ganze Zeit gemacht. Ich war in meinem ganzen Leben wahrscheinlich nicht so kreativ wie zu dieser Zeit tatsächlich.
Warst du Single zu der Zeit?
Ja.
Ja, optimal.
Ja, da habe ich, also, bis die Finger bluten, nicht?
Und der erste Monat war, Wie war also das, diese freiwillige Pause? Hat dich schon aus einem... Wie war das? Hat dir das geholfen?
Mein Urlaub war total beschissen, weil da, wo ich hingeflogen bin, war es einfach nicht geil.
Ah, okay.
Und da habe ich, und irgendwie habe ich Pech bei Urlauben oft. Ich habe oft einfach Pech bei Sachen, die ich mir gönne. Tatsächlich, wenn ich bin so der, wenn ich mir ein Auto kaufe, habe ich einen Getriebeschaden. Wenn ich das mache, ist das kaputt. Wenn ich mir sowas hole, ist das sowas, ist halt einfach oft so.
Sabotage. Und
dann, ja, irgendwie, das Universum hat sich schon was dabei gedacht und wahrscheinlich auch aus einem gewissen Grund. Und dann denke ich mir, na gut, dann soll es halt einfach nicht so sein. Dann soll ich mich jetzt hier nicht erholen. Dafür hatte ich ja den Lockdown dann zum Erholen.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Also du bist irgendwo hingeflogen mit der Hoffnung, dass Portugal, du da relaxen kannst und dann war nur Stress.
Ja, ich war in Portugal, war scheiße.
Ja.
Hotel war kacke, Essen war kacke, alles kacke.
Krass, echt?
Ja, ja. Aber einen Monat? Also einen Monat Portugal geplant?
Nee, ich war 2 Wochen in Portugal, 2 Wochen zu Hause noch.
Ah ja, gut.
Ja. Ja, war dann egal.
Der hätte das, aber diese, hätten dir das gereicht, die 4 Wochen, dass du wieder fit warst und Bock hattest oder brauchst du
ja, die hat mir schon gereicht.
Ja. Mhm.
Ja, ja. Das andere eigentlich wolltest du angreifen.
Ja. Eigentlich wollte ich mir ja genau diese Pause nehmen, weil ich ja wusste, okay, wenn ich jetzt da durch bin,
dann geht's los.
Da kann ich richtig Attacke machen. Ja. Richtig Angriff und jetzt rein in den Lachs und jib jaff. So, ja. Ne? Aber ging ja nicht, dann musste ich halt irgendwo anders herziehen.
Ja. Ah, krass. Und dann? Also dann jetzt Corona vorbei.
Dann war Corona vorbei, dann habe ich angefangen, den Laden auszubauen und und habe mir dann gedacht, ja geil, also ich kann jetzt alles machen, wie ich das will. Und ich komme halt auch so, wurde halt viel handwerklich immer unterrichtet, dass ich Handwerk gut beherrsche und goldene Hände habe, nach meiner Oma zu urteilen. Und habe dann alles selber ausgebaut. Hab mir noch meinen Tresen gebaut, die Wände gemalt, alles alleine gebaut. Ein paar Sachen habe ich dann in Auftrag gegeben. Ich habe so Lamellen, Trennwände, da haben sie so große Metallträger, die musste dann jemand extra schweißen, weil schweißen kann ich wirklich nicht. Hab aber noch einen Schweißerlehrgang, um das auch nochmal mit ranzuhängen. Also, ich finde halt einfach kein Ende. Mhm. Und und dann habe ich den ausgebaut und ich hab sie liebt. Also, ne? Also ich hätte da schlafen können.
Hast du dir vorher ganz genau überlegt, was du machen willst oder kam das so?
Nee, ich hab schon gesagt, ich möchte jetzt diesmal so richtig aus diesem dunkelgrau Anthrazit weg, von diesem schwarz und dunklem Holz will ich weg. Ich will was richtig Modernes machen, ich will es ein bisschen flippiger haben, ich will es bunt haben, ich will es vor allem freundlich haben. Ich will es so, dass es mit mir am besten matcht einfach, weil ich glaube, dass so ein bunter Laden einfach zu mir passt, weil ich so denke auch so eine bunte Persönlichkeit bin einfach, ne? Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss da viel Farbe rein. Ich habe einen Architekten als guten Freund, der mir ein bisschen ausgeholfen hat auch, was so die Beratung anging und so die Farben, wie man die so am besten anordnen kann. Und dann haben wir das halt so Hand in Hand gemacht, ne? Und am Ende kam halt cool bei raus und bisher bin ich echt sehr glücklich.
Du hast es nicht an den Stil, sondern an dich angepasst.
Genau, richtig. Also ich habe gesagt, der Laden soll zu mir passen und nicht ich zum Laden. Also genau.
Nicht irgendeine japanische.
Nee, ich wollte ja nicht irgendwas zeigen, was ich nicht bin. Ich wollte ja wirklich zeigen, wer ich bin und was ich bin. Und genau diese Verspielte und viele Farben und viele Pflanzen im Laden und so, das ist halt genau das, wie ich halt bin. Mhm. Deswegen passt es halt einfach gut.
Ja. Einen guten Eindruck kann man da bekommen auf deinem Video-Channel.
Ja, auf dem Video-Channel.
Möchtest du auf den Video-Channel dazu sprechen kommen, Sebi?
Ich fand es sehr interessant, dass es jemanden gibt. Also ich meine, ich weiß ja, was es für eine Herausforderung ist, sich in einem Podcast zu stellen.
Wenn man wie du ist.
Gut, stimmt. Mhm. Ist ja für andere Menschen vielleicht keine Herausforderung. Okay, dann habe ich mir vorgestellt, scheiße, wenn du mir einen Videoblog vorgeschlagen hättest oder ein Videoformat.
Hättest du nicht immer.
Du wirst ja nicht glauben, dass du hier nochmal irgendwie fein aus der Sache rauskommst, nur weil ich heute keine Kamera bei habe. die Anfrage wird kommen. Wirklich. Also ich werde auch auf jeden Fall nochmal auf dich zurückkommen, aber.
Wie kam denn die Idee?
Ich hatte einfach Bock, Videos zu machen.
Mhm. Oder wann kamen die denn jetzt erstmal?
Das ist auch schon ewig her. Angefangen habe ich sehr früh. Gezeigt habe ich es erst sehr spät.
Ah, okay.
Also ich habe immer einen sehr hohen Anspruch an den Sachen, die ich mache. Und am Anfang hatte ich halt jemanden, der mir dabei hilft. Mhm. Und irgendwie...
Wie läuft das ab? Er war immer dabei, wenn es tätowiert wurde.
Also angefangen hat es eigentlich damit, dass ich gesagt habe, ich würde gerne so ein Promo-Video machen. Einfach irgendwas Cooles, was man mal zeigen kann, dass man mal so ein bisschen Eindruck vom Laden, wie das so aussieht und so.
Das kann ich mir auch noch
und,
mal vorstellen. Muss ja nicht sprechen, nischt.
Genau, da ist ja erstmal einfach nur so, ne? Genau. Und Und das habe ich schon immer gerne gemacht, wenn Leute das gefilmt haben und ich habe das geschnitten und so und habe da Effekte reingebaut und habe mich so durchgelesen und durchgewurschtelt und die ersten Videos waren nur alle scheiße, aber darum ging es auch ja nicht, weil mir ging es, wie gesagt, um den Prozess, mhm. einfach dieses Machen, einfach das Lernen, das davon Bescheid wissen, das, wie funktioniert das. Und so ein Video ist halt für mich einfach, ich bin zum Beispiel kein Fotograf, ich habe keine Optik, ob ein Foto jetzt geil aussieht oder nicht, weil ich hab das Auge dafür einfach nicht. Mhm. Aber bei Video macht mir das extrem viel Spaß. Und ich mache einfach immer ditto, was ich richtig Bock habe und was mir Spaß macht. Und irgendjemand meinte so, ey Erik, Alter, bei dem Scheiß, was den Jans da erzählst hier im Laden, du Eierkopf, da kannst du auch mal reinlabern. Und dann dachte ich so, ja, ist eigentlich auch ganz cool. Vielleicht kann ich auch einfach der sein, der einfach zeigt, dass das alles ja nicht so dramatisch ist, wie das immer alle denken und vielleicht auch einfach auch Fehler macht und Fehler gibt. Und
bei deinem Job oder bei dem Videoblog jetzt? Oder?
Bei allem, was okay. man da schafft. Also, dass man nur sich zeigt und sagt, Alter, fuck mich ab hier gerade, ich kotz ab. So, und die Leute das spüren, dass man, wie viel man sich seinen Kopf zermartert, eigentlich über Sachen, von denen Leute denken, dass es sehr schnelllebig ist. Und du denkst über dein Tattoo 10 Minuten nach. Ich habe über dein Tattoo schon 5 Stunden nachgedacht und bin immer noch nicht fertig. Ne? Und so ist es halt da auch. Und dann habe ich gesagt, naja, gut. Und dann hatte ich einen Kumpel, Marlo, der hat dann gesagt, komm, ey, ich mache Videografie, soll ich mal vorbeikommen? Ich sag, ja, geil, probier mal aus. Der hat mir am Anfang halt immer geholfen und hat mir dann die Sachen auch gezeigt, wie ich die Kamera einstelle, Objektive etc., wie man das so ein bisschen effektvoller schneidet und so. Ey, dann habe ich mich einfach angesetzt und dachte, komm, ey, du, mein Wissensdurst ist einfach nicht stillbar. Also, mein Wissensdurst nach all den Sachen, auf die ich Bock habe, ist einfach unermüdlich und ich finde da auch kein Ende. Und manchmal muss ich mich richtig zu zwingen, halt einfach mich darin nicht zu verlieren. Mhm. Ne? Und ja, und deswegen habe ich gesagt, okay, komm, ich mache jetzt Videos. Und dann dachte ich mir, komm, mach sie jetzt mal. Und ja, und deswegen mache ich das jetzt einfach. Und ich habe einfach Bock drauf. Ich hab da keinen wirklichen Sinn.
Aber hast du ein Konzept, meinst?
Nee,
also hast du irgendwie am Anfang dich zermartert und gedacht, mache ich so ein Tattoo total auf vielleicht so Freebies raushauen und auch Leuten erklären, wie man tätowiert oder irgendwie sowas?
Nee, also mir war wichtig, weil ich weiß, dass das schlecht ankommen kann, wenn du erklärst, wie du tätowierst, weil aus der Zeit, aus der wir jetzt so kommen, da war so, das war nicht für jeden offen. Du musstest fragen, wenn du irgendwo tätowieren lernen willst, wenn du das nicht gemacht hast, dann hast du auch keine Möglichkeit, gehabt, dein Zeug zu kriegen. Du hast keine Nadeln bekommen, du konntest nicht bestellen. Mhm. Du weißt mal, ja, wo tätowierst du denn? Na, nirgendwo. Na, dann kriegst du hier nichts. Tschüss. So, ne? Und das war halt so. Und ich möchte auch nicht irgendwie sagen, dass das, wie ich es mache, das richtig ist, weil viele Wege führen nach Rom, wie ich es immer gerne sage. Und genauso wie jemand Handpoke richtig geil tätowieren kann, kann auch jemand richtig geil mit Maschine tätowieren. Mhm. Und jeder hat so seine Art, wie er das macht. Kein Körper ist gleich, kein Mensch ist gleich, keine Haut ist gleich, kein Kopf ist gleich. Und deswegen war mir wichtig, dass ich nicht den Leuten erkläre, wie man tätowiert, sondern ich erkläre, was Tätowieren für mich ist. Das ist, glaube ich, viel wichtiger, zu merken, was ist Tätowieren für dich als Kunde, als der, der das betrachtet, als der, der kein einziges Tattoo hat und sich das anguckt und sagt, ich hasse Tattoos, aber ich finde das sehr gut. Und dann fragst du dich aber, okay, warum findest du das denn gut? Warum? Du musst das ja an was beschreiben können. Was bringt dich dazu zu sagen, dass du das jetzt cool findest und alles andere findest du scheiße? So, und das hat ja irgendeinen Grund. Und
meinst
so,
du vom Stil jetzt? Also den,
oder? Ja, mehrere Sachen. Warum? Zum Beispiel dicke Linien, bestimmte Farben, die dich ansprechen, ne? Und all diese Sachen. Und ich wollte halt zeigen, dass das alle so Sachen sind, über die ich mir natürlich auch Gedanken mache. Mhm. Ne? Und deswegen halt, okay, ich will nicht Tätowieren beibringen, aber ich will gerne zeigen, wie ich da rangehe. Und ich will halt den Leuten die Angst nehmen zu sagen, ich gehe jetzt in den Laden und stelle mich davor. Mhm. Ich sage immer wieder, probiert nicht einfach zu Hause aus, holt euch nicht irgendwas und tätowiert da eure Freunde, dann macht da alle Fehler, die jeder macht und ihr wisst nicht, was er falsch macht und am Ende wird es dir nur erklärt, wenn du zu jemandem gehst, der das kann.
Ja.
So, deswegen, gebt dir ein bisschen Mühe, setzt dir ein bisschen auf den Arsch, also dass die Leute auch wissen, dass das ernst ist, so dass Tätowieren ist was Ernstes in dem Sinne, dass du Leute tätowierst und die rennen damit ihr Leben lang rum.
Ja.
Und für mich ist es ja so, dass ich fühle jetzt, wie mein Kunde irgendwo an der Ostsee steht im Urlaub und sich in der Sonne liegt und mein Tattoo auf dem Oberschenkel hat. Oder der in irgendeinem anderen Land sitzt. So, und das sind so Sachen, die muss man halt sehr ernst nehmen. Ne?
Mhm.
Und ich will halt den Leuten zeigen, dass das mehr ist als nur Rock'n'Roll und Party. Ja, das ist eigentlich das Ding.
Mhm. Meinst du, es klappt?
weiß ich nicht.
Kriegst du Resonanz oder Feedback also von Leuten, die
immer,
das so...
Ich krieg viel Feedback, eigentlich immer recht gutet. Also ich habe noch nie irgendwie was wirklich Negatives bekommen. Dafür habe ich mich aber auch zu immer noch sehr neutral geäußert, würde ich sagen, weil ich sehr Angst davor habe, vor Shitstorm oder sowas.
Ja.
Davor habe ich extrem Angst, weil ich wüsste, ich könnte dem nicht standhalten. Ja. Und genau deswegen bin ich sehr vorsichtig und sehr gewählt mit dem, wie ich mich gebe und wie ich mich da natürlich verhalte.
Mhm. Ja, genau. Schränkt dich das ein, weil du eigentlich manchmal sonst ein bisschen, noch ja. ein bisschen was anderes
manchmal,
machen würdest?
Manchmal ein bisschen, ja. Aber ich will nicht, dass die Leute denken, dass ich ein Spinner bin, nur weil ich jetzt überdrehe, so, weißt du? Manchmal hast du so einen Moment, da bist du halt einfach dumm und den musst du auch ausleben. Aber den muss man nicht auf der Kamera sehen, weißt du? Darum geht's.
Ah ja. Ja? Also du regulierst dich selbst.
Ich versuche mich da so ein bisschen zu regulieren. Und weil ich halt auch so eine Angst habe, irgendwie vor Kamera zu reden oder generell, wo Leute Sachen festhalten, die ich erzähle, boah, da habe ich immer richtig Angst irgendwie, dass ich irgendwie, ich will auch keinen auf die Füße treten, so weißt du? Ich will auch keinen, deswegen, jeder soll machen, wie er laissez-faire, jeder soll machen, wie er möchte. Aber ja, genau.
Hat dir das schon öfter jemand gesagt? Oder ist das ein Vorwurf in deinem Leben sozusagen, dass du manchmal überdrehst und manchmal dann zu dolle, sodass du da angefangen hast, dich zu regulieren?
Ja, ja. Ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu tätowieren, habe ich mich wahrscheinlich zu ernst genommen und meine Rolle als Tätowierer doch ein bisschen zu überspielt. Und das meine ich mit meinen Freunden, die ich hier in Berlin habe. Ich weiß noch, Stefan, du weißt das noch ganz genau. Jetzt ich mir gegriffen und gesagt, pass mal auf, hier deine Ego-Kackschiene hier, dass du jetzt hier der dicke Maxe bist, die kannst du mal sein lassen.
Ja? Ach krass.
Ja, und ich liebe meine Freunde, alle meine Freunde dafür, dass sie genau in der Lage sind, mit mir so zu reden und ich trotzdem nicht sehr ernst nehme und weiß, die kennen mich, seitdem ich ein Kind bin und ich weiß ganz genau, was die damit meinen. Mhm. Ne? Und mich haben regelmäßig meine Freunde auf dem Arsch gesetzt und haben gesagt, Junge, jetzt musst du hier mal ein bisschen entspannen. Sei mal nicht so, übertreib mal deine Rolle nicht. Und ja, und das hat mir natürlich geholfen immer.
Wie denkst du, ist dieser Ego-Kick oder wie diese Veränderung dem Charakter, was waren die Ursachen?
Ich konnte auf einmal Leuten was bieten, was kein anderer bieten konnte oder wenige andere bieten konnten. Mhm. Also speziell im Freundeskreis, ne? In diesen Kreisen, wo du Leute durch so tätowierst, weil sie dich cool finden. Mhm. Weißt du, die gucken sich fast ja an, manche Leute gucken sich nicht mal deine Arbeit an. Die wollen einfach ein Tattoo von dir, weil sie einfach dich als Person irgendwie cool finden. Und das hat mir immer, da hatte ich so kurze Zeit von Höhenflügen und dachte, mir hört die Welt. Mhm. Und ich bin froh, dass ich Leute hatte, die mich auf den Arsch gesetzt haben und vor Schlimmerem bewahrt haben.
Wie hat sich das geäußert, dein Hochmut oder deine Arroganz oder dein Höhenflug?
Ja, also so großkotzig sein, würde ich sagen. Großkotzig sein, so, ja, lass mich mal machen und so diese, wie man sich halt einfach gibt.
Ach so, also keine andere Meinung zulassen oder keine Ratschläge zulassen oder.
Ja, aber auch so alle andere, so nur sich selber ernst nehmen und alle anderen nicht und so. Also ich hatte da ja so Höhenflüge halt einfach. Du bist jetzt einfach die coole Sau vom Dienst und genau das lebst du auch. Und dann ist Rock'n'Roll und Gott sei Dank war diese Phase sehr kurz. Ja, und ich wurde sehr schnell auf den Arsch gesetzt. Und wie gesagt, ich nehme mir da immer sehr viele Beispiele dran an meinen Freunden und das war auch gut so.
Wie lässt man das denn wieder los?
Ich glaube mir, bei den Gesprächen lässt du los.
Also es kam durch.
Ich kann sagen, also der,
aber von wie dem reflektiert man es dann selber? Also, oder
ich kann sagen, der, von dem ich jetzt gerade rede, der, zu dem schaue ich immer auf und habe auch schon immer aufgeschaut und deswegen weiß er wahrscheinlich auch, dass er mich gut beeinflussen kann in einer positiven Art und Weise, weil er auch deutlich älter ist als ich.
Aber wenn er jetzt neben dir steht, sitzt ja nicht jeden Tag auf deiner Schulter sozusagen, nicht bei jeder Handlung und jeder
Sache. Ich frage mich selber, was würden meine Freunde davon denken?
Ah ja, okay, genau.
Das ist
also so ein Abgleich, so ein innerer.
Das ist eigentlich immer so, dass ich mich frage, was würden die davon denken? Was würden meine engsten Anvertrauten darüber denken, wenn ich so oder so bin?
Und woher weißt du, dass die nicht falsch liegen?
Weil ich die auch so lange kenne.
Okay.
Und ich meinen Freunden vertraue. Und solange ich jedes Jahr da irgendwie dann sitze und immer mit den gleichen Leuten, selbst wenn ich die mal ein Jahr lang nicht gesehen habe, rede, als wenn gestern war, letzte Mal, dann kann es nicht falsch sein, würde ich sagen. Intuition. Also irgendjemand musst du ja vertrauen. Auf irgendeine Meinung musst du hören oder irgendwas musst du irgendwie, wenn du nicht komplett alleine sein willst. Ne? Na klar kann man diese Schiene auch alleine fahren. Man kann auch sagen, ey, könnt mir alle mal am Arsch lecken. Ich bleibe halt einfach alleine und mach alles alleine. Aber würde mich nicht glücklich machen. Mhm. Ich weiß, dass es andere glücklich macht, mich würde es nicht glücklich machen.
Sind das Freunde aus der Tätowierszene oder?
Nee, alle nicht. Also ein Einziger, der ist auch zum Tätowierer dann geworden, der Theo. Und der ist auch immer regelmäßig bei mir als Gasttätowierer und wir tuschen den Abend zusammen und ja, der hat mich auch in meiner ganzen Laufbahn auch begleitet. Deswegen hat er sich viele Beispiele davon genommen und ich kann auch jetzt sehr viel von ihm lernen. Und ja, das ist halt wichtig, weil mir ist es kackeal am Ende, wie lange jemand tätowiert. Wenn er eine gute Meinung darüber hat und ein gutes Mindset und so eine Attitüde passt, dann, wie gesagt, kann er nicht falsch liegen, wenn er das erklären kann, warum manche Sachen so oder so sind halt, ne?
Mhm. Wie heißt er bei Insta?
Matteo Most Tattoo. Mhm. Liebe geht raus.
Support.
Na klar. Wer hat dich denn tätowiertechnisch dann an deinem Körper über die Jahre begleitet? Also von was hast du dir dann so abgeholt und wer hat dich so inspiriert?
Boah, ich hab. Sebastian hat mich früher tatsächlich, haben wir ja schon mal gesagt, sehr inspiriert früher. Ich war
zu welcher Zeit war das von ihm? Also als er dich inspiriert hat?
So mit dem. Oh, das müsste so 13 Jahre her sein oder 14, 15? Nee, ist noch länger her, wa?
Ach so, länger?
Ja, ja. Ja, ich gerade angefangen.
So, diese Comic-Phase halt, ne?
Ja, wurde so. Was war das? New School?
Ach so. New School? 11, 10.
Ich habe 2004 angefangen und dann sah es, glaube ich, 2005, 2006 dann langsam mal gut
aus. Ja, ich
glaube,
so 2008 war dann das, wo ich so darin gegrätscht bin. Genau.
Mhm. Ja. Über MySpace, die Anfangszeit.
MySpace, Facebook gab's denn Facebook. Und StudiVZ.
Ja, genau.
War auch eine gefragte Szene bei StudiVZ.
Warst du bei StudiVZ? Nee. Nee.
Aber Icke.
Ich habe nicht studiert.
Ich auch. Aber nee, du bist zu alt für StudiVZ. Das ist ja unsere Generation.
Nee, ach, StudiVZ, ich war auch kein Student, aber trotzdem
wieder. Ich auch nicht, ja.
Das ging bei mir vorbei. Da hatte ich noch kein Interesse. Also es war erst MySpace.
So, ja. mein großer Guru, zu dem ich am Anfang auf jeden Fall sehr aufgeschaut habe, war Eckel, muss ich sagen.
Ja.
Eckel war für mich der und so heute noch der im Begriff des Neo-Traditional. Alles, was der macht, finde ich, hat so Hand und Fuß und ich liebe das, die Sachen einfach nur anzugucken.
Voll.
Und der hat einen riesen Einfluss darauf gehabt. Ich weiß noch, dieser erste Band von ihm, den hatte ich dann, den habe ich im Laden, den hat sich Sven gekauft, den habe ich durchgeblättert, jeden Tag. Jeden Tag habe ich mir dieses Buch angeguckt. Jeden Tag.
Skizzenbuch oder das erste? Oder das
nee,
erste
dieses
Buch?
Erste große, richtige Buch.
Was er da gemacht hat.
Mhm. Times of Grace.
Ja, genau.
Times of Grace, wo er noch mit Pete Görlitz den Laden hatte.
Das war auch krass, so dass jemand seine Portfolio so öffnet, also Skizzen, ja. Bilder
war und irre, so war das Masse. Erste Mal auch im Leben, dass ich jetzt so irgendwie so einen Input kriege und tatsächlich hatte ich dieses Buch so viel durchgeblättert, dass wenn ihr sagt, halt, hier, kannst du jetzt haben, ich kauf mir neu, meins hast du abgekrabbelt und dann habe ich seins bekommen. Und ja, der hat mich extrem beeinflusst und dann natürlich alle irgendwie immer, weil ich, wie gesagt, ich bin viel zu offen dafür, dass ich jetzt sagen könnte, ich finde den Stil scheiße und den Stil scheiße, sondern ich finde alles, es gibt in jedem Stil so diese, irgendwas, was mich catcht. Mhm. Irgendwas, was mich daran hält, nicht mehr wegzugucken halt, ne? So, jetzt hier die Flashs, weil ich merke, Alter, das passt halt so themenhaft so zusammen, dass ich einfach die ganze Zeit hinter dir gucke und immer noch die Bilder nochmal immer wieder angucke, obwohl ich das Bild schon fünfmal da gesehen habe. So, und so eine Sachen sind es, die mich dabei halten, dass ich ein großes Interesse und ich habe halt für alles Interesse. So, außer jetzt vielleicht Realismus, weil, also diese straight Realismus, wo man jetzt einfach was rauskopiert und,
ja.
Und genauso wird sie macht.
Ja.
So, das ist jetzt mal vielleicht was anderes. Da ist vielleicht handwerklich dann eher so dieses Know-how, dass Leute halt handwerklich so krank sind, dass sie halt extrem gute Bilder da aufzaubern. Aber da ist halt nicht diese Kunst für mich hinter. Gibt's ein paar Ausnahmen, so hier zum Beispiel Neon Judas.
Ja.
Alter, brutal, da möchte ich ja keine Meinung sonst weiter zulassen, weil der Typ ist, das ist abgefahren krass und ich habe davon Sachen live gesehen und ja, ne, also das sind, genau, das meine ich halt, ne, er macht da schon so sein eigenes draus und ist halt nicht Copy-Paste und das meine ich damit, deswegen will ich jetzt nicht Realismus schlecht machen, per se, ne, darum jetzt. Und, ja, und später dann wurde das so, da kam dann der richtig harte Neo-Traditional-Kick mit Edek. Edek mit seinen Tattoo-Maschinen, habe ich eine, natürlich auf dem Hals.
Na klar.
Edek war, ja, für mich, boah, ich habe Edek, ich hatte die große Chance mit Edek auf einer Convention dann irgendwie da einen Stand nebeneinander zu haben und dann haben wir uns irgendwie angefreundet und weil ich halt dann auch alleine war und war nicht mehr in Biesenthal im Laden und war dann alleine unterwegs und hat Edek gesagt, komm hier, mit Davy noch, komm mit, wir nehmen mich mit zum Feiern und alles und bin dann halt mit denen halt überall hin. Und generell immer sehr viel Kontakt mit polnischen Tätowierern. Ich weiß nicht warum, aber Polen sind irgendwie, da habe ich einfach einen Draht. Weiß ich auch nicht. Wir kommen uns immer, wir sprechen irgendwie eine Sprache und ich komme mit denen immer gut klar. So, und dann war das Edek Panas, Bartosz Panas, hat meinen linken Arm dann gemacht. Also aus das Innen jetzt hier ist von Edek. So, und das ist jetzt alles von Panas halt, ne?
Unverkennbar, ne?
Ja.
Ja, voll, ne?
heftiger Typ, ne? Und Parnas hat zu der Zeit immer, das ist mein Uropa übrigens.
Ganz schön.
Da hat mein Opa gemalt. Ah. Mein Opa gemalt, Edek hat tätowiert und ist mein Uropa.
Krass.
Irre, ne? Nee, nicht eh, Panas war's. Ne? Und ja, der hat natürlich einen großen Einfluss gehabt. Der war als Gast immer bei uns und so und eine gute Freundschaft zu dem aufgebaut. Ja, und dann, ja, der war ein großer Einfluss. Wen hatte ich denn noch? Boah, Stephen Burton war für mich immer.
Das ist die Hand von, ne?
Ja. Ja.
Ruhe und Frieden.
Ja, leider. Ich habe ihn das letzte Mal in Brüssel auf der Convention gesehen. Haben wir auch kurz mal gequatscht und glaube, 2-3 Monate später war er schon tot. Sehr tragisch, ja. Genau, also ich hatte ganz am Anfang, wo er noch gelebt hat, hatte ich überlegt, ob ich das hier nochmal so ausbessern lasse und so, aber jetzt halte ich das in Ehren und ich werde das auf jeden Fall nie in meinem Leben anfassen, diese Hand. Die wird immer so bleiben.
Krass, wie der Wert steigt.
Ja, ich dachte auch gerade, das ist natürlich dann nochmal eine andere Bedeutung.
Ja, Stephen hat halt auch der war halt geisteskrank, was der gemalt hat, also kann man nicht anders sagen, also der Dürer der heutigen Zeit, würde ich ja sagen.
Dass der so eine Wut hat, also so eine richtige Wut, dass der gemalt hat, nicht weil er schöne Sachen, sondern einfach sowas immer raushauen.
Vielleicht
wusste er schon, dass er nicht so lange macht und wollte was hinterlassen.
Ja, auch so die ganzen Sensenmänner und so mit diesen Faltenwürfen ohne Scheiße.
Also eigentlich hat er es immer vorausgesehen anscheinend so, ne? Also das ist sein Haupt
Sujet.
Der Sensenmann.
Ja.
Krass.
Das war ja auch, also ich hatte ja dann, ich glaube, habe ich mir die Hand vorm Hals machen lassen? Ich weiß ja nicht. Ich habe ewig noch gewartet. Ich glaube, ich habe 6 Jahre oder so gewartet, bis ich mir erst die Hand tätowiert habe lassen. Weil Sven mir gesagt hat, ich habe es anders gemacht. Ich bin halt zu Sven gesagt, habe gesagt, ich interessiere mich dafür, vielleicht einen Hals oder die Hand zu machen. Und er hat gesagt, nee. nee. Und er meinte, ja, wie nee? Musst du dir verdienen.
Mhm. Ah, wirklich, ja.
Okay.
Wie mit der Maschine, geil.
Das musst du dir verdienen. Und dann meine ich so, okay, wie meinst du das? Denk drüber nach, irgendwann wirst du es verstehen. Und ich weiß genau, was er meint. Ich weiß das ganz genau. Und das habe ich dann noch so gemacht. Und ja, und dann, wie gesagt, hat mir Edek dann den Hals und hier die Hand von Dings. Ja, und dann hatte ich halt immer irgendwie, also ich fand es wichtiger, also ich habe mir nie Tätowierer rausgesucht anhand des Stils, den die machen, sondern immer eigentlich erst, meistens kann ich mit den Leuten in sich sprechen, wir haben uns irgendwie angefreundet, man hat sich gut verstanden und dann habe ich gesagt, gut, jetzt guck mir die Sachen an und wenn das cool war, dann habe ich mir gesagt, oh ey, geil, finde ich gut, passt, vielleicht willst du mir auch ein Tattoo machen. Ne?
Ja.
Und mir ist es doch wichtig, dass ich zu der Person, die mir das macht, natürlich einen guten Draht habe.
Ja.
Ist deine Meinung zu Hand- und Hals-Tätowierungen? Was muss derjenige machen?
Damit er von dir das bekommt?
Hand und Hände als erst zum Ende, ne? Sagen wir ja immer quasi. Ja. Ist ja eine wichtige Regel. also am Ende muss der nichts Spezielles machen. Also am Ende ist für mich eine Hand ein genauso wichtiges Tattoo wie ein Oberarm. Und genauso wichtig, wie als wenn ich eine Stirn tätowieren würde und genauso wichtig, wie wenn ich eine Arschbacke tätowiere.
Aber kriegt derjenige es bei dir erst, wenn du schon eine relevante Masse an Tätowierungen
Ich versuche erstmal herauszufiltern, wer mir da gegenübersteht. Weil ich finde, ich kann einem 50-Jährigen, der mir jetzt vor der Nase steht und sagt, ich will mir jetzt die Hand tätowieren lassen, dem nicht sein Leben erklären. Weil das ist nicht meine Aufgabe. Ich weiß nicht, was der für ein Leben hatte. Ich weiß nicht, wie er das geführt hat. Und ich finde das anmaßend und zu sagen, ihm nicht zu verwehren, wenn er ein erwachsener Mann ist. Ne? Deswegen, ja, ich achte schon ein bisschen drauf, aber werde ich nach Mutti-Zettel gefragt tatsächlich, öfter mal, weil meine Tattoos auch so niedlich aussehen manchmal und so, ne, die niedlichen Frösche. Und dann sage ich, ich hab 18 erst so, weil ich weiß, wenn ich mich hätte mit 15, 16 tätowieren lassen, um Gottes Willen. Um Gottes Willen.
Ja.
Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Es geht ja auch nicht darum, dass man dann Tätowierungen hat, die man bräut, sondern die Motive sind ja, ne? Dass man sich meistens Krütze in dem Alter tätowieren lässt.
Ja, du hast doch keinen Einfluss. Du kannst doch nicht sagen, VW bauen jetzt die geilsten Autos, wenn du nichts anderes kennst. So, wenn du nichts anderes kennst, dann kannst du dir eigentlich nicht so eine richtige Meinung bilden. Klar kannst du sagen, ob es dir fällt oder nicht, aber es ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Und da sag ich dann halt, ey, zu jung. Mach ich nicht. Ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass jemand da irgendwie seinen Job eventuell nicht halten kann oder seinen Job nicht bekommt oder irgendeine Abmahnung kriegt oder so, weil auch ich habe ein Gewissen und mit meinem Gewissen muss ich genauso klarkommen wie die Person, die es bekommt. Mhm. Und mein Gewissen ist mir für mich natürlich wichtiger, weil ich will nachher sagen, ey, ich bin da easy raus, alles cool. Ne? Ja, deswegen achte ich schon so ein bisschen, wie die Personen sind, aber meistens ist es selten, dass du ihn so wegschicken musst und sagen musst, nee, du, pass auf, das passt, nee. Mhm. Also, ja, nee, hab ich nicht so.
Dich werden ja auch die richtigen Leute schon finden, oder? Das sind doch meistens.
Die kommen, ich glaube, die Leute kommen generell sehr gezielt zu mir.
Ja.
Deswegen kommt das halt einfach nicht vor. Hm. Manchmal sind sie einfach zu einfach schon. Also, ich kann auch nicht damit umgehen, wenn jemand kommt und sagt, mach, was du willst. Oder was wolltest du schon immer mal machen? Oh ja.
Aber dann
wollte ich schon immer mal machen, welches Auto willst du am liebsten fahren? Junge, ich kann dir 20, 30 Autos aufzählen, weiß ich doch nicht. Also.
Aber kommst du dann nicht gleich nochmal mal ein Frosch?
Na klar, ja, Frosch ist ja denn, aber die Frage ist ja, was für ihn?
Ach so.
Ich bin ja überhäuft. Ich bin ja nicht mehr Herr der Lage. Ich weiß ja nicht mehr, wo der Erste und wo der Letzte liegt. Also tatsächlich so. Also ich arbeite ja auch an so einem Buch immer noch. Eigentlich wollte ich damit schon eigentlich loslegen. Bisher hatte ich da noch nicht so den zündenden Moment. Auch das braucht manchmal seine Zeit. Und wenn die Zeit da ist, ist die Zeit da.
Wie viel sind es denn langsam?
Boah, also ich habe bei 1200 jetzt, wo wir letztens mal gesprochen haben, einfach aufgehört zu zählen.
Ja.
Frösche?
Ja.
Ja. Tätowierte?
Nee, nur die Zeichen.
Achso.
Ja, ja,
sind die also durchnummeriert? Jeder?
Nee, aber ich hab's nochmal gezählt.
Respekt.
1200?
Ja, so 1200 Frösche, ja.
Ist ja krass. Also das ist ja nicht halt ein Buch. Das sind ja
nee, richtig, aber ich hab ja die, die ich am Anfang gemalt hab, die würde ich da schon ja nicht mehr drin machen.
Ach so. Du würdest jetzt nicht konsequent sagen.
Nee, natürlich nicht, weil ich bin ja da, Ich bin ja da so.
Den ersten mit reinmachen.
Ja, jeden
würde der Prozess interessant
ist. Den ersten mache ich auch mit drin. Und ich habe auch überlegt, dass ich so einen Prozess reinmache.
Ja.
Aber ich werde dem auf jeden Fall keine Gewichtung in diesem Buch geben, sondern das wird vielleicht eine Seite, wo man mal so hintereinander so ein paar sieht von einer Entwicklung, sag ich mal.
Nach Berufen.
Ja, das Ding ist, also dadurch, dass ich auch ausschließlich dann eigentlich so auf Papier male, hat man halt auch eine Masse an Material, die so rumfliegt. Was schwer ist. Und ja, ich bin halt am Anfang, habe ich die jeden Tag mitgenommen. Ich bin jeden Tag mit 20 Kilo Rucksack Papier durch die Gegend gelatscht. Mir haben die Füße und die Knie weht, aber ich nur Papier geschleppt habe den ganzen Tag.
Fragen dich Leute schon, ob du ihre Freundin so ein bisschen in dem Frosch und Oma und den Vater mal als Frosch und so malen kannst?
Nee, ich bin da so tatsächlich, dass wenn jemand ankommt und sagt, ich hätte gerne einen Frosch von dir, dann sage ich, was für einen? Und dann sagen wir mal, was für ein Frosch. Ja, aber also willst du was haben, was mit dir zu identifizieren ist?
Ja.
Weil ich finde, das ist schöner, wenn du was hast, womit du dich selber identifizierst. Und deswegen können wir das ja mit aufnehmen. Ne? Also, wie früher, wenn du dann eine Komposition gemalt hast, dann wollt ihr einen Schädel haben und dann sagt er, ich hab halt gerne gemalt, dann hast du halt einen Pinsel mit dran gemacht, der durchs Auge stach. Oder
so. Genau
halt,
so habe ich mir gerade auch vorgestellt.
Ne? Also genau so gehst du ja dann am Ende auch daran und genau so plane ich das. Das ist halt eigentlich ganz cool, weil das hast du ja in diesem Neo-Traditional und so so gelernt.
Ja.
Und deswegen hast du immer so deine Punkte, die du so abgrätscht. Ne, wie soll der aussehen? Soll der böse gucken? Soll der gut gucken? Soll der so sein? Soll der so sein? Manchmal sind die Wünsche natürlich ein bisschen zu viel. Da sagst du, Mensch, da ist jetzt aber auch irgendwie eine Grenze. Da kann ich jetzt nicht so bedienen, weil es einfach entweder die Fläche nicht zulässt oder es würde halt einfach nicht aussehen. Oder der, ja. Ne? Und, aber im Grunde genommen kriegt jeder eins für sich angepassten Frosch, ja. Genau. Von Anfang bis Ende. Also, sagen mir denn, also, zum Beispiel hatte ich welche, die halten so einen riesengroßen Joint fest oder welche, der hat irgendwie Sakepullen auf dem Rücken, weil der Typ, der den bekommen hat, trinkt halt leidenschaftlich Wein, ne? Und so eine Sachen dann halt. Ne? Dann adaptiert man das so ein bisschen und macht dann halt so eine Neuinterpretation, würde ich sagen, ja.
Schön.
Ja, aber jeder kriegt das immer, ja.
Und das ist nicht gebunden an einen Background, an einen Sleeve oder kannst du noch ein kleines Patch oder wie weit ist die Bandbreite da bei dir?
Also sowohl als auch. Also ich mache komplette Arme und komplette Rücken, komplette Beine nach
sowieso,
Thema durchgeplant. Mhm. Ne? So dann plane ich das natürlich mit dem so ein, dass man halt ein Gesamtkonzept hat und man alles schon vorgeplant hat. Ob es jetzt schon fertig gemalt ist oder nicht, ist erstmal nicht so wichtig, weil mir geht es nur daran, den Platz frei zu halten und zu wissen, okay, dafür brauche ich so und so viel Platz und den muss ich auch nutzen dafür, ne? Einfach, dass man sich nicht verbaut. Aber halt so Patch-Sachen sind halt auch mal geil. Dass du mal einfach wirklich saß. Also, das kommt bei mir selten vor, dass du halt wirklich ein Ding machst und danach bist du fertig. So, also eigentlich habe ich immer jeden Kunden sehe ich mindestens zweimal.
Mhm.
Mindestens.
Mhm.
Ne? Ja.
Was ist die maximale Größe? Könnt ihr da so wie so bei Traditional?
Mini-Lücke
oder.
Ich sag mal Hausfläche.
Handfläche ist Minimum bei dir.
Ich sag mal, also Handfläche ist, genau, also Handfläche ist was, wo man was Cooles machen kann, was nicht zu, also speziell wenn es jetzt um die Frösche geht, natürlich,
ja,
alle anderen kann man natürlich, ist natürlich variabel, aber.
Wäre es dann ein Kopf oder
Der Kopf, ja. Ja, dann mache ich so Kopf mit so Samurai-Helm auf zum Beispiel. Ne?
Und dann Frosch mit Körper müsste schon ein bisschen mehr Platz.
Da muss natürlich ein bisschen mehr.
Ja. Wollte ich gerade sagen, denn
durch also ich mache Technik. So Frog in the Box habe ich ja noch so eine Serie jetzt angefangen.
Jetzt wird schon gut.
Ja, und da sind halt alle Frösche in so imaginären kleinen Boxen gesteckt und die sitzen halt in so einem Viereck oder einem Kreis oder irgendeiner Form und sind da so reingequetscht. Und da habe ich mir natürlich auch was bei gedacht, so den allerersten, den ich gemalt habe, den habe ich meiner Mutter geschenkt, einfach weil ich das wichtig fand, dass die auch was davon irgendwie hat. Und ja, Frog in the Box, also so Frösche in Kisten, die kannst du natürlich auch immer in der Größe anpassen sozusagen. Ne? Ja. Also den kannst du auch locker einen ganzen Frosch in der Handflächengröße machen, der ist dann halt nur da so rein gequetscht, sozusagen. Ne?
Wie viel hast du tätowiert? Kannst du das über
50, 60 Stück vielleicht. Mhm. Also ich habe auch nicht alle hochgeladen, weil das Ding ist halt immer, ich habe viele Kunden, die von außerhalb kommen und ich hasse meine Arbeiten frisch. Ich mag die einfach nicht frisch fotografieren und hochladen.
Achso, du willst abgeheilt eigentlich hochladen.
Ja, ich lade fast eigentlich ausschließlich alles nur abgeheilt hoch, weil erstens, es sieht frisch nie so geil aus, finde ich. Also vor allem, wenn man relativ ähnliche Töne nimmt in den gleichen Farbspektrum, dann hast du jetzt so ein Beige, ein dunkleres Beige und ein dunkelgrau und in der Haut mit dem Blut sieht es dann alles irgendwie in eben grün-grau aus und so. Und deswegen finde ich die Sachen einfach erst abgeheilt schön. Und natürlich möchte ich den Leuten zeigen, dass die Sachen abgeheilt geil aussehen. Ja. Weil frisch kann ein Tattoo immer geil aussehen, das hat erstmal nichts zu sagen.
Ja. Ne?
Aber fotografiert hast du alle?
Ja, natürlich, ja. Gut, also ich fotografiere schon alles und ich speichere mir das doch alles ab. Und wie gesagt, die Kunden kommen halt von weiter her, deswegen ist es oft schlecht, irgendwie ein Foto nochmal zu bekommen. Ne? Mhm. Und ich meine, ich weiß ja nicht, du kennst das ja, hast den Kunden schon mal gefragt wegen einem Foto und hast dann ein Foto zurückbekommen.
Dann verlasse ich mich nicht drauf.
Ja, auch
weil als du meintest, dass es egal ist, habe ich gesagt, ich würde weinen, wenn ein Kunde sagen würde, ich möchte nicht, dass du ein Foto machst. Für mich ist Foto so das Einzige, was mir bleibt, weil das Tattoo ist ja weg. Ich brauche das sofort.
Also ich brauche das auch, ne, aber ich würde es halt nicht hochladen.
Stimmt, das ist ein Unterschied. Ich könnte es einfach für mich behalten. Ja.
Ne, ich behalte es einfach für mich, weil ich mir denke, okay, ich guck's mir immer gerne nochmal an und so. Aber ich bin halt auch einfach nicht glücklich mit der Art, wie ich fotografiere. Also wie ich schon mal gesagt habe, Fotos machen kann ich einfach nicht. Dafür bin ich einfach zu blöde. Und ich muss ehrlich sagen, also ich habe mir ja dann hier so ein neues iPhone gekauft, weil ich dachte, das ist ja geil, dann kannst du mal ordentliche Fotos machen. Ach komm, also wenn du da nee, ist scheißegal. Panas hat, da muss ich sagen, da erinnert mich gerne dann mal dran zurück, dass Panas eigentlich mir gesagt hat, ey, ist scheißegal, wie dein Tattoo aussieht. Wenn du ein Foto machst, ist scheißegal. Du zeigst nur immer kurz, was du gemacht hast und dann interessiert es die Leute auch nicht mehr. Mhm. Die haben es einmal gesehen und dann macht dir dann nicht so einen Stress und eigentlich hat er recht und deswegen, wenn ich was hochlade, lade ich es hoch und wenn nicht, dann halt nicht. Mhm.
Aber dann kommt dir dieser Videotrend oder kurze Clips jetzt gelegen, oder?
Ja, genau. Weil dann kann ich es halt mal, dann kann ich da nochmal die Kunst machen, weißt du, dann mache ich immer wieder was Künstlerisches, um es nochmal künstlerischer zu machen und so und dadurch bausche ich das dann halt so auf, ja.
Genau. Was denkst du, Davy hat ja irgendwie 1000 Panther, hat er nur schon geschafft, gemacht. Wie viele Frösche werden es werden? Wann geht's zu Ende?
Also ich hatte eigentlich schon mal vor ein paar Wochen so den Anflug, dass ich dachte, jetzt ebbt es ab und dann wurde es schlimmer. Also ich glaube erstmal werde ich da nicht rauskommen. Also jetzt gerade auch durch dieses Modellieren und diese Skulpturen machen und Tuschen und Leinwände. Ich habe jetzt meinen Laden da hinten halt so ein bisschen freier geräumt. Ich habe da jetzt wie so ein Atelier drin, dass du auch mal so 3x3 Meter Leinwände machen kannst. Ne? Und ich mache halt sowas alles, aber ich lade sowas nicht hoch, weil ich das, wie ich sage, für mich mache. Ich brauche das für mich, das ist meine Medizin. Und meine Medizin muss ich selber schlucken, weißt du? Und deswegen lade ich das nicht hoch. Mhm. Ja, also mal gucken, 1000 Stück. Naja, ist doch eine Zahl, ne? Es ist doch eine Zahl.
Also gut, dass er auch gleich mit dem Hashtag das gemacht hat.
Also ja, musst, er hat es.
Du legst dich ja so fest.
Er hat es auf jeden Fall. Und ich glaube, das war nämlich das, warum ich es nicht gemacht habe, weil ich mich da nicht drauf festlegen will, weil ich halt eben weiß, dass es bei mir auch mal schnell anders sein kann. Aber ich sehe ehrlich gesagt kein Ende. Es ist ehrlich gesagt, ich muss dir sagen, es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer, umso tiefer ich auch in diese. Also, weil das Ding ist ja nicht...
Tiefgang ist das, ne? Ergründen, du willst es ergründen.
Ja, es geht ja auch nicht um die Frösche in der ganzen Sache. Es geht ja um Mythologie, um Geschichten, Ich habe zum Beispiel angefangen, jetzt gestern habe ich gemalt einen Frosch, der auf einem Hasen reitet, in zwei Varianten. Einmal mit Samurai-Rüstung natürlich, weil ich dieses Thema halt beibehalten möchte. Und dann noch einmal so mit so einem mit so einer Kaulquappe halt in den Armen. Ne? Mhm. Und dann ist er quasi der... Der reise so spät durch Nacht und
ach,
Wind.
Der Erlkönig,
verstehst du? So als Frosch, der dann auf so einem Hasen durch den Wald reitet, um seine Kaulquappe da jetzt endlich in den Teich zu bringen und die stirbt dann unterwegs. Einfach so als Neuauflage von, oder Nibelungensage.
Ja, du kannst ja alles, das ist der Wahnsinn.
Ja, weißt du, das ist ja mein Problem, das findet halt kein Ende.
Grimms Märchen, alles, du kannst
da,
alles
da machen. Wirst du bekloppt.
Ja.
Und das ist Liebig.
Ja, das ist schön.
Dass ja der Frosch, der irgendwie aussieht wie der Ausgangspunkt, total austauschbar ist. Es geht eigentlich nur ein Medium in alles reinzupacken.
Genau, richtig.
Ja,
und
das ist schön.
Ich habe über Wikingerfrösche, über alles, ich habe alles dabei. Aber ich will natürlich das, was ich jetzt plane für dieses Buch, ist natürlich in Bezug auf japanische Mythologie, ja. Einfach weil ich diese Sachen auch benennen möchte.
Ja.
Ich möchte sagen, drunter schreiben, was ich mir dabei gedacht habe. Vielleicht auch, wer das in dieser Geschichte ist. Und wenn sich jemand dafür interessiert, blättert er das nach und kann sich das lesen. Und wenn man sich anguckt, dann denkt man sich, okay, deswegen.
Mhm.
Ne? Aber das muss dann halt jeder selber machen. Ich werde das nicht machen.
Mhm.
Ich habe ja die ganzen Sachen schon gelesen.
Voll geil. Wir kommen zur emotionalen Fragerunde.
Wow. Los geht's.
Bevor wir zur Augen- zu- und Durchfrage kommen.
Ist das wieder schnell Fragerunde?
Ich habe noch ein Thema noch, aber das platziere ich.
Nee, dann mach das jetzt.
Ah, okay.
Wir laufen nämlich, wir steigen, also wir fallen tiefer rein. Deswegen mach's gleich.
Du hast vorhin erzählt, dass du einen Lehrling hast, aber nicht irgendeinen Lehrling.
Ich habe eine Azubine, wie wir sagen. Das ist meine kleine Schwester. Die kennen ja eine oder andere, kennst du schon aus den Videos, wenn ich sie anpampe. Die alte Eule, Jettchen hier an der Stelle. Big Brother is watching you, ne? Ja, irgendwie kriegen wir das aus unserer Familie irgendwie nicht raus. Und die hat auch, wie als ich gelernt habe, neben mir gesessen und hat immer mitgezeichnet. Wir haben halt 7 Jahre Unterschied. Das ist halt zwar eine Menge Zeit, aber das ist halt genauso viel Zeit, dass man seine Schwester nicht hasst, aber auch nicht aus den Augen verliert.
Mhm.
Ne, also es gibt ja so sowohl als auch und die Schwester, die sich überhaupt nie abkönnen. Das ist bei uns ja nicht so. Bei uns heißt mit dir fangen, mit dir hangen. Also das heißt, wenn du in der Familie bist, hast du Pech. Ja, und von daher hat sie mich dann gefragt, ob ich dir das irgendwann zeigen könnte. Und
wann denn?
Naja, so vor einem Jahr ungefähr, würde ich sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, pass auf, können wir machen. Aber, und das ist halt das Problem, warum ich halt eigentlich ungern sage, dass das meine Auszubildende ist, weil ich wollte sie nicht wie eine Auszubildende behandeln.
Mhm.
Ich wollte, dass sie merkt, dass das Tattoo-Leben nicht so stressig ist, wie ich mir das mache, dass das nicht so ätzend sein kann, wie es für mich manchmal war. Ich will nicht, dass sie durch Angst irgendwelche Sachen macht. Ich will, dass sie alles macht, weil sie Bock drauf hat. Und durch ich glaube, ich trage schon dazu bei, dass Leute um mich rum Bock haben, Sachen zu machen, vor allem wenn man dann so im Laden abhängt. Und ja, und damit habe ich sie angesteckt. Und jetzt ist er halt mit dabei. Und ich habe mich schon immer eigentlich gefreut, dass ich irgendwie mit jemandem einen Laden habe, der auch vielleicht meine Familie ist oder zumindest irgendwie mit dem ich sehr eng befreundet bin. Und jetzt habe ich gebetet. Ich habe einen engen Freund, mit dem ich zusammenarbeite. Und ich habe meine Schwester im Laden, die bei mir jeden Tag sitzt und mir den Rücken frei hält und sich auch viel darum kümmert, dass es mir auch gut geht. Also weil ich auch oft Phasen habe, wo es mir halt nicht gut geht. Ja, also die hat ja jeder mal, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ich habe oft Selbstzweifel, oft zerstört mich mein Denken, dass ich denke, dass ich für nichts gut genug bin. So, und es gibt halt eben Leute, die kriegen mich dann halt aus dieser Bubble halt raus, ne? Und dafür ist das natürlich auch sehr wichtig. Und ja, ich sehe, dass das halt richtig ist, wie ich es mache. Also ich mache eine Mischung aus dem, wie habe ich es gelernt, wie hätte ich mir das vorgestellt und reflektierend auf die Zeit früher, was fand ich scheiße, was hat mir aber was gebracht. Und ich mache halt so einen Mix daraus. Und genau das finde ich wichtig. Und wie gesagt, sie ist nicht meine Auszubildende eigentlich, sondern sie ist meine Schwester, der ich das Tätowieren zeige, weil ich möchte, dass das was familiäres bleibt.
Mhm.
Sie kriegt nur die Sachen gezeigt, die keinem anderen zeigen würde.
Mhm.
Und sie ist die einzige Person. Also ich hatte schon mal einen Lehrling vorher, beziehungsweise zwei, aber selbst bei denen habe ich's, ja, weiß nicht. Also einer hat vorher aufgehört, andere ist dann in einen anderen Laden gegangen und dann hat sich so dieses Verhältnis getrennt irgendwie und ich habe mich immer gefragt, ob das an mir liegt und ganz oft ist es so, dass ich zu dem Entschluss kam, dass ein Teil davon von mir aus kam und da habe ich natürlich daraus gelernt und ja, deswegen ist mir das wichtig, dass die kleine Maus da natürlich jetzt nicht so ein so die Kacke abgreift, wie ich das halt sonst immer gemacht habe. Oder das denn so, weiß nicht, ja, wenn du jetzt nicht malst, dann kannst du nach Hause gehen und kannst dir überlegen, ob du hier nochmal wiederkommen willst und so nicht, da hab ich keinen Bock drauf. Ja, wenn einer Bock hatte zu machen, dann soll er das machen. Und wenn er halt keinen Bock drauf hat, dann sitzt er seine Zeit da ab. Aber dann werde ich halt sagen, ja gut, in 2-3 Wochen werde ich dir sagen, du hast ja nichts gemacht, weil du faul warst. Also kannst nur du dran schuld sein und kein anderer. So, und fertig, ne?
Und bei den anderen Lehrlingen warst du dann streng, hast sie gepusht?
Da habe ich schon versucht, die so zu pushen und so, und habe gemerkt, dass es irgendwie vielleicht schlimmer wird. Und,
Wie war schlimmer?
Na, das sind so diese aus Angst Sachen machen, ne? Diese so, ey, so, wenn du das jetzt so machst, ja, dann ja, du musst das jetzt und du musst so, nee, du musst erstmal ja nichts. Na klar, hier herrscht eine gewisse Ladenpolitik und eine gewisse Autorität, aber am Ende, ey, das Leben ist einfach echt viel zu geil, um sich mit sowas rumzuärgern, ey, sagt, ne? So, und deswegen habe ich gesagt, komm, wir machen das entspannt. Und ich merke, dass das, was sie macht, ich ermutige sie und sie funktioniert alles und ich bin sehr glücklich, wie sie das macht. Also ich könnte nicht glücklicher sein gerade, ja.
Gib mir mal kurz den Instagram-Namen nochmal, damit jetzt die Zuhörer reingucken können.
Jetzt geht's los. Warte mal, wir hatten ja.
Hatten wir doch vorhin.
Hattet ihr doch vorhin geguckt?
Ja, jettejcb.ttt.
Ist aber auch, glaube ich, bei Holy Crap Tattoo.
Holy Crap Tattoo auf jeden Fall verlinkt, ja. Genau, ja, richtig.
Da sind ja auch alle deine Kollegen, Kolleginnen.
Genau, ja, ich habe ja nur einen Kollegen ja, und dann nur noch Gasttätowierer eigentlich. Beziehungsweise zwei feste Gasttätowierer.
Gasttätowierer, das kann genau, ich nicht unterscheiden.
Genau, ja. Ja. Mhm.
Los geht's.
Die Hast Frage, du Angst? Ne? Habt ihr Angst schon?
Ich hab total Angst.
Habt ihr schon richtig
ich
Angst?
Ich hab die ganze Zeit Angst.
Hat ihr das nicht gelegt?
Nein, doch jetzt langsam, ja, aber ich darf nicht anfassen, sonst glitsch ich weg.
Haben deine Gefühle Einflüsse auf deine Gestaltung?
Ja.
Inwiefern?
Umso beschissener ich mich fühle, umso besser ist meine Gestaltung.
Ja? Mhm. Ah, schade. Das ist natürlich das, was immer.
Meine Seele hängt
je
nur wirklich drin.
Desto besser.
Nein, nee, das Ding ist, du, das ist ja überall so. Negatives hängt dir mehr im Fokus als Positives. Und deswegen ist wahrscheinlich auch die Antwort, dass, wenn es mir schlecht geht, male ich bessere Bilder. Aber das liegt daran, dass man mehr Herz reinsteckt, um sich von den anderen Herzensangelegenheiten ein bisschen abzulenken, glaube ich.
Hm.
No.
Ja. Sagst du?
Nee, ich habe mich jetzt gefragt, weil ich anders agiere, dachte ich mir, was kann denn da der Grund sein?
Meine besten Bilder gemalt, wenn ich scheiße drauf
Ablenkung, war. Genau. Du willst den Fokus
und
weg.
Du packst deinen Schmerz und deinen, auch wenn es vielleicht ein schönes Bild ist, aber du packst trotzdem deinen Schmerz da rein und das ist...
Ah, okay, das ist ja nochmal ein Unterschied. Also,
dein Schmerz Ablenkung ist ja dein Herz, ne? Mhm. Und das packst du mit rein und deswegen, ja. Das ist
Ausdruck.
Genau, richtig. Mhm. Fühlst du dich einfach anders.
Und nicht Ablenkung.
Was sind die größten Probleme und Chancen, wenn ich eine Woche du wäre?
Die größten Probleme und Chancen, also die größten Probleme sind auf jeden Fall, du kannst deinen Kopf nicht ganz so gut sortieren, würde ich sagen. Du machst alles gleichzeitig und zwar versuchst es in einem Tempo zu machen, in dem du selber eigentlich gar nicht mitkommst. Und was war noch, was?
Und welche Chancen hätte
Welche das? Chancen?
Das hast du
mein Leben
ne?
ist sehr lustig. Ich glaube, mein Leben ist wirklich sehr lustig. Ich glaube, also bei mir stehen alle Chancen offen, was auf jeden Fall das Künstlerische angeht und so. Also ich glaube, das ist schon ein lustiges Leben, was ich da führe und ich bin so ein Dussel und ja. Ja, ich glaube aber maximale Verwirrtheit und viele Sachen, die dir durch den Kopf geistern und wahrscheinlich, wie gesagt, also ich bremse mich oft selber aus, weil ich denke, dass Leute mich einfach nicht mögen.
Mhm.
Einfach nur, weil ich nicht weiß, warum.
Glaubst du, dass du ADHS hast?
Das wurde ich schon mal gefragt. Ich glaube nicht, dass ich ADHS habe, aber mir wurde mal gesagt, dass ich so einen leichten Anflug von Asperger habe. Ich komme sehr schlecht mit Veränderungen klar. So, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, also Veränderungen sind extrem schwierig für mich. Vor allem, wenn mir was
witzig,
weggenommen
ich habe
wird.
Die Karte weggelegt, wo drauf steht, wie gehst du mit Veränderungen um?
Sehr
weil
schlecht.
Weil ich dachte, es ist gar nicht dein Thema.
Boah, Alter, ich hasse Veränderungen.
Nein, das sind die Frösche jetzt, die 1000. Du musst nichts verändern. Du musst jetzt die nächsten 3 Jahre nichts verändern.
Ja, das Schlimme ist, du hast den Wunsch nach Veränderung und am Ende kommst du immer gleich wieder raus, ne?
Was macht dir Angst an Veränderung?
Dass Sachen nicht mehr rückgängig zu machen sind. Mhm. Oder Sachen endgültig sind. Heutzutage ist leider alles sehr endgültig. Wenn du heute eine Meinung hast, stehst du mit der Meinung da. Egal, ob du diese Meinung irgendwann, weil du erwachsen oder reif bist, abgelegt hast oder dir selber dachtest, was für ein Quatsch, wird es dir trotzdem immer nachhängen. Und das sind Sachen, vor denen ich sehr viel Angst habe und ich mir sehr bewusst bin, dass man damit vorsichtig umgehen muss, würde ich sagen. Weil ich kann auch eine Meinung äußern und die ist halt einfach nur aus Witz und Dallerei gemeint oder vielleicht ja nicht so, wie sie sich anhört, wenn man mich kennt. Mhm. Aber für andere Leute kann das sehr hart wirken. Also mir wurde mal gesagt, dass man mit mir schlecht über Sachen diskutieren kann, weil mein Berliner Dialekt und dieses Temperament so damit reinkloppt, dass Leute Angst davor haben, mit mir zu reden halt.
Na gut, das geht jetzt halt gar nicht so jetzt.
Weil ich rede, wie mir die Schnauze gewachsen ja. ist. Aber ich denke mir so, du, Alter, ich bin doch der hier Angst hat. Verstehst du das nicht? Alter, ich bin doch ich habe Angst vor diesem Gespräch, nicht du. Du musst keine Angst vor mir haben, ich habe gerade Angst vor mir selber.
Bist du deswegen dann auch so?
Ich denke, ich habe einen sehr langen Atem, ja. Ich bin eigentlich sehr entspannt. Ich glaube, man kann mit mir auch über alles reden und man kann mit mir auch ruhig über alles reden, solange wie man das auf eine faire Basis macht und mich nicht verarscht. Mhm. Ich komme sehr schlecht mit Unrecht sein, komm ich nicht klar. Leute, die andere Leute Unrecht behandeln, die sind für mich ein Hassblatt tatsächlich. Mhm. So, und das kann ich nie ablegen. Da ist der Mensch ja für mich irgendwie gestorben, wenn so diese harte Unrecht sein, finde ich schwierig manchmal.
Bist du auch sehr, also andersrum, sehr gerechtigkeitsfanatisch?
Voll, ja. Ja, mir würde mal sagen, ich bin der typische Sozi.
Was denkst du die ganze Zeit? Ich?
Eine schöne Spiegelung.
Ich bin
sehr darauf getrimmt, dass das immer alles schön ist und gut läuft und so. Ja.
Ja.
Ich hasse auch so Streit im Freundeskreis. Kennst du das, wenn sich so Freunde untereinander scheiden? Ich hasse.
Wir haben sehr viele Ähnlichkeiten.
Bei mir ist das Problem, dass mir das so auf den Magen schlägt, dass ich hatte mal einen Stress, Ärger mit einem Freund und der hat 3 Tage nicht mit mir gesprochen und ich habe jeden Tag habe ich eine Stunde auf dem Klo gehangen und habe mich übergeben müssen, weil mir das so zu Herzen geht, dass ich zu nicht mehr in der Lage bin. Als ich hier heute Morgen losgefahren bin, ich habe eine Stulle gegessen heute Morgen, weil ich nicht essen kann, denn geht nicht. Ich bin nicht fähig.
Jetzt haben wir es fast schon ein bisschen gehabt, aber vielleicht fällt dir noch ein anderes ein. Welches Gefühl kannst du schwer aushalten und wo merkst du das?
Ja, wie gesagt, Ungerechtigkeit kann ich schwer aushalten und so Proleten.
Aber es ist kein Gefühl.
Ach so, welche Gefühl? Mhm. Ah, weiß ich jetzt nicht. Ich komme mit alle Gefühle haben so seine. Ich finde so Gefühle sind wichtig. Also deswegen will ich gar nicht gegen Gefühle sagen, weil jedes Gefühl hat ja eine Berechtigung und muss ja da sein, sonst wüsste es ja nicht, wie man sich fühlt. Oder wie der andere sich fühlt.
Und beobachtest du das?
Oft ja. Hm.
Ja.
Oder also bei welchem Gefühl kommt Scham hoch im Nachhinein? Also mit Wut, Trauer, Freude.
Scham kommt bei gar keinem Gefühl, weil wie gesagt, jeder Gefühl hat seine Berechtigung und jeder muss seine Gefühle freien Lauf lassen, weil wenn er das nicht macht, dann ist er nicht er. Mhm. Oder du hast die falschen Leute, wenn du das nicht machen kannst, weil die Leute sagen, dass du nicht so sein darfst, dann sind sie falschen. Mhm. Würde ich sagen.
Mhm. Welche Kritik wird dir am häufigsten entgegengebracht?
Welche Kritik? Früher war es mal, weil ich getrödelt habe viel. Ich war so ein Trödelheini, so ein Trödelauge, ist nochmal eine rauchen gehen. Ach komm, wir lassen mal trocknen, nochmal eine rauchen gehen. Das war so, aber ansonsten bin ich eigentlich sehr penibel. Also ich glaube, mir wird, glaube ich, Zerdenksachen zu dolle, glaube ich. Bis ich irgendwann mal was habe, um das zu zeigen, vergeht sehr viel Zeit und ich verliere mich halt, wie gesagt, darin. Ich glaube, das nervt Leute teilweise, dass da irgendwie 5 Frösche stehen, die eigentlich mehr oder weniger fertig sind. Ich muss sie nur mal hochladen, aber ich mach's halt nicht, weil ich mich nicht bereit dafür fühle gerade.
Wann weißt du das, dass du bereit bist?
Das werde ich merken.
Ja.
Ich kann's nicht einmal ausmachen. Passiert einfach.
Dann und du kannst es auch nicht planen. Das ist ein Impuls.
Nee, ich achte sehr aufs Universum, was mir das Universum sagt. Und das Universum sagt mir, jetzt ist noch nicht die Zeit für mich. Und umso krampfhafter ich das versuche, umso schlimmer wird's. Mhm. Und umso schneller machst du den Schritt rückwärts.
Aber dann ist ja kein Zerdenken. Und es ist nur ein Abwarten auf den richtigen Moment. Oder naja, begleitet das Zerdenken.
Das ist ja so begleitend so ein bisschen, ne?
Mhm. Wenn man das könnte, ne? Einfach in Ruhe abwarten und sagen, ich werde schon irgendwann wissen. Mhm. Aber nee, die ganze Zeit geht der Gehirnapparat.
Das ist wie jetzt, wenn du auf irgendein Paket wartest und genau. Das Paket kommt erst in 4 Tagen. Aber es ist trotzdem jeden Tag. Ich weiß, wenn ich aus dem Laden raus hier und ich sehe, ich bin da mit allen DHL-Boten, mit allen dicke. Und ich sehe dann schon, dass da sein Wagen da steht. Dann renne ich schon los, weil ich denke, er könnte ja mein Paket haben, obwohl ich weiß, dass das erst in 4 Tagen ankommt. Aber ich renne trotzdem hin, wie so ein kleiner Junge. Und sage, hast du mein Paket bei? Digga, nee. Schade.
Das beschreibt es eigentlich am besten.
Ja, das ist wirklich wie so ein Kind am Weihnachten, schon 3 Wochen vorher nur leider.
Ja. Welche Frage müssten wir dir stellen, um dich aus dem Konzept zu bringen? Wir stellen sie nicht danach,
Könnte ich nicht beantworten, welche Frage mich aus dem Konzept bringt. Weil im Zweifel würde ich einfach sagen, ey, da antworte ich einfach nicht drauf.
Du hast drei Chancen.
Was?
Piek's mal rein.
Piek's mal rein.
Nee.
Piek's mal rein.
Wir haben uns ja auch leider, ich meine, er ist...
beantwortet sie ja nicht.
Erik ist ein gefundenes Fressen. Eigentlich, um ein bisschen zu pieken.
Ja, er piekst doch rein.
Aber nee, ich habe jetzt gerade keine, aber ich habe das heute schon 2-3 Mal gedacht. Aber ich will, wir haben uns ja auch mal irgendwann geeinigt darauf, dass wir, nur weil jemand eine mögliche, sozusagen, weil man merkt, dass der ist da stabil genug, das jetzt mal auszuhalten, wollen wir jetzt ja auch nicht sowas triggern.
Nee, aber du kannst ja mal, also
was. Ja, wenn mir jetzt was einfallen würde, würde ich es jetzt sagen. Ich habe dich heute schon 2-mal darauf aufmerksam gemacht, wenn du nur Sebastian was gefragt hast. Deswegen, das ist schon sehr piekig von mir.
Ja, das tut mir übrigens leid.
Das tut mir übrigens leid, dass ich
mich da so hab ablenken lassen von Sebastian. Das ist Entschuldigung.
Nicht, danke. Aber da werden jetzt alle...
Deswegen habe ich mein Mikro jetzt hier rumgeschoben, dass ich jetzt nur noch so gucke.
Was
du bist nicht mehr da.
Was denkst du denn, weil sie A, nicht Tätowiererin ist, B, weiblich ist oder C, ich zu sehr strahle?
Nee, nicht, also keins von beiden, aber weil wir uns einfach länger kennen und dich als Bezug einfach schneller greifen kann irgendwie, weil, ja, genau
deswegen. Das denke ich mir auch in den meisten Fällen.
Tätowierst du denn?
Nein.
Nee, natürlich nicht.
Nee.
Nee, gut.
Nee, weil das ist immer die Frage, warum, ich meine, dass Polly manchmal nicht wahrgenommen wird, muss ja nichts mit ihr zu tun haben, ne? Und das, aber was ist der Grund? Das offenbart sich ja auch. Und das fand ich jetzt schön, dass du hast einen besseren Bezug zu mir. Ja.
Nein, nicht besseren. Ich kenne dich einfach so. Das Ding ist, wenn ich jemanden, wir haben uns jetzt auch auf der Convention, glaube ich, nicht wirklich viel unterhalten. Du hast ja nur, wir haben ja auch nur.
Das ist da auch schon aufgefallen.
Und
das ist da auch schon aufgekommen.
Ja, da war ich. Also,
nur mit Sebastian gesprochen.
Da muss ich ehrlich sagen, da muss ich ehrlich gestehen, ich glaube, das ist halt einfach, weil ich da echt schüchtern bin. Also ich bin da echt wirklich. Ich habe Angst, dass ich, wenn ich Leute nicht kenne, dass ich da, wie gesagt, irgendwas Falsches sage. Und
ich habe es nicht persönlich genommen, man macht es jetzt größer. Aber
nee, aber das ist ja richtig. Also das ist ja vollkommen, weil das ist ja euer Podcast und nicht seiner. Und dann ist das natürlich eine berechtigte Frage. Also absolut, ja, ist mir nicht
bewusst. Mich interessiert das nicht so, dass es ein Fehler oder ein Vergehen oder so, sondern eher, was ist der Beweggrund, um dich besser kennenzulernen? Und das ist ja nicht, du kannst dich nicht leiden, sondern im seltenen Fall ist es ja so. Hat mich interessiert. Danke, dass du das nochmal geäußert hast.
Ja, das ist halt, also wir kennen uns halt lange und dann ist natürlich so, dass du natürlich erstmal natürlich mit dem,
so würde ich's auch machen,
den du halt schon kennst, ne? Natürlich.
Das wäre auch mein Grund. Erstmal aus so einer Unsicherheit oder so einer.
Ja, richtig. Also ich meine, das ist halt auch, manche Leute findet auch ja nicht cool, wenn du die einfach so voll quatscht. Also weißt du, irgendwie, du könntest ja auch einfach sagen, ey, pass auf, finde ich ganz schön nervig, dass er mir jetzt hier so voll gelabert hat. So, und dann hätte ich da einen Fehler gemacht. Und das sind Sachen, über die mache ich mir Gedanken. Und dann, bevor ich dann lieber jemanden auf die Füße trete, sage, dann bin ich lieber ein bisschen distanziert, aber dafür trotzdem freundlich und höflich, so, weißt du? Mhm. Das ist, glaube ich, eher so das Ding.
Ich will auch nicht aufdringlich sein, ne? Also dann lieber...
Also, du bist schon ziemlich aufdringlich manchmal. Also,
sehr aufdringlich.
Aber wir stehen ja alle drauf, das ist ja halt das Problem bei der ganzen Sache.
Ich lässt ja auch jeder aufdringlich. Nee, du bist wirklich nicht... Also leider bist du wirklich gar nicht aufdringlich.
Aber die Angst, genau, das beruht ja aufgrund der Angst, ne?
Und hast du Angst, aber du hast du Angst zu... Oder was hast du vorhin gesagt? Hast du Angst, zu doll zu sein? Oder
Ja, ich habe Angst, zu doll zu sein und Angst, zu drüber zu sein und die Leute verstehen es nicht, warum ich so bin. Ja, davor habe ich Angst. Mhm. Immer. Immer, überall. Ich habe immer davor Angst, dass Leute mich nicht mögen könnten, aus irgendwelchen Gründen. Ich habe immer Angst davor, dass irgendjemand irgendwas von mir irgendwie gehört hat, was dann irgendeinen falschen Hals gekriegt hat. Und ich meine, Gossip ist halt einfach allgegenwärtig und zwar überall. Und da brauchen wir das auch ja nicht schönreden hier. Das hast du einfach überall und das ist auch normal. So, und ich versuche halt eben nicht damit einzusteigen, sondern ich versuche halt einfach irgendwie einfach egoistisch zu sein, auch wenn das vielleicht dann schlecht aufgefasst wird von Leuten, weil sie sagen, ja, was für ein verdammter Egoist. Aber da geht es nicht darum, dass ich andere irgendwie wegbuttern möchte, sondern eigentlich eher, dass ich für mich egoistisch sein möchte, weil das meins ist, was ich mache, ne? Darum geht's. Ja.
Wenn du morgen aufwachst und eine Fähigkeit als Tätowierer hättest, die du jetzt noch nicht hast, welche wäre das?
Die als Tätowierer, also wie irgendeine Technik oder was? Oder?
Ja, oder als Künstler nicht hast. Und morgen kannst du sie haben.
Ein Brennofen. Tatsächlich reizt mich im Moment nur ein Brennofen.
Aber das finde ich, und, das lasse ich auf jeden
Ach so, eine Fähigkeit. Nee,
das finde ich trotzdem total schön, dass du den Brennofen sagst.
Weil, ja, ich bin ja in diesem Töpferwahn gerade, eine Fähigkeit.
Selber zu brennen mit deinen Händen.
Eine Fähigkeit, wüsste ich jetzt nicht eine Fähigkeit. Also.
Ich finde Brennofen spitzenmäßig.
Weil ich muss sagen, die Fähigkeit, Sachen zu lernen, ist einfach ausreichend genug.
Ja.
Und das ist meine Lieblingsfähigkeit.
Dann würdest du sie eigentlich ja auch eh lernen.
Richtig.
Also wenn es jetzt was gäbe, hättest du schon gelernt.
Meine Lieblingsfähigkeit ist das Lernen.
Das Lernen, ja.
Tatsächlich.
Was war dein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis? Wow.
Mein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis?
Du weißt, kennst die Definition?
Nee, erklär mal.
Kennt jeder Mensch. Du weißt, was das doch heißt, die Frage.
Oder
wie interpretierst
du die Frage?
Naja, Augen zu und durch ist es vielleicht, was jetzt dann so angenehm ist, aber du musst da jetzt einfach durch. Augen zu und durch halt. Mhm. Mein letztes Augen zu und durch Erlebnis. Boah. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, so viele Augen zu und durch Erlebnisse leider, weil ich irgendwie auch die Kacke anziehe, wie die Scheiße, die Fliegen quasi.
Dein schmerzhaftestes Augen zu und durch Erlebnis, nicht dein letztes.
Mein schmerzhaftestes.
Du bist ja krass.
Das ist halt, also mein schmerzhaftestes Augen zu und durch Erlebnis ist tatsächlich familiär, ja, würde ich sagen. Also das ist Sachen, die seelisch Leute betreffen, penetrieren mich sehr. Ich hatte mit meinem Vater eine sehr schwierige Zeit und das war der absolute Augen zu und durch Erlebnis, nachdem es kein anderes Erlebnis mehr gab, was so vergleichbar ist, würde ich sagen. Ich glaube, das trifft's. Also das ist jetzt für hier ist das jetzt wahrscheinlich zu tiefgreifend und doch, ich will auch gar keinen eigentlich so offenlegen.
Völlig okay.
Aber halt, ich hatte halt eine sehr schwierige Phase und mein Vater hatte die. Und auf dieser Phase habe ich ihn begleitet und habe mein gesamtes Leben dafür nach hinten gestellt. Mhm. So, ich bin jedes Wochenende hergefahren. Ich habe von Samstag bis Montag bei ihm Grundstück gemacht, Haus, Hof, alles. Bin unter der Woche zurückgefahren, nachts, hab gearbeitet, bin wieder hergefahren und das habe ich über ein paar Monate gemacht. Und ihn so zu sehen, wie er da war, ist mein allerschlimmstes Erlebnis gewesen. Mhm. Ja. Und deswegen, so bisher ist alles gut und alles schick. Aber das war das Schwierigste, was ich in meinem gesamten Leben machen muss. Und da krieg ich selbst jetzt einen Kloß im Hals, weil das eine sehr heftige Geschichte war. Und nachdem ich das durchgemacht habe, habe ich gewusst, dass ich allem standhalten kann. Mhm. Nachdem wusste ich, dass ich, keiner kann mir was vormachen, weil wenn du sowas durchmachst, jeder, der was Ähnliches hatte, mit dem ich mich unterhalte, das fühle ich. Und ich spreche gerne mit solchen Leuten über Erfahrungen und auch über den, wie denen dabei ging, weil es geht immer viel darum, wie es den Leuten geht, die in dieser Problematik stecken, aber es geht nie darum, um die Leute, die das mit den Leuten zusammen aushalten und durchstehen. Und ich finde es auch schwierig, dass solchen Leuten eigentlich ja nicht so Augenmerk gegeben wird und die ja nicht so sich um die gekümmert wird. Mhm. Ne? Und nach dieser Zeit habe ich halt gemerkt und das war halt wichtig für mich, dass ich auch so eine Zeit hatte und das hat viel in mir verändert und deswegen ist das mein absolutes Augen-zu- und Durcherlebnis, wo ich sehr standhaft sein musste und sehr viel Ausdauer haben musste über einen langen Zeitraum. Und in dem habe ich, glaube ich, auch 20 Kilo locker abgenommen in der Zeit.
Ja. Was hat's Positives jetzt nach hinten raus sozusagen?
Dass ich sehe, dass alle glücklich sind, dass alle gesund sind, dass alle ihr Leben so leben, wie sie sich das vorgestellt haben und sagen, Alter, wärst du nicht gewesen, wäre ich nicht mehr hier vielleicht. Mhm. Ne? Und soweit ist für mich alle Male wichtig. Und genauso wie meine Eltern mir den Arsch abgewischt haben und sich für mich eingesetzt haben, ja, wie viel Kacke ich gebaut habe und das ich habe viel Müll gemacht, genauso sägt es halt auch andersrum, dass man dann halt, wie gesagt, für seine Familie da ist und da steht und ohne Rücksicht auf Verluste. Und egal, ob man sein Leben zu einem Teil vielleicht kaputt macht, weil man dadurch irgendwie vielleicht, naja, nicht geschädigt, aber auf jeden Fall nimmst du was mit. Mhm. Du nimmst Namen und Kerben mit und die sind wichtig. Ja.
Hast du, das ist die letzte Frage, einen Frosch für dich selbst schon mal gemalt?
Nee, tatsächlich nicht. Doch, ja, na klar, aber das ist quasi mein Sticker sozusagen. Das ist der Frontale, das ist so mein eigenes Ding. Der hat mir jetzt schon auch als erste Tattoo gemacht.
Ah ja.
Ja, genau.
Und das ist deiner. Würde der heute noch genauso aussehen, nochmal?
Den würde ich mir auch nochmal so machen, ja, klar. Ja.
Ja. Schön. Ja. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank. War schön, hier zu sein.
Wie kann man dein Video? YouTube gibt's
da? YouTube, Holy Crap Tattoo. Alter.
Instagram, Holy Crap Tattoo.
Alles Holy Crap und I am Holy Crap auf Instagram.
Genau.
Ja, genau. Gerne.
Danke. Tschüss. An alle Live-Hörer hier draußen, die es nicht gibt. Ciao.
Ciao. Ciao.